Eine neue Podcast-Folge hier bei Enjoy Your Bike. Neben mir der Niesen.
Nichts Neues.
Ich bin Ingo Quendler. Und wir haben heute ja so ein bisschen ein paar Smalltalk-Themen, würde ich mal sagen. Gar nicht so ein richtiges Hauptthema. Na, sagen wir mal so, das Hauptthema wird wahrscheinlich das Orbit 360, wie heißt es, Gravity Festival sein, wo du warst, wo ich auch nochmal einen Tag war am Ende. Da können wir ein bisschen erzählen, wie das war. Also sehr, sehr schöne Veranstaltung. Werden wir ein bisschen drüber quatschen. Dazu haben wir hier noch zwei Feedback-Sachen, die wir gleich ansprechen werden. Kurz über Redshift mal sprechen. Da hast du das Video gedreht. Eurobike findet statt und wir versuchen hoffentlich einen Livestream auf die Beine zu stellen am Dienstagabend.
Ist eigentlich unser erster Livestream dann?
Ja, ja, vielleicht.
Vielleicht.
Wenn ihr bei YouTube aufpasst, wir werden irgendwann mal so jetzt einfach mal so live testen, gucken, wie das funktioniert, auch mit Mikrofonen und so weiter und dann hoffen, dass das am Dienstagabend passt, aber dazu später nochmal mehr. Ich werde nochmal kurz was zur Vertix 2 sagen, zur neuen Chorusuhr, über die ich im letzten Podcast noch nicht sprechen durfte, jetzt aber am Wochenende das Video oder letzte Woche das erste Video dazu gedreht habe und auch schon ein bisschen Feedback geben kann, auch was Fragen anging, die dann später noch in den Kommentaren kamen. Wir sprechen kurz über Lastenradförderung und dann kommt das als Hauptthema, das Bike Gravel Festival Orbit 360. Dann fang du mal an. Du hast irgendwie ein T-Shirt mitgebracht, wenn ich das richtig gesehen habe. Kommst du da jetzt überhaupt auf die Schnelle dran?
Na klar. Wir haben Post bekommen von den Lauffreunden Hardy Wesel e.V. Persönlich, Ingo und Dan. Mit dem Titel Sorry, den mussten wir klauen. Lieber Dan, lieber Ingo. Wie oft habe ich mit euch gelacht, Interessantes erfahren und Neugierde gewonnen. Mit großer Freude höre ich seit etwa einem Jahr euren Podcast und so weiter und so fort. Das lese ich jetzt nicht alles vor, aber dann kommt es. Doch wenn ihr das liest, fragt ihr euch sicherlich, warum dieser Brief und zwei Shirts und eine Medaille in dem Paket liegen. Nehmt die Shirts und packt sie aus. Dann wisst ihr, warum wir euch schreiben.
Na, dann packen wir aus.
Jetzt kommt Auspacken, haben wir natürlich schon gemacht. Und da kam das zu Trage. Dieses T-Shirt von einer Laufveranstaltung 2022, die stattfinden soll. Aber auf dem Rücken steht der Spruch, der mir mal rausgerutscht ist bei dem Deister Extrem. Ich bin im Arsch, du bist im Arsch. Da haben sie doch zwei T-Shirts, nicht nur zwei, sondern ich glaube für alle die T-Shirts gemacht. Und sie haben geschrieben, dieser Spruch hat uns so viel Freude gemacht, den mussten wir klauen. Wir konnten nicht anders und wir hoffen, ihr seid nicht beleidigt und lest noch weiter.
Ja, hiermit teilen wir euch jetzt mit, dass wir doch beleidigt sind.
Also natürlich sind wir nicht beleidigt, wir haben auch kein Copyright auf diesen Spruch. Wenn der euch wirklich gefallen hat, dann Daumen hoch von unserer Seite. Aber was mir wirklich gut gefällt ist, der Hülskens-Marathon-Wesel ist diese Medaille, ich kann das natürlich jetzt hier nur für die YouTube-Zuschauer mal so ein bisschen in die Kamera halten, ich weiß nicht, ob man das irgendwie sehen kann, die ist jedenfalls mal wirklich super gemacht. Ich weiß nicht, ob die aus Ton gebrannt ist oder wie sie gemacht wurde. Ja,
fühlt sich nach Ton an und fühlt sich eigentlich nach einem Kettenblatt an. Oh. Was eigentlich jetzt nicht viel mit dem Laufen zu tun hat, aber wäre natürlich auch was Cooles für eine Bike-Veranstaltung. Ich meine aber auch, dass irgendwas drinsteht, dass sie die
selber machen,
genau. Also es hat schon einen hohen Sympathiewert, da mitzumachen.
Ja.
Wenn ich jetzt Marathonläufer wäre, nach Wesel fahren, ich weiß gar nicht, weißt du, wann die Laufveranstaltung ist? Nee, ne?
Am 1. Januar.
Jetzt am 1. Januar 2022.
Am 1. Januar wird es ein Neujahrschwimmen im Ausee geben, im 2. Januar dann der Lauf. Okay, also
krass.
Ziemlich früh im Jahr seid ihr dran. Aber vor allen Dingen am 1. Januar schwimmen ist auch sehr okay.
Aber da wird ja nicht Strecke geschwommen, sondern wahrscheinlich nur ins Wasser gesprungen. Und das ist die Herausforderung, oder?
Ach, das habe ich soweit noch nicht. Das werden wir auch. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Haben uns tierisch gefreut und natürlich sind wir nicht sauer. Und
naja, sowas auf ein T-Shirt zu drucken, haben sowieso schon viele gesagt, muss man machen. Und für so einen Marathon ist das natürlich eine coole Sache. Vor allem, dass es hinten steht, der hinterherläuft oder der überholt wird oder jetzt gerade ansetzt zum Überholen, der liest das ja dann. Eigentlich eine witzige Sache.
Also, Daumen hoch für die Idee. Ja. Und danke, dass er uns zwei Staff-T-Shirts geschickt hat. Ne? Also hier, wir sind jetzt offizielle Staff-Men.
Und wir haben jetzt schon die Medaille, obwohl der Lauf noch gar nicht war. endlich ein Marathon-Finisher-Medaille. Die wollte ich schon immer mal haben. Jetzt brauche ich gar nicht mehr dafür zu trainieren. Eigentlich ganz cool.
Nein.
Ich habe auch ein bisschen, ich trainiere ja jetzt auch gerade, wenn schweifen wir schon wieder ab, aber ich trainiere jetzt auch gerade für die Hölle von Kuh, nachdem ich das Allgäu abgesagt habe. Und tatsächlich bin ich genau am Allgäu-Wochenende, war jetzt ja auch das Orbit-Festival, wo wir nachher drüber sprechen. Genau an dem Tag hatte ich das erste Mal wieder ein gutes Gefühl beim Laufen. Da bin ich im Zehner gelaufen, ohne dass es hinterher jetzt, also nach dem Lauf nicht direkt geschmerzt habe. Ich habe immer morgens so leichte Schmerzen immer noch am Knöchel bzw. Achillessehne. Irgendwas ist da halt überlastet gewesen und das war auch schon mal akuter. Das wird jetzt langsam besser. Habe ich schon ein bisschen gezweifelt, na, hättest du ja vielleicht doch im Allgäu starten können. Wenn du 10 laufen kannst, die anderen 11 hätte ich ja zur Not marschieren können, bin ich ja beim ersten Allgäu-Triathlon auch. Bin ich auch nur 10 gelaufen und 10 marschiert. Also, aber es war schon vernünftiger, da nicht mitzumachen und das abzusagen. Aber jetzt die Hölle von Kuh am 4. September, da war ich kurz auch am Überlegen mit Freunden zu sagen, machen wir vielleicht eine Staffel, falls das mit dem Laufen nicht klappt.
Du startest am 4. und am 5., am Samstag und am Sonntag.
Genau, Samstag ist, da weiß ich noch nicht genau, wie das abläuft. Ja, die Hölle von Kuh ist spezial mit geistig behinderten Menschen und am Sonntag dann der normale Wettkampf. Werde ich diesmal aber keine Kamera mitnehmen. Letztes Jahr habe ich ja während des Wettkampfs gedreht. Das brauche ich jetzt auch kein zweites Mal zu machen. Das war ein schönes Ding beim ersten Mal. Und weiß ich nicht, ob ich da filmmäßig noch mehr mache, aber die Hölle von Kuh Spezial, die werden wir halt per Video auf jeden Fall begleiten. Auch noch mit dem zweiten Kameramann, also ein Mitarbeiter, Kollege von uns, der mitkommt. Der Matze, der relativ neu ist, der sozusagen nach Dieter kam. Dieter habt ihr vielleicht mitbekommen. Nee, und da bin ich jetzt ganz zuversichtlich, dass ich das Ding finishen kann. Also ich hoffe, dass der Fuß jetzt weiter hält. Sitze jetzt viel auf meinem Zeitfahrrad, muss man sich auch dran gewöhnen. Ne? Das ist gestern Abend auch wieder mal schnell 50 Kilometer auf dem Zeitfahrrad und werde diesmal und vielleicht auch interessant, weil kam auch eine Frage von unserer Hörerin, was soll man denn da für ein Rad nehmen? Und letztes Jahr bin ich mit dem Rennrad gefahren. Die Hörerin hat aber gefragt, soll ich lieber mein Gravelbike nehmen wegen der schlechten Straßenverhältnisse, weil eine Abfahrt ein bisschen huppelig ist.
Das glaube ich muss nicht sein, oder?
Nee, habe ich auch geschrieben. Nimm auf jeden Fall das Rennrad. Und letztes Jahr sind ganz, ganz viele, weil man 30 Kilometer flach fährt, auch erstmal, um in die Berge reinzukommen.
Viele Zeitfahrrad, genau.
Sind viele Zeitfahrrad gefahren, die haben mich auch überholt. Ich hatte auch nicht die besten Beine auf dem Rad letztes Jahr, das kommt dazu. Aber ich habe mich jetzt dieses Jahr auch fürs Zeitfahrrad entschieden, habe das aber, mein Zeitfahrrad, ein Cervelo P5, habe ich mal ein Video zu gemacht, habe ich auch erzählt, wie die Übersetzung, die habe ich schon extra so gewählt, dass ich hinten 10,33 habe, vorne 50, 36 ist das, glaube ich, bei SRAM. Nicht ganz untersetzt, aber mit dem müsste ich da eigentlich ganz gut hochkommen. Du bist zwar trotzdem langsamer als mit dem Rennrad wegen der Sitzposition und hinten das schwere Rad drin und so weiter, aber würde ich jetzt diesmal mit dem Zeitfahrrad machen. Und das freut sich auch mal, im Wettkampf bewegt zu werden, im ersten jetzt diesen Jahres.
Also das Zeitfahrrad freut sich.
Genau, genau. Ja, dann haben wir noch, das blende ich hier mal ein kleines Foto im Hintergrund, einen kleinen Hack, den uns einer geschickt hat, wir haben ja in der letzten Sendung lange über die Explore von SRAM gesprochen, die neue, ja, wie nennt man es, kann man Gravel-Gruppe sagen?
Ja.
Gravel-Gruppe. Und
ist ja
auch
speziell für die Gravel-Sache.
Genau, und da gibt es ja diese 1040-Kassette, glaube ich, die Gravel.
1044?
1044 sogar.
Genau.
Gibt es nicht 1040 auch noch?
Nein, es gibt zwei Kassetten. Gut, ja, dass wir hier nochmal, so gut, dass wir im Podcast, und es gibt auch viele Fragen, wo ich auch hier in dem Podcast nochmal nutze, um es auch nochmal ganz deutlich zu sagen, und das ist jetzt ja ein Hack von einem Kunden, aber die Kassette in der Explorer-Gruppe ist 1044, gibt es in zwei Güteklassen, aber nicht in anderen Abstufungen.
Ach ja, so war es, stimmt.
Es ist immer 1044 und es ist ganz klar eine One-By-Geschichte, Gravel-spezifisch, also das kriege ich immer kaum raus, das Wort, also speziell für Gravel, ein Kettenblatt vorne, 12 hinten, 1044er Kassette. Und bevor wir zu dem Hack kommen, den uns ein Kunde geschickt hat, die offizielle Antwort von SRAM, die lassen wir mal gelten, das ist nur für One-By und nicht für Two-By, also keine zwei Kettenblätter. Und ganz, 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 ganz wichtig ist, diese Kassette gehört, auch wenn sie jetzt als spezielle Gravel-Gruppe und Gravel-Kassette genannt wird, in die Rennradsparte und nicht in der Mountainbike-Sparte. Und viele Leute glauben das immer noch nicht. Und diese Frage kam, obwohl ich das im Video so deutlich gesagt habe, obwohl ich das im Podcast nochmal gesagt habe, kam diese Frage immer, immer wieder bei uns im Service rein. Also verbreitet, spread the word. Also es geht diese Kassette nicht mit dem Mountainbike-Schaltwerk zu schalten. Nicht denken, das Mountainbike-Schaltwerk kann ja auch zwölffach, also das Eagle Mountainbike Schaltwerk XO1 und XX1 oder GX und alle Igel-Schaltwerke Mountainbike sind nur für 1050 oder 1052 Kassetten und die 1044er Kassette gehört in die Rennradabteilung, die kann nicht mit dem Mountainbike-Schaltwerk geschaltet werden.
Ist ja auch schon alleine eine andere Kette.
Genau, und da kommen wir jetzt auch noch zu, dass wir in dem letzten Podcast gesagt haben, naja, ich tippe schon mal drauf, wir sind ja auch bastelwütig, wir testen ja auch viel. Die offizielle Antwort von SRAM habt ihr gehört, OneBuy, und natürlich gab es jetzt auch schon Versuche, und hier ist ein Kunde, der uns das netterweise, ich glaube Sven, habe ich das
genau, ausgeschrieben, Sven,
ja, ja, hat uns dieses Foto geschickt, wie er an seinem Specialized S-Works Rad das umgebaut hat und das trotzdem seiner Meinung nach perfekt funktioniert mit zweifach, also zwei Kettenblätter vorne, die neue Kassette hinten, und er hat dann im Prinzip sein Red-Schaltwerk umgebaut mit diesem Arm von Ceramic Speed, um einen längeren Arm zu haben, weil er natürlich eine viel längere Kette jetzt braucht als mit der klassischen Rennrad-Übersetzung, die er vorher hatte.
Hat er nicht hier auch noch was hinzugefügt, so ein Zwischenteil?
Glaube nicht.
Okay, also wirklich nur den längeren Arm von Ceramic Speed und dann hat das irgendwie hingekriegt.
Gehört in die Bastelstunde, aber ich denke, war es schon trotzdem auch mal wert zu sagen, was ein Kunde selber gemacht hat. Und das ist jetzt ja wertfrei. Der Kunde sagt, es funktioniert tadellos.
Ist dann, natürlich auch vom Rahmen abhängig, kann am anderen Rahmen nicht mehr funktionieren. Und ja, die das Geld in die Hand zu nehmen, Kassette kaufen, Ceramics, wie gut hat er vielleicht vorher gehabt, weiß ich nicht. Ne? Aber das zu gucken, ob es überhaupt funktioniert, das kann ja keiner richtig leisten. Alleine die mechanische Arbeit, die dahinter steht, das einzustellen und zu gucken, ja, ob es geht.
Letztendlich ist es für uns auch immer sehr, sehr kritisch, wenn wir das jetzt offiziell als Test aufbauen. Wir könnten das natürlich auch machen und manchmal haben wir solche Sachen und sagen, das ist nicht offiziell freigegeben, aber es geht trotzdem, das fällt uns natürlich als Gewerbetreibende natürlich auch schon sehr schwierig. Von daher ist es wirklich von dem Kunden gebaut worden, Kunde sagt, es funktioniert gut.
Naja, aber wir würden ja ganz klar sagen, wir bauen sowas für den Kunden nicht auf, oder?
Nee, das würden wir halt nicht machen. Da wäre jetzt die Grenze, wo ich sage, das muss der Kunde selber machen. Oder eben klar sagen, wenn der Kunde wirklich sagt, ich bin mir allen Sachen bewusst, ich trage das volle Risiko, ich möchte, das muss man schon wirklich auch schriftlich festhalten. Aber ich kann es nicht schrauben, dann würden wir es sicherlich machen, aber das muss schon klar sein, dass das genau der Kunde sagt, ich will es so.
Ja gut,
Grenzfall.
Man hat jetzt der große Gewinn ist natürlich die große Kassette hinten, trotzdem noch mit dem großen Blatt fahren zu können. Also es ist ja nicht ganz doof, das Setup.
Nein, das Setup ist nicht doof, aber ich wollte es nur raus Posaunen, wir haben im letzten Podcast gesagt, es wird sicherlich nicht lange dauern, dass die Leute da versuchen, obwohl sie OneBuy nur freigegeben ist, das mit TwoBuy irgendwie zu kombinieren. Und deswegen danke, dass unsere Hörerschaft da auch wirklich so dabei ist. Naja, dann mache ich das mal und dann gucke ich, ob das geht und dann schicke ich den Jungs mal ein Foto.
Okay.
Ihr seht, auch solche Sachen finden manchmal dann den Erwähnung und den Weg in den Podcast mit dem Bild.
Ja. Redshift. Du hast ein schönes Video gemacht, was ich jetzt schon im Rohschnitt gesehen habe, was ihr am Sonntag aber erst seht. Ich habe mir das Video im Rohschnitt angeguckt. Da ging es jetzt hauptsächlich um den Kitchen Sink Lenker, der jetzt nach, sind es 3 Jahre? Ich glaube, gab es vorletztes Jahr eine?
Ich glaube, 2 Jahre her ist das her. Ja. Ist ja auch egal.
Letztes Jahr ist ausgefallen,
schon sehr lange angekündigt, dieser Multifunktionslenker von Redshift mit Loop und wahnsinnig viel Flair. Und also
der ist jetzt endlich angekommen, der ist jetzt auch schon ein bisschen länger auf Lager, aber wir haben jetzt das Video geschafft und nachdem ich das Video gesehen habe, erstens die Frage, ob du über das Video hinaus noch was erzählen kannst, was im Video gar keine Zeit war, und das zweite natürlich auch, ob du es jetzt zwischenzeitlich auch schon mal fahren konntest.
Genau, dazu zwei Sachen. Ist nicht jedem klar, was mit diesem Begriff Kitchen Sink gemeint ist. Das ist ja nun auch eine amerikanische Bude, Redshift. Und wir haben auch in Deutsch diesen abgedroschenen Begriff so eierlegende Wollmilchsau, so etwas, was irgendwie alles Mögliche kann. Dieser Lenker hat halt unheimlich viele Griffmöglichkeiten. Er hat Flair, er ist nach rechts und links ausgestellt. Für Leute, denen das nochmal nicht klar ist, was meint man eigentlich mit Flair? Der Lenker hat einen Rise, auch das wieder Englisch. Was ist damit gemeint? Das heißt, ihr klemmt ihn am Vorbau und trotzdem sind die Oberlenkergriffe 2 Zentimeter erhöht.
Also ist dann wie so ein kleines V, nur dass es nicht spitz zuläuft, ne?
Also. Genau, bei Specialized heißt das zum Beispiel Hoover Bar. Ne? Mhm. Die haben auch dieses Konzept. Und wenn jemand sagt, Mensch, meine Gabel ist ein bisschen knapp abgeschnitten, habe ich ein bisschen zu knapp gemacht. Dann kann man zum Beispiel, konnte man früher auch schon so einen Hooverbar nehmen von Specialized, der bringt das dann wieder höher,
den Lenker. Ist das nicht vielleicht sogar der Hack für die Leute, die sagen, ich will lieber ohne Spacer fahren, weil es cooler aussieht? Absolut. Und nehmen dann so einen Lenker,
der ein bisschen höher geht? Also wir reden genau über 2 Zentimeter. Ja. Und wenn du vorher sagtest, ich habe jetzt zwischen meinem Vorbau und meinem Rahmensteuersatz habe ich jetzt 4 Zentimeter, das ist in der Regel ganz oft bei den meisten Herstellern auch das Maximum an Spacern. Können wir auch nochmal ein extra Video von machen. Da sehe ich ja manchmal Leute, die bringen dann ein Fahrrad in den Bikefitting-Raum oder in die Werkstatt mit so 10 cm Spacern. Das ist nicht freigegeben. Aber wenn du sagst, oh, ich hätte ganz gerne nur 2 cm Spacer, dafür nehme ich den Lenker mit dem Rise. Der Lenker mit dem Rise, das fällt kaum jemandem auf. Mhm. Und schon gar nicht, wenn du es von der Seite fotografierst.
Ach, optisch sieht es auch ganz cool aus, glaube ich. Ja.
Also, der Lenker hat Flair, er hat Rise, also er ist etwas breiter ausgestellt unten, er ist etwas erhöht. Es ist sowieso ein super breiter Lenker, weil viele Bikepacker vorne gerne so eine Rolle, so eine Tasche dazwischen machen. Und jetzt der Holger zum Beispiel, der sein grünes Biest abgeholt hat, der hat auch einen extra breiten Ritchie-Lenker jetzt gewählt, damit er sein Zelt dazwischen bekommt. Da war der Lenker noch nicht lieferbar, vielleicht hätte er sonst lieber den genommen.
Ja, es gibt ja einen Lenker, den habe ich auf dem Orbit Festival gesehen, den so ein 1,90 Mann oder 1,2 Meter Mann gefahren ist, der passt ja durch gar keine Tür mehr. Hast du das Rad gesehen von dem? Ich habe das gesehen. Das war der Knaller. Ich weiß gar nicht, ob das.
Naja, 70, so breit
wird es. Ja, nicht doch, 70 ehrlich? Zentimeter oder sowas. Irgendwer okay. hat er erzählt.
Okay,
das jetzt ist mal der Mann, müssen. Der Mann von Johanna Jahnke.
Ach so, der hat so einen Lenker.
Ja, der hat so einen Lenker.
Wir grüßen den.
Schöne Grüße. Der hat so einen Lenker, wo ich gedacht habe, das kann ja gar nicht wahr sein. Da hat sich so ein kleiner Mensch da einfach mal draufgesetzt, ist damit gefahren. Also es ist wirklich, ich meine, 40 ist ja schmal, so normal, wie man fährt. 50 ist ja schon breit. Sowas verkaufen wir auch schon. Und ich glaube, der ist nochmal 10 Zentimeter breit.
Okay.
Ganz krass. Also da geht es wirklich richtig in die Breite. Bei ihm jetzt, weil er halt so ein Typ halt auch ist.
Ach, hättest du mir gesagt, hätte ich ein Interview zu dem Lenker.
Ja, habe ich ja gemacht.
Ah, super. Das ist aber nicht im Video. Na gut, gucken
wir mal. Nee, der hat ein Rad. Du hast das Rad gesehen, einmal als er. Du hast irgendwann mal so einen Spruch gemacht: Mensch, das ist ja eine Übergröße, der das Rad reingeschoben hat. Der war das.
Ah, ja.
Und der hat ganz, ganz große Probleme, dass er mit dem Sattel noch gerne 2 Zentimeter höher will, aber schon alles aufs Maximum getrieben hat, was den Rahmen angeht, was Sattelstütze angeht und so weiter und auch was Lenker angeht.
Total, also hier auf diesem Wege nochmal Grüße an euch beide. Wir haben uns ja auch getroffen beim Festival, da kommen wir ja noch zu.
Ja, ja.
Lenker jetzt nochmal, also super breit auch, dass ihr da auch ein Zelt, was vielleicht dann auch so ein Gestänge hat, was ihr da vorne quer machen könnt, drin ist. Und was jetzt aber noch sehr cool an dem Lenker ist, es gibt diesen Lenker mit einem sogenannten Loop. Ihr habt jetzt schon öfters gesehen, dass manche Langstreckenfahrer doch gerne auf langen Strecken so einen Triathlon-Auflieger drauf machen. Und da geht es im Prinzip ja darum, dass man sich mal auch mal hinlegen kann. Es ist auch ein aerodynamischer Vorteil. Ich denke jedoch, dass es unheimlich vielen Leuten auch davon mal geht, ich habe mal was, eine Entlastung für meine Hände und vielleicht gar nicht so sehr auf die Aerodynamik Wert gelegt wird, weil wenn ihr vorne das Zelt, den Schlafsack dazwischen macht, dann ist die Aerodynamik auch nicht so optimal. So ein Zwischending zwischen Aerodynamik und mal eine andere Griffhalterung. Und der Kitchen Sink Handlebar hat vorne so einen Aluminiumring, so einen Loop, wo man dann sagt, es ist nicht ein vollwertiger Auflieger, aber man kann die Arme dran klemmen. Und das habe ich jetzt bei meinem Ritchie Probe gefahren, finde ich richtig gut. Ich hatte jetzt noch keine Zeit, eine 200 Kilometer Tour damit zu machen, weil einfach gar keine Zeit ist. Mhm. Und es ist auch klar, dass das nicht für 5 Stunden geeignet ist, weil dann tut es auch weh, weil du keine Armpolster hast.
Ja, man legt sich wahrscheinlich nur kurzzeitig drauf. Also es wird ja geworben mit 6 Griffpositionen, dass man halt auch einfach mal näher zum Mittelpunkt geht. Vorne anfest, ja, seitlich
sieht anfest. Man das in dem Hintergrund, also für die Leute, die uns das bei YouTube sehen, die sehen das im Hintergrund und ansonsten.
Das ist
2 Tage nach Veröffentlichung dieses Podcasts kommt auch am Sonntag dieses Video.
Genau.
Also ist sicherlich für Leute, die lange Touren machen, eine gute Alternative.
Und preislich finde ich den relativ attraktiv, muss ich sagen. Ne?
Wenn ich den Preis mal wüsste.
Ich meine 130 Euro.
Ich habe leider nicht im Kopf.
Ich habe mal geguckt und wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, 130 Euro ist natürlich ein Alulenker, kein Carbonlenker. Also ist jetzt nicht jenseits von gut und böse. Also ist ja nicht
unverschämt, genau.
Genau. Und was ich auch ganz, 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 ganz wichtig finde, so wie ich es gesehen habe, passt, sieht man da auch auf dem Foto im Hintergrund, zumindest ein Roam passt noch
dazwischen, absolut.
Dazwischen, ne? Das heißt, genau. Du verlierst nicht diesen Tachohalteplatz.
Ja, und was auch sehr schön ist, wenn man früher sagte, man hat, das haben ja manche von euch als Probleme auch, wenn man so eine Frontrolle hat, dass die dann sehr nah an dem Oberlenkergriff ist, sodass man im Prinzip seine Finger gar nicht richtig dazwischen kriegt. Ja, ich bin jetzt ja in der Dänemark-Tour auch die Apidura-Tasche vorne gefahren. Das wird schon ein bisschen knapp mit den Fingern. Und ich glaube, bei Evoque-Taschen ist es auch so ein bisschen kritisch. Man müsste dann so ein Distanzstück dazwischen machen. Das geht ja. Man kann ja so ein Schaumstoff-Distanzstück machen, dass die Hände auch noch zwischenpassen. Hier kannst du natürlich auch sagen, hey, ich mache den einfach an dem Loop dran fest. Dann habe ich den Abstand nach vorne.
Okay, und durch den Rise hast du ja eh ein bisschen Luft, ne? Und zur Rolle hin wahrscheinlich.
Genau, und was noch wichtig ist, du hast natürlich auch immer mal so, ach naja, jetzt will ich da vielleicht noch, ich weiß, auf der Tour möchte ich nicht nur meinen Fahrradtacho dran machen, wertfrei welchen Fahrradtacho, sondern vielleicht willst du auf der Tour, warum, wieso auch immer, das Handy noch irgendwo dran machen mit einer Halterung und dann hast du vielleicht auch noch gerne das Interesse, da eine Lampe anzubringen abends und dann kannst du halt, hast halt mehr Möglichkeiten, noch was an den Lenker ranzuklippen.
Okay.
Na, das kann man ja, da hat ja jeder so seine eigenen Vorstellungen und selbst wenn es dafür ist, dass man irgendwie die Playlist vom Handy für Musik anbringen will oder I don't know. Ne?
Und,
also es hat viele Möglichkeiten, was ranzuklippen.
Du hast das jetzt an deinem White für permanent installiert und an dem Richie auch, ne? Du hast nicht wieder vor, das abzunehmen, oder?
Nicht, und das ist genau der Punkt, da könnte ich ja nochmal zu kommen. Den Aluminiumlenker, der wäre mir für mein sportives Rad zu breit. Für mein sportives Rad brauche ich den Loop nicht, weil ich damit ja gar nicht Bikepacking-Touren so extremst mache.
Ach so, okay.
Und was auch noch wichtig wäre an der ganzen Sache, ich habe ja so einen Stahlboliden, da passt das auch wirklich dran und da ist das Gewicht auch wirklich irrelevant. Bei dem, das ist ein Richie-Stahlrad.
Das ist ja auch dein Bikepacking-Rad, ne?
Genau. Und an dem White, an meinem sportiven Rad, da ist eine Sache, das muss ich jetzt ja irgendwie in dem Audioformat den Leuten rübergeben. Ihr wisst ja, wie ein Rennlenker aussieht und ihr wisst ja, dass der Rennlenker am Oberlenkergriff entweder ganz klassisch rund ist oder manchmal auch so ein bisschen oval geformt ist, dass man da so eine Art bisschen bessere Handballenauflage hat. Was Redshift auf den Markt gebracht hat, das nennen sie Top Grips, ist im Prinzip, dass man den hinteren Teil, wo der Bogen zu den Hütz geht, da nochmal so aussparen kann, dass man so eine richtige Auflagefläche für die Handballen macht. Dieses Teil bin ich Probe gefahren und fand es schon super, aber es waren halt nur Prototypen, die nicht perfekt waren. Jetzt ist es in Serie gegangen. Das heißt, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, an dem Tag, wo ihr sowieso ein neues Lenkerband wickeln müsst, da wäre der Zeitpunkt zu sagen, die teste ich mal. Ich kann euch sagen, die bleiben in jedem Fall an meinem White.
Mhm.
Die sind spitze.
Aber an irgendeinem Carbonlenker.
Ich habe die jetzt an meinem Zip-Carbonlenker gemacht.
Ach so, okay.
Die sind lenkerunabhängig, ganz wichtig.
Das heißt, das nennt sich Top Grips und das nochmal zur Erklärung, das ist wie
Ich bin mal gespannt, wie du das erklärst.
Naja, so ein Gummiclip, den ich unter das Lenkerband wickle, ne?
Am Ende. Den Lenker flächiger zu machen in der Kurve oben.
Genau, nur in der Kurve und sonst
genau.
Nicht?
Genau, also, naja, ich kann es jetzt ja nur bei YouTube zeigen, genau hier.
Ja, in der
Aber Ecke. Wer das Video sieht, der...
Das müsst ihr euch Sonntag nochmal genau angucken, da sieht man es dann im Video auch ganz klar. So ist es wirklich schwer zu erklären.
Und ich kann euch aber sagen, das ist jetzt schon klar, das bleibt absolut an meinem sportiven
aber
Rad.
Das ist
ja echt ein tolles Zusatzteil.
Das ist jetzt nicht für die Oberlenkerposition, sondern für die, wenn du an den Bremshebeln sitzt?
Nein, Oberlenkerposition.
Oberlenker. Und was macht das, wenn du in die Bremshebel reingehst? Merkst du es gar nicht.
Genau, ist Oberlenkerposition.
Und dämpft das auch ein bisschen?
Genau.
Weil das so ein Gummistoff ist, ne? Ja.
Wenn du dann noch vielleicht Handschuhe hast, die so ein ganz kleines bisschen Polster haben, dann bist du ja im siebten Himmel.
Okay.
Richtig cool. Ja, und dann gibt es noch andere Griffe, nennen sich dann Drop Grips. Jetzt wird es echt schwierig, dass ich mich auch nicht verhaspele. Also Top Grips und Drop Grips ist ein bisschen crazy. Also wir haben jetzt die oberen Griffe und unteren Griffe und es gibt auch noch unten Griffe am Ende des Lenkers. Aber ich glaube, das ist schwierig, das zu beschreiben.
Da, guckt wo euch man im Sprint reingeht, wenn man wirklich in die Aero-Position unten sich festhält.
Genau, und da gibt es auch noch mal eine Verbesserung für die Hände. Das wäre mir, weil ich da sowieso bei dem Open-Rad, was ich fahre, nicht so lange drin bin, würde ich sagen, ist es nicht so gravierend. Aber würde ich jetzt hier irgend so eine lange Gravel-Piste fahren, dann merkt man das schon an den Händen. Aber so habe ich das getrennt zwischen meinen Rädern.
Ja.
Das Richie Stahlbock-Rad hat alles gekriegt. Und das sportive Carbonrad hat nur diese Erweiterung am Carbonlenker bekommen.
Okay.
Also ist es, glaube ich, für viele Leute was dabei, wo die sagen, wow, da habe ich wirklich an Fahrkomfort gewonnen. Ne?
Ja, das ist ja, rund um Redshift ist das ja auch, naja, das kriegen sie auch wirklich gut hin. Genau die kleinen Nischen noch zu bedienen, die es nicht gibt. Mit dem Shockstop-Vorbau, der ein bisschen Dämpfung gibt, mit der gefederten Sattelstütze, die nicht doof aussieht, weil gefederte Sattelstützen gibt es schon, aber die sehen ja meistens, sind meistens super schwer und sehen auch nicht schön aus. Die sieht super schick aus und unauffällig. Die bist du ja auch den ganzen Winter gefahren. Also die ist ja auch wirklich so, du Kopfsteinpflaster, also gibt's ja Videos, Kopfsteinpflaster, und der Sattel bleibt immer auf einer Höhe und das Rad bewegt sich unter dem Sattel weg.
Wie,
ne?
Wie so oft bei diesen ganzen Sachen, und wir hatten diese Diskussion ja auch, ich glaube, der letzte Podcast hat es ja auch gesagt, wo wir noch eine gefederte Stütze und eine gefederte Gabel reingemacht haben, wo Leute ja sagen, ja, das ist nicht mehr mein Gravelbike, das geht ja ein bisschen mehr in Hardtail Mountainbike etc. Die Sachen haben halt mehr Gewicht, ne? Und da muss man eben sagen, baue ich das jetzt noch in meinen, also eigentlich habe ich ein gutes Beispiel gegeben, in meinem Stahlrad ist das nicht so schlimm, dass der Lenker 200 Gramm mehr wiegt, weil wenn ich ein Rad auf Leichtgewicht habe, weil ich das gerne so habe und daran Spaß habe, egal wie schwer ich als Fahrer bin, aber wenn das so irgendwie meine Intention ist, ah, fahre schon gerne ein Rad, was unter 8 Kilo wiegt, dann ist das natürlich wieder ärgerlich, solche Sachen, also es ist ja abwägen, ne? Was ist es mir wert, den Fahrkomfort zu gewinnen und wie viel schwerer darf mein Rad werden? Kann doch jeder selber entscheiden.
Und kostenmäßig ist es natürlich eine ganz andere Liga gegenüber den Sachen, die wir letzte Woche mit den Explorer, Federgabel und Dropper-Post gesehen haben.
Weil ganz das, klar.
Weil du hier natürlich wirklich für der relativ Vorbau gutes ist Geld genau. das bekommst. Ne?
Der Vorbau ist ein mechanischer Vorbau und den gibt es in zwei Güteklassen. Da liegt die Preisklasse entweder unter 200 oder knapp über 200 Euro. Wohingegen natürlich eine Federgabel mit 900 Euro schon wirklich böse ist vom Preis. Ja. Also guckt euch das Video an. Ich kann es jetzt nur so bewerben. Das ist, wenn ihr da auf der Suche seid nach sehr multifunktionalen breiten Lenkern, das seht ihr in dem Video. Und wirklich auch für die sportiven Fahrer, diese Top Grips, ich kann es, die sind sensationell. Ich habe Inse auch gefahren jetzt hier beim Festival. Da war so, bin ich so auch gefahren und habe mich auch schon ein paar Leute angesprochen, was hast du da drunter gewickelt, das sieht ja komisch aus, also komisch in dem Sinne, dass es auffällig.
Also man erkennt es.
Man erkennt es, ja. Genau, es ist auffällig.
Ja. Na gut, dann würde ich jetzt mal zum nächsten Video drehen, was schon veröffentlicht wurde, die Vertix 2.
Letztes Wochenende.
Genau, die neue Chorus-Uhr und für mich war ja Chorus schon immer die Uhr, längste Batterielaufzeit, leichteste Bedienung und Karten und Musik habe ich gesagt, scheißegal, ich nehme trotzdem diese Uhr, weil sie einfach so leicht zu bedienen ist und so weiter. Und jetzt hat Chorus tatsächlich vorgestellt die Vertix 2, wo ich ja sagen würde, also ich habe ja auch Reaktionen auf das Video bekommen, wo viele gesagt haben, Mensch, MP3 ist ja 1990, ne, warum nicht Spotify und Co. und so weiter. Da komme ich gleich nochmal drauf zu, ob das wichtig ist oder nicht. Ich halte es für einen extremen Quantensprung, der da passiert ist, muss ich sagen. Einfach Akkulaufzeit, das Ganze nochmal mehr als zu verdoppeln, zumindest im GPS-Modus im normalen. Und dann Musik und Karten hinzufügen, das sind zwei Sachen, die wirklich nachgefragt waren. Für jemanden, den das wichtig ist, der hat vielleicht von Chorus oder von so einer Vertix erstmal abgesehen, hat gesagt, naja, mir reicht das nicht, einfach nur eine Track-Navigation zu haben, ich möchte wirklich eine Karte dahinterlegt haben. Das haben sie nachgebessert und dann gibt es noch wirklich diese Geschichte, dass mit dem GPS, mit der Genauigkeit, wo sie jetzt dieses sogenannte Dual Frequency damit reingebaut haben. Und das ist vielleicht auch nicht mein Keypunkt, warum ich so eine Uhr kaufen würde, ist aber hochinteressant, finde ich. Also ich weiß gar nicht, ob du das schon gesehen hattest, das Video oder nicht, oder ob du das, weil du ja an dem Wochenende unterwegs warst und kein Netz hattest.
Da kommen wir ja dazu. Ich habe es grob, nur ganz grob, weil ich auch wirklich nicht viel Netz hatte, habe ich nur so ein paar Passagen gemacht, aber mir sind ja drei Sachen, und da kannst du mich zum Schluss fragen, was für mich der Knaller an dieser Uhr ist.
Du kannst ja jetzt sagen schon, naja, bevor ich es vergesse, nachher zu fragen.
Okay, also es sind drei Sachen, die für mich, und deswegen brauche ich jetzt gar nicht so die Details mir eigentlich angucken. Mit der Musik ist zum Beispiel nicht, Musik auf einer Uhr, um dem vorzugeben, ist für mich unwichtig, weil ich sowieso keine Musik mit der Uhr höre. Wenn ich denn Musik wirklich haben will, dann lasse ich Musik wirklich vom Handy abspielen und das passiert beim Fahrradfahren auch, ne? Aber dann habe ich eben das Handy hinten
in meiner Tasche. Du fährst Rad mit Musik, habe ich noch nie erlebt.
Doch, fahre ich.
Aber nur alleine dann wahrscheinlich.
Genau, alleine okay. Und was auch wichtig ist an der ganzen Sache, da habe ich dann einfach eine Playlist, die ich abspiele Und ich habe sogar auch ein Handy mir angeschafft mit Radioempfang. Das Apple kann das nämlich nicht, da brauchst du nämlich Internet für. Und ich habe so ein Samsung-Gerät, da kannst du wirklich Radioempfang haben. Dann kannst du da schön normalen Radiosender empfangen und bist gar nicht abhängig von deinem Datenvolumen. Das mal macht das Handy bei mir. Und deswegen brauche ich das nicht auf der Uhr. Und würde ich es, erstmal kann ich jetzt gerade nicht laufen und ich komme auch nicht in die Verlegenheit, Läufe zu machen von 10 Kilometer, weil es einfach momentan nicht geht. Wenn ich das machen würde beim Halbmarathon, glaube ich, würde ich auch mit Musik laufen wollen. Aber dann würde ich das Handy eben zusätzlich mitnehmen. Das würde mir nicht wehtun. Break, also Musik an der Uhr ist für mich nicht wichtig. Was mir auch nicht wichtig ist, ist so das Statement, wie die Uhr aussieht, weil ich würde eine Sportuhr wahrscheinlich nicht sehr in meinem Privatleben tragen, wenn ich mit meiner Frau essen gehe oder so. Ich mag dann keine Sportuhr tragen. Das heißt, das ist eigentlich auch nicht ein Punkt, ob das jetzt total cool aussieht oder nicht cool aussieht. Stumpf kann ich dir sagen, das Display ist riesig. Das finde ich für meine Augen perfekt. Also die Antwort, je größer das Display, desto besser ist es für den. Die Antwort kennst du auch vom Garmin, nicht?
Ja,
also
ja.
Warum mag ich den Garmin 1030 Plus? Ja, weil das Display einfach groß ist. Es ist gut für meine Augen. Key Feature. Großes Display, Punkt 1. Akkulaufzeit ist ein Traum. Ich weiß noch, als ich die erste Vertex bekommen habe, das war 22. oder einen Tag vor Weihnachten. Und dann habe ich Heimaturlaub gemacht, hätte ich schon was gesagt, wie bei der Bundeswehr. Ich habe Urlaub gemacht über die Weihnachtstage und hatte das Ladegerät in der Firma vergessen. Hatten wir auch mal in irgendeinem Podcast gemacht. Und dann habe ich bis Ende Januar kein Ladekabel gebraucht. Also ich war ja dann zwischendurch wieder in der Firma und ich dachte schon, Mist, jetzt musste mal in die Firma fahren und das Ladekabel holen. Das hat mich ja auch schon so begeistert, dass diese Uhr 60 Stunden aufzeichnen konnte.
Genau, und Standby war halt
ein Standby immer ist ein Monat.
Ja, ne? Zumindest, wenn man wenig, du bist ja nicht gelaufen, so wie wenn du dann wenig
machst.
Nur aber
Fahrrad gefahren.
Ja, ja. Ne?
Und jetzt, das kann ich ja im Vorfeld nehmen, diese Uhr hat 140 Stunden Aufzeichnungszeit. Killer-Feature für mich, weil ich bin ein absoluter Ladeschussel. Mein Handy geht platt, ich vergesse Sachen zu laden. Je mehr Stunden so eine Uhr hat, desto besser ist es für Dan. Also Größe. Größe ist Punkt Nummer eins.
Also und großes Display, Akkulaufzeit.
Genau, und das Schöne an der Akkulaufzeit, das wollte ich nochmal sagen, wenn man jetzt mal, zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die Tour, die ich gemacht habe, 3 Tage durch Dänemark. Was habe ich gemacht? Ich habe jeden Tag meinen Track gestoppt. Ich habe halt 3 Tage aufgenommen, morgens losgefahren, abends gestoppt. Das heißt, ich habe mit dem Garmin aufgenommen und habe 3 Sachen aufgenommen. Aber ich könnte auch sagen, 3 Tage, ich schalte die Uhr einmal an und ich lasse sie einfach komplett durchlaufen. Auch wenn ich nachts halt schlafe oder in den Supermarkt gehe oder was auch immer.
Ja, theoretisch stört
es
nicht.
Ich kann die Uhr ja, also ich brauche halt gar nicht nachdenken.
Wobei hier auch bei der Chorus, auch bei den alten Chorus schon eine geile Funktion ist, wenn du eine Fahrt stoppst, also du kannst eine Fahrt stoppen und sagen, später weiterfahren. Dass du sozusagen, auch wenn du stoppst, trotzdem zusammenlenkenden Track über Nacht kriegst. Wobei hier mit den 140 Stunden, zumindest wenn du den einfachen GPS-Modus nimmst, wir reden ja von 6-7 Tagen.
Genau.
Ja, fast 6 Tage sind es,
glaube ich. 6 Tage sind 144 Stunden. Das heißt, du kannst ja auch wirklich, wenn du sagst, ich bin jetzt hier das ganz lange Wochenende mal weg und ich will ein Backup laufen lassen oder ich will das ganze, den ganzen Track mit drauf haben. Du, einmal starten und nach 6 Tagen oder nach 4 Tagen oder wann auch immer einmal stoppen.
Ja gut, dann aber sieht man halt auch, wie du auf Toilette gehst abends und wo du zur Pizza marschierst.
Also ich glaube, dass der entscheidende Punkt für viele Leute, die eine Uhr beim Radfahren noch als Zusatzuhr haben zu ihrem Fahrradtacho. Ich bin schon der Meinung, dass mein Fahrradtacho für die Navigation und fürs Handling besser ist als
während
die
der
Uhr.
Fahrt, ja.
Aber du machst ein Everest-Ding, du machst eine ganz wichtige Fahrt, keine Ahnung, du durchquerst einmal Deutschland und das ist die Fahrt deines Jahrzehnts und du möchtest gerne ein Backup haben, dann kannst du ja überlegen, ob dein Backup das Handy ist, das wird es nicht durchstehen, ob das Backup ist, man hat noch einen zweiten Tacho, der wird es auch nicht durchstehen oder ob du einfach sagst, die Uhr, die Aufzeichnung ist mein Backup und nicht meine Fahrt, die ich dann eigentlich zu Strava hochlade oder in Komoot, das ist mein Backup, da ist alles drin oder Paris, Brest, Paris, also wenn jetzt schweifen wir ein bisschen ab, das können wir ja gut, aber würde ich jetzt Paris-Brest-Paris fahren wollen und dann werde ich das sicherlich nicht in 60 und 70 Stunden hinkriegen und dann sind das vielleicht 100 Stunden oder ich, I don't know, ich rede jetzt gerade in der Fantasiewelt. Na klar, will ich diese Fahrt ob ich das jemals in meinem Leben schaffe, mich zu qualifizieren und auch zu fahren. Aber wenn es zu diesem Tag kommt, und das ist ja eine wichtige Info für unsere Zuhörer, hey, habe ich ein Backup-System? Und da wäre dann mein Backup-System, ich würde das mit meinem Garmin aufzeichnen und diese Uhr wäre ja meine perfekte Backup-Uhr.
Ja, bisher haben wir es ja immer so gemacht. Also meine alte Vertex lief auch beim Everesting mit, bei dir auch. Und natürlich kauft man sich nicht, es ist eine teure Uhr, die kauft man sich jetzt nicht nur, um sie als Backup zu benutzen. Das macht schon Sinn, wenn man sie in der Freizeit trägt oder auch mal damit laufen geht oder andere Dinge macht, klar.
Ich würde sie wirklich als Sportuhr sehen.
Genau.
Oder halt, wenn ich in die Firma so Sachen mache, dann ist das okay. Im Privatleben, da ist ja jeder so ein bisschen
eigen. Ja, da trägst du ja gerne eine mechanische Uhr, während ich ja komplett weg bin von dem mechanischen.
Das ist ja auch
nur meine Sportuhr, fertig.
Das ist auch völlig okay. Und so trenne ich das und ich trage auch gerne mal gar keine Uhr, ist auch in Ordnung, aber das dritte, also eigentlich sind es ja nur drei Sachen. Riesengroßes Display, turnt mich total an, Akkulaufzeit, je mehr, desto besser und das dritte ist, ich kann die Uhr bedienen. Also sie ist nicht kompliziert zu bedienen und damit holt man mich sofort ab. So gut ich meinen Garmin als Tacho bedienen kann, weil ich drin gewöhnt bin, so schlecht kann ich eine Garmin-Uhr bedienen, das ist ja kein Geheimnis, da bin ich nicht so gut dabei, weil ich die Uhr auch nicht täglich benutze. Würde ich eine Garmin-Uhr jeden Tag benutzen, kann ich mich sicherlich in das Menü gut reinfinden und so eine Sachen. Aber wichtig ist, diese drehbare Krone, und das hat jetzt nichts mit der speziellen Vertex 2 zu tun, es hat mit der grundsätzlichen Bedienbarkeit von den Chorus-Uhren zu tun. Ja, da musst du ja echt schon, das ist ziemlich easy.
Ja, vor allem der große Vorteil ist, für Leute, die wie du, die Uhr vielleicht auch mal zwei Wochen in der Ecke liegen haben und dann wieder in die Hand nehmen. Und wo waren jetzt nochmal die Funktionen?
Genau, wo war denn nochmal, wie komme ich denn jetzt nochmal in den Modus?
Und das Problem habe ich, auch weil ich ja viele Uhren im Einsatz habe, weil ich immer mal wieder über den Tellerrand gucke, was jetzt Garmin angeht, auch die Wahoo-Uhr. Du bist jedes Mal am Klicken und drückst den falschen Knopf. Oh, der war es ja nicht. Ich muss ja doch den anderen nehmen und so weiter. Und das kann dir hier eigentlich mit dem Zwei-Knopf-System, habe ich im Video auch relativ ausführlich gezeigt, wo ich sage, naja, ihr müsst euch nur merken, wenn ihr gedrückt habt, unten rechts, da kommt ihr immer wieder zurück, wo ihr gestartet seid.
Pferdefuß, na klar, ist auch kein Schnäppchen, ne?
Nee, ist halt das Top-Modell, ne? Da kann man jetzt, wie gesagt, wenn man aber guckt, und das ist auch das, was ich extrem krass finde bei Chorus generell, wenn ich jetzt die Pace 2 nehme.
Ja, die ist wieder super. Ne, preis-leistungsmäßig.
Genau, ich glaube, 200 kostet, die kostet ja, nicht mal 199 Euro. Die kann ja zu, sagen wir mal, zu 85% das gleiche wie die große. Die hat die gleiche Softwareplattform, die hat die gleiche einfache Bedienung, ich habe das gleiche, die Trainingsanalyse dahinter und so weiter. Es fehlen so ein paar Bergsportarten, Ski und sowas kann man damit nicht laufen, aber man kann sich auch behelfen, wenn es Wandern und Bergsteigen nicht gibt, dann gebe ich halt Laufen ein und trecke über die Funktion Laufen und stelle das im Nachhinein um.
Ja, Peanuts.
Ne? Und natürlich dann kein Saphirglas und solche Sachen und die Akkulaufzeit in Anführungsstrichen nur 35 Stunden. Das muss man sich mal reinziehen.
35 Stunden Bewegung, ne?
Ja, ja, GPS für so eine kleine Uhr, das heißt, da kann ich auch zwei Wochen mit
rumlaufen,
ohne dass ich sie nachladen muss. Und das ist das Schöne an diesem Ökosystem. Und auch in der Chorus hat auch selber eine Präsentation gemacht zu Vertex 2. Und ganz am Anfang haben sie auch gesagt, das Wichtigste ist für sie ja auch, eine Uhr zu bauen, die lange hält. Also wo sozusagen der alte Uhrenbesitzer jetzt nicht bestraft dafür wird, dass er vor zwei Jahren eine Uhr gekauft hat, sondern er profitiert auch von den Updates, die die neue Uhren bekommen. Jetzt wird es nicht Kartenmaterial und sonst wie für jede Uhr geben können, weil einfach die Uhren nicht leistungsfähig genug sind. Aber zum Beispiel die Apex Pro und auch die normale Vertex, die erste Vertex, kriegt zumindest in einer abgesteckten Form auch Kartenmaterial mit rein. Das heißt, die vergessen auch nicht die User, die mal gekauft haben. Sie legen sehr viel Wert drauf, auch dass ihr Trainingssystem aufgebaut ist. Das ist noch nicht perfekt, das nennt sich Evo Lab, wo eine Trainingsanalyse stattfindet, wie viel Erholungszeit habe ich und so weiter. Da ist sicherlich, muss man auch ganz klar sagen, derzeit, was Trainingsanalyse angeht, Garmin relativ führend mit Vorschlägen, was trainierst du denn heute mal und Erholungszeit und sonst wie Rechner. Und da hat Chorus wirklich sehr, sehr viel rein investiert in den letzten Monaten. Das war ein Update, glaube ich, im Sommer, was kam, um da so ein bisschen aufzuholen. Training Peaks, Anbindung, Intervalle und so weiter, Steuerung. Ist jetzt zum Beispiel ein Key-Feature, was dich überhaupt null interessiert. Mich interessiert es ein bisschen, Und jetzt, dadurch, dass ich jetzt die Vertex 2 hier habe und auch noch das nächste Video in Planung ist, wo ich dann wirklich mal nach 8 Wochen Gebrauch das alles mal checke und euch mal ein Video mache, was sind denn die Funktionen und wie funktionieren die, kümmere ich mich da jetzt auch ein bisschen drum und gucke mal, was da passiert, wie meine Trainingsleistung sich ändert und so weiter. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Und ja, waren jetzt auch in den Kommentaren, waren dann viele, die so ein bisschen, ja, da sind ja auch einige, die dann immer meckern und sagen, ja, das ist ja eine Kopie von der Phoenix 6 und dies und sie, wie kann man MP3 nur machen und sonst wie, wo ich sage, naja, jeder das, was er haben will.
Ja, also, wie gesagt, ich bin zum Beispiel da, das juckt mich gar nicht, weil ich die Funktion gar nicht nutze.
Erstmal das, erstens sehe ich es überhaupt nicht als Kopie an. Diese Art von Uhr und diese Art von Gehäuse, wenn die irgendwoher kopiert wurde, dann von der G-Shock von vor 30 Jahren. Weil das,
ist das eine Seiko oder was ist das?
Ja, kann sein. G-Shock, Seiko kann sein oder Casio.
Kann auch Casio sein, ne?
Ja. Wenn man sich diese alten G-Shocks anguckt.
Ja, die hatten ja auch schon dieses.
Das war das erste
ist
Mal.
Ist es nicht so ein bisschen Military Combat Style?
Genau, ja, so eine breite Lünette und so weiter. Ne? Da kommt dieses Design her. Das heißt, wenn jetzt so eine Uhr heute, eine Outdoor-Uhr so aussieht, ist das natürlich eine Designsprache, die alle Outdoor-Uhren sprechen. Und da kann man, und das ist tatsächlich, und finde ich, ziemlich ungerecht, Chorus das vorzuwerfen. Und auch sagen Leute von der Bedienung und in den Menüs und sonst wie.
Das ist ja kein.
Es gibt Dinge, die man einfach auf einer Uhr nicht anders darstellt. Da sieht eine Wahoo, eine Garmin, eine Chorus, sieht natürlich überall, ist ein Lauf-Icon und Laufen steht daneben, wo man draufklickt, um laufen zu gehen.
Ja, aber davon kannst du dich doch, also das ist auch okay und die Leute sollen auch das kommentieren und reinschreiben, aber du hast ja immer Fanboys, also das ist ja sonnenklar. Jetzt habe ich seit 3 Jahren bin ich ein Garmin-User und ich verteidige ja auch meinen Garmin 1030, weil ich ihn wirklich hardcore-mäßig use und finde den super und lass mich nicht beirren, weil ich ihn verteidige ich den ja auch. Das ist ja verständlich. Das ist ja immer das, was man hat, muss man ja, ein bisschen verteidigen gegen was anderes.
Das ja, aber diese Vorwürfe, gerade weil es ja nun ein komplett anderes System ist mit einer Krone und Knopf und zurück, wo ich sage,
ich sehr verzeihlich.
Ist immer ein bisschen weit hergeholt und am Ende bin ich da ja ganz, ganz pragmatisch und sage, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es spielt überhaupt gar keine Rolle. Wenn jemand komplett zufrieden ist mit Garmin oder wenn jemand sich auf eine Uhrensuche macht und ich jetzt eine Kaufberatung geben würde, würde ich mit dem sprechen und sage, was ist denn wichtig für dich? Wenn du viel trainierst und sonst würde ich auch zwischen Garmin und Wahoo, ja, würde ich sagen, du willst Trainingsfunktionalität und so weiter, dann nimm doch einen Garmin-Fahrradcomputer und nicht den Wahoo.
Ja, und mit der Uhr, um das mal zu sagen, wie viele Leute verteidigen ihre Apple-Uhr, weil die ja auch schwimmen kann und laufen kann und aufzeichnen kann und das ist ja die Uhr, die sie sowieso haben und dann kommen solche Esel wie ich da vorbei und sagen, ja, und die wäre jeden Tag leer bei mir. Also ich kann sie gar nicht benutzen, weil sie einfach jeden Tag leer ist.
Aber coole Uhr, ne?
Aber
ich
coole Uhr.
Ich habe die jetzt auch eine Zeit lang wieder mal eingesetzt.
Ja, aber da können wir doch wirklich einen Strich drunter machen, dass doch bitte jeder nach seiner Fasson, was er gut findet, wo er den Augenmerk drauf legt. Ja, danke, dass du mir die Zeit gegeben hast. Also großes Display, viel Akku.
Ja. Ja, und tatsächlich ist das ja so, der Nächste sagt, und das, um auf das Thema Musik immer einzugehen. Und das ist tatsächlich was
da ist doch wahrscheinlich Apple führend, oder nicht?
Ja, die Apple Watch finde ich auch, sagen wir mal so, Musik habe ich ausprobiert auf der Garmin. Auch bevor Spotify richtig integriert. Ich habe jetzt in den Kommentaren gelesen, dass Spotify wohl bei Garmin ziemlich cool integriert sei, dass wohl relativ automatisch irgendwelche Playlists geupdatet werden und so. Man hat nicht mehr viel Handarbeit, weil das war das, was mich immer genervt hatte, egal ob Apple, Garmin oder sonst wie, dieses Rumgefingere an der Uhr, bis ich endlich Musik drauf hatte und ausgewählt habe, welches Album und so weiter. Und ganz klar, alle Leute, die schreiben, meine Welt ist Spotify, vielleicht auch Apple Music, was es sonst noch so gibt, aber die meisten nutzen ja tatsächlich Spotify. Zumindest so.
Habe ich auch so, die Tendenz höre ich auch so, ne? Dass Spotify da der Marktführer wird.
Ich glaube, viele hören uns auch über Spotify, den Podcast.
Ja, also, ich glaube, den kann man sogar kostenfrei hören, ohne zu bezahlen.
Kann sein, ja. Und wenn Spotify mein Lebensinhalt ist und das Wichtigste für mich ist, abwechslungsreich jedes Mal was anderes zu hören, vielleicht eben einen Podcast und sonst wie, dann führt vielleicht gar kein Weg an einer Apple Watch oder an so einer Garmin vorbei, wo das halt momentan perfekt integriert ist. Und nichtsdestotrotz finde ich die Integration von MP3 so blöd nicht. Du hast natürlich nur als Streaming-Dienstnutzer hast du ein Problem, wie kriege ich überhaupt MP3s aus meinem Spotify raus?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Weiß ich auch nicht, wie das geht.
Ich habe, googelt man, ich weiß nicht, ob das legal ist oder nicht. Ich habe es natürlich so nicht gemacht, aber man könnte.
Du redest dich um Kopf und Kragen.
Man könnte sozusagen in 1:1 Geschwindigkeit mit seinem Computer das aufnehmen, was er gerade abspielt.
Ja,
und da gibt es Apps, die helfen einem dabei. Das heißt, wenn du jetzt ein Album auf deine, also wenn du jetzt ein Spotify-Album, was dir nicht gehört und du nicht als MP3 besitzt, als MP3 besitzen willst, dann startest du dieses Album oder eine Software, die dieses Album startet und hörst dir das 1,5 Stunden an und hast danach MP3s. Was wirklich nicht geil ist.
Also, vor 40 Jahren hat man, wenn die Musiksendung kam, 2 Knöpfe an seinem Kassettenrekorder gedrückt und hat das vom Radio aufgenommen. Und dann kam die Verkehrsmeldung, ta-tü-ta-ta, auf der A2, der
ja, Stau, ja.
Da konntest du das Lied löschen.
Den Vorteil hast du jetzt, so eine Verkehrsmeldung kommt nicht, aber das ist tatsächlich definitiv was, wenn du wirklich viel wechselnde Musik, wenn du willst bei jedem Laufen was anderes draufspielen auf die Uhr, dann ist das natürlich schon wirklich Mist zu sagen, naja, jetzt muss ich erstmal ganz Spotify mir als MP3 runterladen und so weiter.
Aber ganz kurz, bei iTunes ist das nicht so. Wenn du da einen Song gekauft hast, kannst du den auch als MP3 runterladen.
Wenn du ihn, also auch das habe ich geguckt. Erstens, wenn du Apple-User bist, bist du wahrscheinlich nicht mehr auf iTunes und kaufen, sondern auch auf Apple Music. Da ist das gleiche Problem. Gibt es auch genau. Apps, die das aufnehmen können.
Wenn es auch die Pauschale ist. Ne?
Ja, und ich habe aber gekaufte Alben, das habe ich jetzt auch erstmal wieder klicken müssen. Den iTunes Store wird dir gar nicht mehr angezeigt. Musst du erstmal irgendwo in den Optionen sagen, zeig mir den iTunes Store. Und dann habe ich mir den angezeigt, dann habe ich meine gekauften Artikel gesehen, habe dann gesehen, aha, da sind ja die Alben drin, die ich früher mal gekauft habe mit .m4a ohne Kopierschutz. Das ist aber kein MP3. Und die wiederum finde ich dann in meinem Dateisystem, habe die dann hochgeladen auf irgendeine komische Webseite, mach aus M4-File MP3. Das heißt, ich habe da 15 Dateien und dann waren innerhalb von 5 Minuten hatte ich dann MP3. Es gibt auch Software, die das kann und so weiter. Also es gibt, das ist der riesen Nachteil. Tatsächlich ist es aber so, ich wäre ja so ein Typ, der sagt, naja, ich nehme jetzt die Top 30 Lieder, die ich geil finde, zum Laufen, mach Shuffle. Und dann habe ich sowieso erstmal, kümmere ich mich da 1-2 Monate nicht drum. Und so bin ich auch beim Laufen, selbst mit meinem Smartphone jetzt letztens, bin ich jetzt viel rumgelaufen mit Musik. Ich habe sowieso immer das Gleiche gehört. Dann ist es wieder ganz,
Dreh mal dein Handgelenk so, dass ich die Uhr sehen kann?
Ja.
Also ein bisschen höher? Okay, lass nur mal so.
Was siehst du denn? Irgendwas Gespiegeltes?
Nee, ich finde es so geil, dass die Uhr so groß ist. Ich
kann ja, du ja kannst alle, die Uhrzeit
ich kann
lesen.
Ja alle sehen.
Krass. Naja, und auf die Musik zurückzukommen, wenn du dann einmal alles drauf spielst, dann ist das gut. Dann ist es tatsächlich nett, die Integration, weil du wirklich nur einen Knopf drücken musst, AirPods rein, er koppelt die automatisch, wenn du die in den Kopplungsmodus machst. Also du musst nicht in Einstellungen Bluetooth irgendwie Kopfhörer koppeln gehen, sondern du drückst auf Start des Liedes und dann fängt er an, nach deinen Kopfhörern zu suchen, zack, drin. Und
also die AirPods,
AirPods,
die Apple-Dinger findet er auch ohne Probleme.
Genau, du musst die einmal aktivieren, die AirPods in den Kopplungsmodus setzen, dann findet er, beim nächsten Mal findet er sie so, ohne dass du natürlich koppeln musst.
Ja, das ist auch schön.
Und dann die Bedienung, weil die Uhr hat ja Touchscreen an bestimmten Stellen nur, das habe ich im Video ganz genau erklärt. Eine Uhr mit Touchscreen, den sie eigentlich nur an 3 Stellen benutzt, finde ich super smart. Also da, wo ich jetzt Start-Stopp auf die drücken kann, um das Lied zu starten und vorzuspulen.
Nicht das ganze Saphirglas ist ein...
Doch, das ganze Saphirglas ist ein Touchscreen, aber in ganz wenigen Situationen wird der überhaupt nur aktiv geschaltet.
Ach so.
Würde ja auch viel zu viel Strom verbrauchen, wenn der die ganze Zeit aktiv wäre wahrscheinlich. Aber das heißt...
Du kannst nicht zufälligerweise dagegen kommen und irgendeinen Quatsch machen.
Genau. Das heißt, die normale Bedienung weiterhin Krone-Taste, aber da, wo es Sinn macht, zum Beispiel um eine Karte hin und her zu schieben, ist Touchscreen drin. Key-Feature. Also ist eins der Key-Feature, die ich auch wichtig finde. Insbesondere jetzt, wo es die Karten gibt, aber da komme ich jetzt gleich drauf zu. Ja, und das mit der Musik funktioniert einwandfrei. Seitdem nutze ich das hier tatsächlich auf der Uhr, nehme mein Handy nicht mehr mit, weil ich halt eine schöne Playlist da jetzt mir drauf gegrabt habe. Nee, habe ich ja nicht.
Die Quizfrage heißt, kommt diese Uhr noch vor Weihnachten?
Ich hoffe es, Anfang Mitte September.
Okay.
Beim Thema Musik habe ich dann auch mit dem Hersteller nochmal gesprochen. Weil eine Sache, die ich tatsächlich nicht gut gelöst finde, ist, dass du momentan nur ein Verzeichnis hast, wo alle Lieder drin sind und du jetzt, wenn du da 10 Alben drauf spielst, du könntest ja auch sagen, ich spiele meine ganzen wichtigsten 20 Depeche Mode Alben da drauf, wie man das halt so macht. Dann könntest du nach Album aussortieren. Das geht tatsächlich nicht. Also du hast momentan nur einzelne Lieder und das wird sich jetzt aber in den nächsten Monaten per Firmware ändern, dass du wie einen vollwertigen MP3-Player kriegst oder einen Musikplayer. Wo wir wirklich nicht mitrechnen können und dürfen, ist, dass einer der Streaming-Dienste integriert wird. Und da kann ich ja so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das kostet halt richtig Geld.
Was heißt denn richtig Geld?
Ja, ich weiß gar nicht, wie ich den Betrag nennen darf, aber mit 6-stellig kommst du nicht hin.
7-stellig.
Ja. Um dass der Streaming-Dienstleister überhaupt mal ja, die Löffel in die Hand nimmt und da ein bisschen programmiert, keine Ahnung.
Aber eigentlich würde man ja denken, es ist eine Win-Win-Situation.
Ja, dann, wenn der Streaming-Dienstleister denkt, da sind Hunderttausende von Uhren im Umlauf oder Hunderttausende von Handys, dafür muss ich jetzt meine App bauen. Da ist, muss man ganz klar sagen, da ist wahrscheinlich von den Stückzahlen so eine Marke wie Chorus, die noch recht neu am Markt ist, wahrscheinlich einfach nicht groß genug, dass der Streaming-Dienstleister da Bock drauf hat. Beziehungsweise die Kosten sind vielleicht immer da, vielleicht zahlt Garmin die auch, aber Garmin hat ja neben den Uhren noch viel anderes Geschäft, für die lachen vielleicht über so einen 7-stelligen Betrag. Während eine Firma, die so ein bisschen Start-up-mäßig oder noch relativ frisch, wir reden da jetzt von 2-3 Jahren, wo die auf dem Markt sind, einfach nicht die Chance hat. Oder man kann das ja mal durch, was weiß ich, rechnen wir das mal durch 10.000 Uhren oder sowas, die den 7-stelligen Betrag, dann kommen da halt mal eben 100 Euro mehr raus, was so eine Uhr kosten muss, nur damit der Streaming-Dienstleister am Wort ist, will auch keiner bezahlen.
Mir wäre es das ja sowieso nicht wert.
Das ist sowas, wenn Musik das Wichtigste der Welt ist, klar, führt kein Weg momentan an der Apple Watch und Garmin sehe ich. Ich weiß gar nicht, was Suunto und Co. so machen, keine Ahnung.
Stimmt, Suunto ist ja auch immer, oder, aber sie, wo wir wieder bei der Optik sind, sehen auch so aus.
Das kommt auch so hin, ne? Aber ich glaube, Suunto und Polar werden auch nicht eine perfekte Spotify-Integration haben. Müsste ich jetzt mal nachgucken. Aber
dann geht der Punkt dann eben
auch ähnlich, vielleicht an Garmin. Die sind ja wahrscheinlich in ähnlichen Nischen unterwegs wie Chorus, aber also von den Stückzahlen.
Wo ist das Problem, den Punkt Garmin zuzusprechen? Also ja. Ist doch gar nicht, da haben wir doch gar keine Bauchschmerzen mit.
Nee, aber trotzdem ist ja so ein Podcast mal ganz gut dafür, die Hintergründe zu erfahren. Ne?
Um zu wissen, siebenstellig hätte ich jetzt auch nicht geschätzt. Ja.
Karten gab es jetzt den einen oder anderen, der kritisiert hat, dass man keine Straßennamen lesen kann.
Ja, das ist ja TÜNEF. Ich brauche ja keinen Straßennamen. Ich brauche ja nicht einen Straßennamen auf der Uhr lesen. Das ist nicht tief. Also ich muss ja bei der Uhr jetzt wirklich hardcore-mäßig sagen, da den Trail laufe ich. Also ich muss diesen Wurm ja deuten können, wo muss ich langlaufen.
Genau. Also es war tatsächlich so, wir haben ein Video gemacht, wo wir gewandert sind über die Vulkane auf La Palma. Da sieht man, wie ich mit der Chorus navigiert bin.
Und das war mit der Vorgängeruhr.
Mit der Vorgängeruhr ohne Karte. Die
ein bisschen kleineres Display hat.
Nicht genau.
Auch schon groß.
Und mit den normalen GPS-Tracks und auch mit diesem Touchscreen war das schon eine super Lösung, auch wenn du gar keine Karte im Hintergrund hattest.
Genau.
Und da muss ich Chorus zustimmen, weil ich auch danach gefragt habe, mir Ortsnamen und sonst wie, warum nicht? Ja, Simplicity ist Fact. Ich möchte ja meine Höhenlinien sehen. Ich möchte sehen, wo ich langlaufe. Und ich muss ja da, wo eine Y-Kreuzung ist, muss ich entweder links oder rechts langlaufen.
Entschuldigung, dass ich dir ins Wort falle. Mit den Höhenlinien. Das ist ja ganz klar, wo der Trailrunner drauf steht.
Ja, weil du kannst halt eine normale Landkarte, also Straßenkarte einblenden. Und eine topografische Karte oder beides übereinander legen und dann siehst du Höhenlinien und die Straßen, wo sie lang führen. Also sehe ich eher positiv. Alles, ich habe es jetzt nur kurz am Kronsberg rum testen können, auf jeden Fall alle Straßen zu sehen, die da in der Gegend waren. OpenStreetMap scheint der Hintergrund zu sein. Das habe ich am Dateisystem, als ich die MP3s auf die Uhr gespielt habe, gesehen. Also die du schließt sie dann am Computer an, spielst einfach die Musik drauf und da siehst du dann auch den Ordner Maps und OSM. Also sehr schönes Kartenmaterial. Sehr simpel. Was ich mir wünschen würde, was ich auch nochmal anregen werde bei Chorus, ist, dass man doch, wenn man rauszoomt, zumindest den Ortsnamen sieht. Und ich kenne das von Wahoo Bolt, der zeigt nämlich auch keine Straßennamen an. Ich glaube, der Garmin zeigt sie an, der Bolt nicht.
Kannst du einstellen?
Ob oder nicht, genau. Und beim Wahoo kannst du es nicht einstellen. Der erste Bolt hatte definitiv keine Straßennamen, aber wenn du rausgezoomt hast, hast du wenigstens die Ortsnamen gesehen. Und das finde ich schon gut, um sich zu orientieren, wo man sagt, naja, da ist Algermissen, na, dann muss ich da in die Richtung fahren, dann komme ich auch wieder nach Hause.
War ganz interessant, kurzer Einspieler. Ich habe das deaktiviert und als wir aber den Harz-Orbit gefahren sind, Ah, das könnte Bad Lauterberg sein. Also wäre jetzt auch schön, wenn da steht, es ist Bad Lauterberg.
Genau, genau. Das sind so die, das ist so das Einzige vielleicht, wo ich sagen würde, das wäre schon, schon schön, wenn sie das noch nachreichen würden. Das wird, man muss ja auch bedenken, das ist jetzt gelauncht. Die haben das erste Mal Kartenmaterial und Musik drauf. Jetzt beim Launch, das wird ja weiterentwickeln. Und das ist ja das Schöne bei Chorus auch bisher, die letzten zwei Jahre, seitdem wir die...
Die Updates-Quote ist da richtig super.
Ja, Update, läuft alles stabil. Es kommen immer wieder wirklich tolle Funktionen hinzu. Die werden ausgerollt auf alle Uhren. Also dann erwarte ich hier auch, dass bei der Vertix das da auch relativ schnell geht, dass da das alles noch ein bisschen erweitert wird. Turn-by-Turn geht halt nicht. Also es gibt keine Abbiegehinweise.
Was ein wichtiger Punkt ist, da bin ich auch Thema... das wäre dann vielleicht noch mein vierter Punkt. Ich hasse das ja, wenn man ein Update macht und danach ist irgendwas falsch, was nicht vorher war. Ist bei Chorus mir noch nie passiert. Jedes Update war sauber bis jetzt.
Ja, ich musste auch noch nie eine Uhr auf Werkseinstellung zurücksetzen. Ja,
also das finde ich auch.
Also das ist tatsächlich.
Und das ist ja auch ein Punkt, Entschuldigung noch, ja. Den ich auch immer, bin gar nicht der größte Apple-Fanboy, aber ganz klar ist auch jedes Update, was ich auf mein iPhone geknallt habe, hat es aber auch nicht lahmgelegt.
Ja, ja.
Und das ist zum Beispiel was, wo ich natürlich bei Fahrradtachos schon mal...
Hattest du denn mal einen Absturz?
Nein.
Bei der Chorus?
Ich hatte noch gar keinen.
Also das finde ich halt auch noch bemerkenswert, dass die immer stabil lief. Noch nicht eine Fahrt verloren oder keinen Lauf verloren. Nochmal zurück zu dem Karten. Das war auch eine Diskussion, die ich mit einem geführt habe. Ich glaube sogar direkt per Mail oder sowas. Wo dann wirklich geschimpft würde, ja, es gibt ja gar keine Turn-by-Turn-Navigation, es gibt gar keine Abbiegehinweise. Was sagst denn du dazu? Ich habe da nämlich eine Meinung zu, wo ich sage, naja.
Naja, ich setze die Uhr ja nicht als Navigation beim Radfahren ein. Von daher, beim Laufen würde
oder
ich
wandern.
Ja, beim Wandern würde es 50-50 vielleicht, da kann ich nicht so.
Okay.
Beim Wandern, glaube ich, ist es auch nicht so wichtig, da beim Wandern, also ich bin ja mit der Uhr gewandert im Bückeberg und was mir gereicht hat, ist einfach, dass es am Handgelenk brummt, wenn du auf dem falschen Weg bist. Das fand ich gut.
Na, da ist sie ja ultra empfindlich auch, ne? 10 Meter abweichen und schon merkst du es.
Und
ja.
Das denke ich mir, das ist unaufgeregt, du bist, wie gesagt, von dem geplanten Track gerade weg, dass sie dir sagt, jetzt aber nicht nochmal 500 Meter weitergehen, du bist weg vom Track, dann brummt es da am Handgelenk. Eigentlich bin ich damit zufrieden.
Okay, und ich hätte tatsächlich von dir eine Meinung erwartet, ähnlich meiner. Ich habe ja selbst beim Garmin haben wir ja unsere Abbiegehinweise aus.
Wie gesagt, ich nutze sie ja gar nicht, genau. Also das
deswegen
ist ja,
hätte ich jetzt gedacht, du sagst ja, Abbiegehinweise braucht kein Mensch.
Ja, ich muss ja ein bisschen vorsichtig sein. Also ich benutze es ja sowieso nicht.
Ja, ja.
Gar nicht.
Du benutzt nämlich genau wie ich auf dem Wahoo oder Garmin ja auch keine Abbiegehinweise.
Genau.
Ne?
Und beim Fahrrad sehe ich das auch gar nicht so kritisch, weil ich habe ja dieses große Display, wo ich wirklich regelmäßig schon im Voraus drauf gucke.
Weil es in meinem Blickfeld ist, ja.
Genau. Mensch, in den nächsten Ortschaft, da musst du an der T-Kreuzung links abbiegen. Das brauche ich nicht nochmal als Erinnerung, dass ich hier links abbiegen. Das habe ich ja auch schon 3 Kilometer vorher mitgekriegt, dass ich da in der Ortschaft links abbiegen muss. Deswegen... Wie gesagt, beim Trailrunning kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht tue. Beim Wandern reicht es mir eigentlich, dass sie brummt.
Ja, es hat, ich sehe es so. Ich habe ja eine Uhr mit Abbiegehinweisen mal getestet. Da gibt es ein Video sogar zu. Die 945, glaube ich, die Garmin in Italien rumgelaufen. Und mich stört es auch eher. Und zwar Abbiegehinweise schalte ich deshalb ab, weil die ja eigentlich immer viel
Ton
zu viel,
macht.
Ja, die machen ja immer viel zu viel Alarm. Ne? Die kommen ja 20 Meter vorher, 40 Meter vorher nochmal und so weiter. Du hast ja eigentlich pro Abbiegehinweise 3 Pieptöne oder so.
Genau,
das hast du
beim
Wahoo, beim
Auto,
Garmin, überall.
Ist ja beim Autonavigieren ja, genauso.
Beim Radfahren nervt es ja am meisten. Du fährst irgendwie eine schöne Abfahrt Großglockner runter und es geht so ein kleiner schottriger Feldweg links rein, den du sowieso nicht fahren willst und sie piept aber trotzdem und sagt dir. Und sie piept auch manchmal, wenn du eine Kehre fährst und solche Sachen.
Naja gut, aber das ist ja auch eine Sache, dass du meinst scharfe Kurven hinweisen, da könnte ich ja ausrasten.
Ja.
Also dieser Hinweis, Achtung, scharfe Kurve, könnte ich...
Ja, den habe ich sowieso schon gleich abgeschaltet.
Bei ja, Garmin. Aber guck mal, dann hast du Zuhörer, das könnt ihr gerne mal reinschreiben. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand das wichtig findet, scharfe Kurve. Ich meine, ich bin doch auf dem Track.
Ja, es sei denn, man hat vielleicht nie die Karte an, sondern lässt es im Hintergrund laufen. Das heißt, dass man vielleicht ohne Kartenansicht fährt und sich dann nur, und dann könnte auch ein Abbiegehinweis wieder Sinn machen, wenn man sagt, man guckt ja sowieso nicht auf die Karte, aber weil man nur Datenfelder anguckt.
Ich bin doch seit 40 Jahren mit dem Fahrrad im Wald und auf der Straße unterwegs und lebe, ohne dass mir jemand gesagt hat, Achtung, da scharfe Kurve. Also wie konnte ich das bis jetzt überleben?
Na gut, aber du bist schon einer, der die Karte groß aufmacht, wenn du eine Abfahrt fährst und dann die Karte, dann aber trotzdem die Tracks liest, wie die Kurven verlaufen.
Du hast das nicht verstanden. Also Entschuldigung, das war ein Missverständnis. Ich meinte, sag ich mal, in meiner Altersklasse, als ich 10 Jahre alt war, bis 20 gab es keine Navigationsgeräte. Da gab es überhaupt nichts.
Ja, ja, klar.
Das heißt, du bist ja trotzdem überlebensfähig gewesen und bist nicht aus der Kurve geflogen, weil es eine scharfe Kurve war, weil im Straßenverkehr wird bei den wirklich scharfen Kurven wird dann auch ein Verkehrszeichen eingeblendet. Achtung, scharfe Kurve.
Ja, oder beim U-Turn hast du ja immer diese
Pfeile. Und wenn du in Italien oder in den Alpen oder irgendwo unterwegs bist, wo nicht so viele Verkehrsschilder sind, da fährt man ja mit offenem Blick.
Ja.
Und dann kann ich mich doch nicht auf mal. Also, das sind wir völlig aus dem Ruder geraten.
Nein, aber das sind ja so Sachen, die ich schon die man nicht im Video mal eben so erzählen kann. So in der Diskussion finde ich das immer ganz gut und vor allem dich da vielleicht auch als Gegenpol sitzen zu haben.
Wieso Gegenpol?
Ja, in dem Fall jetzt nicht, aber manchmal ja. und dann ist es tatsächlich so Turn by Turn, wenn man jetzt wirklich sagt, man hat nur die Datenfelder, möchte erinnert werden, wenn man abbiegt, muss jeder für sich entscheiden, ob das der wichtige Punkt ist. Ich finde es, also meine Art des Laufens war auch damals schon mit der Garmin, wenn ich mal Karten gebraucht habe. Erstens braucht man es relativ viel, viel seltener, als man denkt. Weil es sei denn, man wohnt wirklich in den Alpen, macht viel Trailrunning, aber tatsächlich Karten ist so das Wenigste, was ich je benutzt habe an meinen Laufuhren. Und wenn ich es benutzt habe, dann mache ich es genauso wie beim Radfahren. Dann, wenn eine Abzwei kommt, dann ist es ja sowieso so, dass ich schon mal auf dem Tacho gucke, da kommt ja gleich was. Ne? Das kriegt man dann schon mit und das machst du bei einer Laufuhr, bist ja nun noch viel langsamer als auf dem Rad unterwegs. Wenn ich sehe, da gabelt sich was, gucke ich schnell auf die Uhr und laufe nach links oder nach rechts und habe aber den ganzen Rest des Laufes meine Ruhe.
Ja, aber dann ist es wieder, dann spielt sie die Stärke einfach durch das große Display aus, wo man sagt, okay, du kannst es ja vielleicht auch so 1 Kilometer vor der Kreuzung selbst beim Laufen mal, wenn du die Hand hebst, mal so wahrnehmen, ach ja, da links.
Ja, ja, genau. Und das ist das große Display. Und dann, was natürlich der absolute Killer, was Karten am Handgelenk angeht, ist Krone drehen, rein, raus zoomen und mit dem Finger rechts, links. Natürlich ist das, und da ist wieder die Apple Watch als kleiner Computer immer noch am besten, weil da sich das Bild schneller aufbaut bei so einem Display, einem Sportuhr-Display, dauert es halt immer, bis sich die Karte aufgebaut hat. Ist, glaube ich, wahrscheinlich auch an den Fahrradcomputern so, wenn du da drin rumzoomst. Aber da ist das natürlich, da habe ich mich am meisten drüber gefreut, wo ich gesagt habe, jetzt ist das erste Mal, dass dieser Touchscreen, die alte Vertix hat den Touchscreen auch, weißt du gar nicht, ne?
Also habe ich nicht benutzt.
Die hat den auch schon, ne? Aber wie gesagt, du brauchst ihn ja nicht. Hier ist es so das erste Mal, wo ich gesagt habe, geil, dass die einen Touchscreen hat. Weil das ist, und obwohl ich das Wort hasse, sieht man auch in den Outtakes, und ich das immer so ein bisschen nuschele, damit man diesen Touchscreen-harten Übergang nicht so hört. Nee, finde ich cool. Dann hat es so eine EKG-Funktionalität, die ich ganz nett finde, wo du dann morgens gucken kannst, wie dein Körperzustand ist, deine Ausgeruhtheit und so. Das sind alles so nette kleine Dinge. Aber im Grunde stimme ich dir zu. Lange Akkulaufzeit, Bedienbarkeit.
Großes Display.
Großes Display ist super, super ablesbar jetzt. Also wirklich nochmal eine andere Liga. Und auch die Einstellbarkeit über die App finde ich super. Sie sieht schick aus, finde ich. Obwohl ich wahrscheinlich eher ein Freund von Schwarz wäre. Es gibt die, wird die auch in Schwarz noch geben. Ich habe jetzt diese silberne mit orangen Display, aber ich finde sie, immer wenn ich sie sehe, so im Spiegel oder mal in meinen Videos, denke ich, oh geil, irgendwie sieht die geil aus, obwohl sie schon sehr massiv ist. Aber
wie gesagt, da wäre ich ja auch viel verzeihlicher, wie sie aussieht. Die Funktionalität, das ist für mich ein reines Funktionsteil.
Na, da bin ich schon, dadurch, dass ich sie dann in der Freizeit trage, muss sie auch irgendwie schon cool aussehen. Und da mag ich auch dieses bombastische, dieses Outdoor-Design mag ich gerne. Mag ich auch bei den Garmin, aber die Garmin-Uhren sehen auch geil aus, muss man schon
sagen. Wie gesagt, die haben ja alle dieses Combat, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, dieses Military-Style. Das haben sie ja alle.
Ja, so viel dazu. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also ich zeichne jetzt momentan alles mit der Uhr auf. Das heißt, jede Radfahrt, jeden Lauf, Tennis sowieso. gucke mal, werde auch dieses Evo Lab, also diese Trainingsfunktionalität, weiter beobachten, wie sich das entwickelt. Und auch wenn ihr bei Strava vielleicht die Fahrt dann doch vom Wahoo aufgezeichnet seht, parallel immer läuft das Ding immer mit, sodass ich in der Chorus-Welt jeden Lauf, jede Radfahrt auch immer drin habe. Integrierter Pulsmesser funktioniert okayisch an meinem Arm, aber bei mir funktioniert kein Pulsmesser richtig gut am Arm. Da bin ich ja ein Freund von diesen optischen, die ich mir dann hier, so ein Ticker Fit, den ich mir oben um den Arm rum mache meistens. Aber das, was ich jetzt hier gemacht habe, war jetzt auch okay, ne, hat man ab und zu mal eine Abweichung, aber das ist ja meinen dünnen Armen geschuldet. Ich habe hier so am Knöchel so eine leichte Mulde drin und da kann halt einfach, wenn da die Uhr drauf.
Ich glaube, das gilt dann aber auch für alle Uhren bei dir, ne?
Das hat ja, jede Uhr, auch eine, genau. Apple Watch, alle, genau. Auch die neuesten Apple Watch funktionieren nicht richtig. Einfach, weil ich zu viel Vibration habe. Hätte ich jetzt hier ein bisschen mehr Speck oder was auch immer, eine andere Knochenform, würde es wahrscheinlich besser laufen. Hab aber auch jetzt nicht Lust, extra deswegen zuzunehmen. Gut, also da, so viel dazu. Da
du sollst kommt, doch nur am Arm ja, zunehmen.
Genau. Ja, ich werde dann, wie gesagt, nach 8 Wochen, weil das Video, was ich jetzt gemacht habe, ist wirklich ein Walkthrough. Alles, was es an Funktionalitäten gibt. Ach, GPS habe ich ganz vergessen.
Na ja, gut, der Knaller.
GPS. Wir haben Canyoning im Urlaub gemacht. Das wäre was für dich. Habe ich das eigentlich erzählt, dass wir Canyoning gemacht haben? Nein. Wir schweifen ein bisschen ab.
Das passiert selten bei uns.
Ja, wir müssen ja die Zeit auch voll kriegen hier.
Hallo. Ne? Entschuldigung, es reicht auch, wenn wir mal einen Podcast machen, der unter 2 Stunden ist.
Nein, beim Canyoning war ich mit der alten Vertix noch und Canyoning ist, weißt du, was das ist überhaupt? Ich wusste es vorher auch nicht so richtig.
Wahrscheinlich musst du dich mit einem Seil irgendwo runter abseilen.
Nee, du kriegst einen Neoprenanzug an und springst in einer Klamm, so einen Wasserfall runter, ja, und ja. Was weiß ich. Ne? Alter, wie 8 Meter. Ah. Aber hätte ich nicht Schuhe angehalten, da kriegst du wasserfeste Schuhe irgendwie und Neo und ich meine, sogar einen Helm hast du auf. Ich glaube, Neo-Helm, ja, und so weiter.
Musst doch wissen, ob du einen Helm aufgehabt hast.
Ja, wir hatten einen Helm auf. Ich musste mich erstmal nur noch mal kurz dran erinnern. Und dann springst du halt, fängst du an mit 2,5 Metern. Dann stehst du bei 2,5 Metern und sollst einfach in so eine grüne Klammbrühe, also in schönes, klares Wasser natürlich, ne? Schönes, kaltes, vor allem richtig kaltes Wasser. Sollst du halt reinspringen, ne? Und dann machst du das, ist beim ersten Mal schon eine Überwindung. Ne? Und sind verbiss, geht das immer ein bisschen weiter, dann mal 5 Meter. Und das höchste waren dann 8 Meter in dieser Klasse.
8 Meter ist schon relativ krass.
Ja, ich bin noch nie vom Ziel. 5er war das höchste, was ich so normal gesprungen bin. Okay. Und 8 Meter hätte ich mich nicht getraut, weil beim 5er schaffe ich es schon, wenn ich die Füße leider nicht lang genug mache oder irgendwas, dann platscht das schon tun dir die schon die Fußsohlen weh. Also das platscht ja so ein bisschen auf dem Wasser. Bauchklatscher möchte ich da nicht machen, habe ich noch nie gemacht, Gott sei Dank. Nee, und dann springst du da auch runter. Ne? Und da habe ich auch mit dem Menschen oder mit dem, wie nennt sich das, der Leiter?
Instructor,
genau, Trainer, wie auch immer, der, mit dem wir da lang gegangen sind, hatte ich meine Uhr mitlaufen. Und habe gesagt, ja, wir sind jetzt schon hier 600 Meter weiter. Dann meinte er, ja, die Uhren gehen alle nicht. Ne? Die Vertix hat es aber relativ gut mit 2, 3 Haken schon damals ganz gut hinbekommen. Und da war sie ja in den Bergen sowieso schon immer besser als alle Uhren, die ich bisher hatte. Und jetzt habe ich gelernt, durch die neue Vertix, habe ich mich da auch mit dem Thema befasst, nicht nur über die Präsentation von Chorus, sondern auch habe mal ein bisschen quer, weil ich habe ja ein Video drüber machen müssen. Die haben jetzt tatsächlich das Problem weitestgehend gelöst, dass du Kletterwände, solche Clumps und so weiter auch wirklich relativ genau tracken kannst. Und zwar wusste ich gar nicht, dass das gibt. Ich glaube, es gibt professionelle so Handgeräte, die das schon können. Es gibt so einen Dual-Frequency-GPS-Mode. Da wird auf 2 Frequenzen geguckt, wo der Satellit ist. Und das Problem, was du bei Satelliten in Bergen und bei Hochhäusern hast, das Satellitensignal kommt jetzt zum Beispiel von rechts auf deine Uhr drauf und dann denkt die Uhr, naja, da oben rechts ist der Satellit. Die Uhr weiß aber nicht, dass das Signal von rechts eigentlich von links kommt, weil es am Hochhaus einmal auf die Uhr gespiegelt wurde. Das heißt, Signal kommt von rechts, weil es am Hochhauswand oder an der Berg einfach das gespiegelt wurde. Ist wahrscheinlich so wie Infrarot, kannst du ja auch, wenn ich jetzt hier Infrarot auf eine weiße Fläche halte, wird das gespiegelt und ich kann den Fernseher da hinten anschalten, ohne dass ich die Fernbedienung auf den Fernseher richte. So ähnlich stelle ich mir das bei GPS auch vor. Und das ist das, warum wir in den Bergen oft so Zickzack-Abweichungen hatten, und dass das nicht so richtig funktioniert oder gar kein GPS-Signal. Aber meistens merkt die Uhr nicht kein GPS-Signal, sondern macht Zickzack, weil sie denkt ja, sind genug Satelliten da. Sie kommen halt nur aus der falschen Richtung. Und dieses Dual Frequency macht wohl, filtert diese Fehler raus. Das heißt, weil wie auch immer, genau kann ich es nicht erklären, aber es ist so, die zwei Frequenzen sorgen dafür, dass die Uhr merkt, das kann nicht stimmen, dass das von rechts kommt. Das muss gespiegelt sein, weil auf der zweiten Frequenz ist es vielleicht ein bisschen, hat es eine andere Abweichung, als es eigentlich haben müsste, wenn es ein direkter Blick wäre. Und damit filtern sie wahrscheinlich nicht zu 100%, aber zu einem hohen Prozentsatz diese ganzen falschen Signale raus und zeigen nur noch die Satelliten, die wirklich direkten Sichtkontakt zur Uhr haben. In der Klamm muss man jetzt mal gucken, ob das ausreicht. Mit den Satellitensystemen, da hat Chorus jetzt auch als weltweit erster insgesamt 5 Satellitensysteme an Bord. Also du kennst wahrscheinlich vom Garmin GPS und GLONASS. Hier haben wir GPS, GLONASS, Beidou, Galileo. Galileo sieht man auch schon manchmal bei Fahrradcomputern, dass man 3 Systeme hat. Beidou ist, glaube ich, das chinesische System. Ich weiß auch gar nicht, ob die hier überhaupt sichtbar sind in Deutschland. Und QZSS ist, glaube ich, das 5. Das habe ich noch nie gehört, habe ich jetzt auch nicht recherchiert, was das genau ist. Zumindest war es so, ich habe hier mal irgendwo, habe ich auch
dein
mal...
Dein Bild, du hast mal ein Bild aufgenommen, wie viel Satelliten...
Genau. Und da siehst du hier B, G, also Beidou habe ich gesehen, G ist wahrscheinlich GPS, GL ist Galileo, GZS sehe ich, na doch, ein G, nee, das könnte...
Na, jedenfalls, wenn, ich, könnte, das jetzt, wenn ich das jetzt...
Beidou sein.
Wenn ich das jetzt durchzähle, wie viele Satelliten... Da gerade auf.
Ja, das waren 31.
Das ist schon krass.
Ja, das waren 31, die gleichzeitig zur Bestimmung hergenommen werden. Das geht auf Kosten der Batterie. Statt der 140 Stunden, wenn ich das System nutze, habe ich nur noch 90 Stunden. Also das geht, und wenn gut, du dann.
Aber wir reden ja wieder Einsatzzweck. Du bist vielleicht wirklich Climber, Bergsteiger und sagst, 90 Stunden reichen mir für das Wochenende. Ich brauche maximale Genauigkeit. Okay.
Ja, also das wäre jetzt das, wenn du jetzt wirklich im Hochgebirge unterwegs bist oder in Hochhäusern, dann müsstest du die Dual Frequency hier noch dazu schalten.
Hochhäuser, wie meinst du das, wenn Fassadenkletterer?
Da reden wir von New York. Ja, ne, New York Marathon habe ich jetzt gerade irgendwo gelesen.
Ach so, naja klar, New York Marathon, rechts und links sind die ganzen Häuser.
Ist ein bekanntes Problem, dass der Track komplett kaputt ist.
Wenn das du kann durch ich New York mir wirklich läuft. Vorstellen. Naja, jetzt war erst ein blöder Scherz, ne? Ja, verstehe ich schon.
Und habe ich tatsächlich damals, bin ich mit einer Phoenix durch New York gelaufen, gibt es ein Video sogar zu, könnt ihr mal gucken, ganz altes, eins der ersten von mir, wo ich noch parallel Komoot auf der Apple Watch laufen lassen habe, was nicht so gut funktioniert hatte, zumindest bestimmt 2-3 Jahre alt. Ja. Da hatte ich auch einen Track, der eigentlich 20 Kilometer lang war 24 lang. Also da hatte ich das schon. Da dachte ich, es liegt daran, dass ich unter Brücken lang gelaufen bin. Nee, das können auch die Hochhäuser gewesen sein, habe ich jetzt gelernt. Dieses Dual Frequency, das könnte ich jetzt hier noch dazuschalten. Dann verliere ich aber noch mehr Akku, dann habe ich 50 Stunden, dann bin ich so auf dem Niveau der alten Vertex 10 Stunden weniger. Ist dann der Fall, wenn ich wirklich sage, ich bin in den Alpen, die Klamm, leider war mein Urlaub jetzt schon. Ich werde es jetzt super spannend gefunden, mit der Uhr jetzt die Klamm zu gucken, ob ich da durchkomme. Und dann, aber das macht Bock mit dem Canyoning, um dann nochmal drauf zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob es mit Höhenangst überhaupt geht. Kannst du ins Wasser springen vom 3er oder 4er?
Genau, vom 10er springen.
Das kannst du. Ja, dann könntest du es machen. Weiß ich nicht, ob das, also, oder ist das ein Unterschied?
Soll jetzt nicht angeberisch klingen, ich pinkel mir wirklich in die Hose fast, ne?
Also, ja.
Machen tue ich schon, aber ich habe schon auch wirklich Muffe.
Na, würdest du denn so ein Canyoning dann mal ausprobieren oder eher nicht?
Wir haben sowas mal gemacht in Mallorca tatsächlich, da ging es auch mit Abseilen. Da haben wir auch alle Klamotten angehabt und dann haben wir uns so einen Wasserfall abseilen lassen. Wie das denn nun hieß? Ich glaube, das war auch sowas.
Naja, jedenfalls war das so, habe ich so noch drüber nachgedacht, ob man da mit Höhenangst, also Yves hat ja auch ein bisschen.
Hat das denn die ganze Familie gemacht von 8 Metern?
Na, bis auf meine Frau.
Okay.
Also Yves, die ist das dann, also die hat ja auch ein bisschen Höhenangst.
Aber beide Kinder.
Genau, und ich meine, bei ihr war, einmal hat sie das 5-Meter-Ding gemacht und dann hat sie auch gereicht. Und die Kinder haben beide die 8 Meter, war ich auch erstaunt. Krass. Und die Kleine noch vorab, wo ich nicht, was ich noch erstaunlicher fand. Wupp, als erste ist sie da runtergesprungen. Auch gedacht, krass. Weil ja. Ich stand da wirklich auch jedes Mal, hatte ich jedes Mal so 10 Sekunden, so einmal tief einatmen und ausmachen, atmen und los. Also es war nicht so, zack, jetzt gehe ich da mal rein. Noch schwieriger als die 8 Meter war eine zweite Stelle, wo du dich richtig abstoßen musstest, weil wenn du jetzt gerade runtergesprungen wärst, wärst du unten auf so einen kleinen Fels aufgekommen.
Das können die doch mit normalen Touristen nicht bringen.
Nee, das hat er auch beim Hinweg hat er gesagt, machen wir nicht. Dann sind wir ganz fleißig die 8 Meter gesprungen und waren alle super cool drauf. Dann hat er gesagt, ja, könnt ihr machen. Also der hat gemerkt, dass wir es drauf haben.
Ja, ja.
Oh. Also der steht, also das ist nicht, ja. Das hört sich jetzt gefährlicher an, als es ist. Da ist jetzt, das Ding ist, das steht neben dir, hält sich an so einem Baum fest und wenn er merkt, du springst nicht weit genug, dann schubst er dich von hinten. Dass du weit genug nach vorne springst.
Hört sich erstmal nicht machbar an, wenn du es beschreibst, ne? Es wird wahrscheinlich so
ja,
sein,
es war
aber
jetzt,
hört sich erstmal so an, wenn
aber jemand es war für mich, vom Kopf her stand ich da oben und dachte, okay, das ist jetzt nochmal ein anderer Schnack, weil du im Kopf hast, okay, du musst jetzt ein bisschen nach vorne springen und du musst das Loch treffen. Während die anderen Löcher so, also die anderen Wasserlöcher einfach groß genug waren, dass du sie immer triffst.
Ja, habe ich schon. Ich glaube, es könnte sein, dass ich da raus bin.
Ja, aber den hat auch kaum noch einer gemacht. Aber wir, die Kinder und ich und noch ein Vater mit seinem Sohn, die haben das mitgemacht.
Dass du das deinen Kindern so erlaubst.
Naja, die waren gut drauf. Die sind ja da besser runtergesprungen als ich.
Alles gut.
Ganz, ganz witzige Sache. Also war ein Abenteuer. Ich hatte erst gar keinen Bock. Ich habe gesagt, und da eine Stunde dahin fahren und sonst wie. Und dann bin ich froh, dass die Familie mich überredet hat, das zu machen. Dafür sind die Kinder dann auch mal einen Tag ein bisschen mitgewandert und Rad gefahren.
Prima.
So viel zum Thema Canyoning. Wo sind wir jetzt? Dann kommen wir mal kurz zu Eurobike, würde ich sagen. Die findet statt. Ich habe mir noch nichts durchgelesen, wie sie stattfindet. Also
wir sind dort, wir haben auch einen Stand dort als Aussteller und mit unseren Marken, die wir halt distributieren. Aber wir fahren hin und machen für euch ja, in klassischer Weise Video. Wir gucken, was wir gut finden, was wir Neues entdecken. Das heißt, ich erwarte jetzt auch, dass viel weniger Endkunden auf der Fachmesse sind. Natürlich
dürfen wir überhaupt welche rein?
Ich denke mal nicht. Nee. Genau. Na gut, aber früher gab es halt auch immer so, die dann gesagt haben, na, ich habe über meinen Radhändler mal so eine Einlass, so eine Karte organisiert. Ja. Lange Rede, will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen.
Ja, ich glaube, sie ist jetzt ein Drittel so groß auch nur, ne?
Ich denke, meine Erwartungshaltung ist, es ist jetzt wirklich so, wie es sein soll, reines Fachpublikum. Und wir sind zu dritt, der liebe Ingo, meine Wenigkeit, und Matze, unser neuer Videomann und Cutter, ist auch dabei. Freue ich mich drauf. Gucken wir, was wir einsammeln.
Genau, als Videoteam. Wir sind natürlich noch mit mehr Leuten da, weil wir den Stand haben.
Genau, aber als Videoteam sind wir für euch unterwegs. Das heißt, erwartet auch da, dass wir was Schönes von der Eurobike geschnitten mit nach Hause bringen.
Wir versuchen am Donnerstagabend das Video live gehen zu lassen. Dass wir
aber
bis dahin
wir versprechen
fertig sind.
Das nicht.
Genau, sonst spätestens Freitag im Laufe des Tages, schätze ich. Versuchen natürlich wie immer, immer ein bisschen die Neuheiten rauszukitzeln, was ganz witzig ist. Mir ist letztens irgendwann so ein Eurobike-Video von uns mal über den Weg gelaufen. Ja. Weil wir haben ja zu jeder Eurobike immer ein Video hochgeladen oder manchmal auch zwei.
Ja.
Und durch diese ganze Corona-Geschichte war das ja alles so weit weg. Und da hat man gesagt, und dann war es hier auch immer so Diskussionen hier im Dings, wo man sagt, naja, Eurobike fällt aus dieses Jahr, ist ja auch nicht schlimm, geht ja auch alles ohne Eurobike. Wo ich auch so an dem Punkt war, naja, vielleicht sind Messen jetzt ja auch so was man vielleicht gar nicht mehr braucht. Und dann lief mir irgendwann so ein eigenes Video durch die Finger und habe das nochmal so ein bisschen laufen lassen bei YouTube. Hab gedacht, so eine Scheiße, wie geil war das eigentlich, als wir damals da noch mit echten Menschen über die Messe und was für geile Sachen wir gesehen haben. Die Eindrücke, die Kulisse, die Gespräche, die man geführt hat. Das geht halt nicht über Zoom oder irgendwie.
Ja, oder
also
auch
alle,
so,
die sagen,
so spontan, dass man mal Leute trifft. Mensch, hey, wir haben uns lange nicht gesehen und dieses und so. Auch diese spontanen Sachen. Ne?
Deswegen bin ich ja ganz glücklich, dass das dieses Jahr stattfindet. Wie genau, weiß ich gar nicht. Ne? Also ich glaube, man muss da diese G-Regeln alle einhalten und so. Das muss ich mir jetzt nochmal genau durchsehen. Und ob und wie wir da Interviews führen können und so weiter, das müssen wir dann auch mal sehen. Aber das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und ich bin natürlich auch nicht sicher, wie viel Innovatives es geben wird, weil ich nicht weiß, ob jetzt alle Hersteller auf die Eurobike hingefiebert haben und zu sagen, naja, ich veröffentliche jetzt mal, ob man.
Nein, oder ich weiß ja auch schon von vielen Herstellern, die gar nicht da sind.
Genau, also es wird nicht viel da sein. Was ganz witzig ist, nächstes Jahr ist es dann für Frankfurt geplant, was ich auf der einen Seite sehr schön finde, weil man infrastrukturell definitiv einen Riesenvorteil hat. Das infrastrukturell ist es da momentan die Hölle. Du musst da morgens teilweise eine Stunde im Stau stehen, weil eine Straße zu diesem Messegelände führt. Andererseits war dieses Gefühl da am Bodensee und so ein bisschen ländlich auch irgendwie, gehört da auch mit dazu.
Ja, und die Hallen selber von der,
die sind auch super, ja, ja.
Diese Zeppelin-Hallen da unten. Ja, ja. Das ist schon ganz okay gewesen, aber die Infrastruktur geht halt einfach nicht.
Genau, und nächstes Jahr dann Frankfurt, da muss man mal gucken, ob die auch wieder zu einer alten Größe oder zumindest annähernd dahin kommen, wie sich das alles entwickelt. Aber ich muss sagen, ich freue mich drauf, endlich mal wieder Präsenz da vor Ort gucken, freue mich auf tolle Gespräche mit unseren Lieferanten und hoffe, dass wir vielleicht trotzdem, weil das war damals, die Videos haben ja immer davon gelebt, wir sind da den Gang runtergesammelt und haben gesagt, geil, was ist das denn, was hat der da empfunden? Genau, auch Sachen, also, die uns gar nicht geschäftlich interessiert haben, die wir einfach cool fanden.
Ja, ja? Ja, ja. Aber gucken wir mal, was rauskommt. Du hast es jetzt gesagt, wir planen, wenn es geht, am Donnerstag, spätestens am Freitag ein Video von unseren Eindrücken zu veröffentlichen, haben aber, das hast du jetzt im Einstieg zu diesem Podcast schon gesagt, ja, wir sind am Tag vor der Öffnung, also die Messe öffnet am Mittwoch und am Tag vorher sind wir, weil wir ja auch Aussteller sind, sind wir sowieso schon auf der Messe, einen Tag vorher haben wir eine Live-Übertragung vom Shimano-Stand. Wir dürfen jetzt aber auf gar keinen Fall uns verplappern, Ingo. Wir haben halt einen Launch zu begleiten.
Ja, die neuen Pedale oder was?
gut. Also wir verraten nicht was.
Ja, also ich glaube,
die Mehrheit unserer Podcast-Hörer ist ja total up-to-date. Die können sich schon erahnen, was es für ein Launch wird. Aber von unserer Seite gibt es da keine Zustimmung oder irgendwas verraten.
Ja, es wird auf jeden Fall keine Laufuhr, glaube ich.
Ingo ist jetzt gut, der Scherz ist durch. Also, wir sind auf dem Shimano-Stand und werden, wenn alles klar geht, um 18 Uhr live gehen.
Das ist jetzt Matzes Aufgabe, das hinzubekommen. Also unsere Idee ist, ganz schnöde mit einem iPhone zu filmen. Da kann ich ja ruhig mal erzählen, ist ja ganz interessant. Also das ist jetzt unser Plan. Vielleicht hat noch einer eine bessere Idee, gerne in die Kommentare. Aber unser Plan ist, nicht von 0 auf 100 zu sagen, wir nehmen jetzt mal eine richtige Kamera, eine von unseren Videokameras und schließen die am Computer an und machen Livestream und sonst wie. Das halte ich jetzt fast für zu, weiß ich nicht, traue ich mich zumindest jetzt nicht ran. Da müssten wir einfach noch mal viel mehr Zeit haben, um das zu proben. Deswegen ist unsere Idee jetzt tatsächlich, ein iPhone zu nehmen, da ein Rode Videomic dran. Dafür gibt es zwei Sender, also zwei Mikrofone. Einen, die wir uns anklipsen können und falls wir jemanden interviewen müssen, können wir auch kann man die sogar in so einen Stab reinmachen mit so einem Puschel drauf und kann das hin und her halten, um eine möglichst einfache Lösung zu haben. Und das Schöne an einem Smartphone ist ja immer, dass man die YouTube-App gleich auf dem Smartphone installiert hat und theoretisch, hoffen wir zumindest, werden wir jetzt wahrscheinlich morgen oder übermorgen mal testen, einfach sagen kann, ich starte jetzt meinen Livestream dann geht's los und hoffe, dass das funktioniert. Und das werden wir, der Launch ist um 18 Uhr, meine ich, wir werden wahrscheinlich so 17:30, 17:45 live gehen. Dann könnt ihr euch ein bisschen amüsieren, wie wir Testtöne in die Kamera gehen und vielleicht ein bisschen Quatsch reden. Bei YouTube versuchen wir das so anzukündigen, dass ihr auch schon mal diesen Livestream einen Tag vorher seht. Ich glaube, man kann einen Tag vorher sagen, als Premiere, dann und dann gehen wir live. Und klickt euch da rein. Man kann auch Kommentare, Chats und so weiter dann eingeben, wenn ihr live guckt, gerne da rein chatten. Wir versuchen, das muss dann Matze machen, da auch ein bisschen mitzulesen und vielleicht live vielleicht auch eine Frage beantworten zu können. Wir können es aber nicht versprechen, weil es das erste Mal ist und wir gar nicht gucken können, wie das passiert. Also wir versuchen, wie gesagt, wenn ihr jetzt am Donnerstag oder Freitag, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, ist es sowieso schon zu spät. Also wir werden bis Donnerstag oder Freitag bei YouTube was getestet haben. Also ich dachte, ich könnte das jetzt ankündigen. Ihr bringt ja gar nichts. bin ich ultra gespannt. Wäre so die erste Experience live. Und das wäre ja natürlich für die Zukunft auch, wenn wir mal sagen, wir machen mal so ein Zwift Meetup live. Wenn man, ich hätte das jetzt mal so geplant, dass wir die Zwift Meetups aufleben lassen. So.
Die kommen sowieso wieder. Wir haben jetzt nur für die Sommerzeit
das. Sommer, aus,
Sommer macht das für uns keinen Sinn.
Ja,
und viele auch. Urlauber und so, da hatten wir jetzt, also waren auch schon mehrere Fragen, wann macht er mal wieder? Kommt. Ne? Also ja. Zwift Meetups kommen.
Mitte, Ende September peile ich das an, wenn es abends auch wieder zu dunkel ist. Erstmal wieder normal, wie immer 2 Stunden. Und da hätte ich aber auch schon mal Bock, mal irgendwann so ein Samstags-Event zu machen bei schlechtem Wetter, keine Ahnung, wo man sagt, man fährt auch mal die längste Route, die es gibt auf Watopia. Und ich meine, sind 160 Kilometer und 2.000, 3.000 Höhenmeter. Und das wäre zum Beispiel mal was, wo man sagen könnte, das macht man mal live. Na, sowas habe ich zumindest
im Hinterkopf. Ja,
weißt du noch gar nichts von?
Nee, ich war jetzt auch überrascht, aber natürlich ist es auch ziemlich easy, einfach dein Smartphone anzuschmeißen.
Ja, ja.
Ist ja auch echt kein
Abfall. Na, da ist dann natürlich die große Herausforderung, mein
Dass
Smartphone
das anzuschmeißen. Dass du musst zu Hause.
Nee, oder das ich? Nicht. Du, er und dich mit ins Bild reinzuholen, weil du ja wo ganz anders sitzt. Das wird dann auch noch spaßig. Aber alles Herausforderungen. Nächstes kleines Thema. Was ich hier noch stehen habe, da werden wir jetzt, weil da kommen wir eigentlich nicht drum rum, das zumindest mal kurz anzusprechen, auch wenn ich da auf die politische Meinung ausnahmsweise mal nicht eingehen möchte.
Das können wir überhaupt nicht. Was?
Die 1.000 Euro Lastenradförderung, die angesprochen wurde im Wahlkampf. Und da würde ich jetzt mal unabhängig davon, wer welche Partei lieb hat und nicht, haben wir nämlich tatsächlich auch schon ein bisschen drüber diskutiert und wir haben, glaube ich, eigentlich für uns eine bessere Lösung gefunden, als jetzt Lastenräder zu fördern. Was? Wie kann das sein, dass wir das vielleicht gar nicht so gut finden, obwohl wir Fahrrad-Lastenräder verkaufen?
Oh, Ingo, weiß ich nicht, kriegen wir da irgendwie die Kuh vom Eis? Das ist ja immer mit persönlicher Meinung und missverstanden werden und so, das ist ja eigentlich, habe ich davon
das kriegen gut. Das kriegen wir ja ganz gut hin, haben wir auch beim letzten Mal gut hinbekommen.
Aber
kann man in den Kommentaren nachlesen, dass sich da auch, dass wir uns da
auch ist jetzt auch gar nicht, die macht nicht so viel
geäußert haben. Aber jetzt hier in dem Fall ist es so, dass wir uns jetzt mal vorgenommen haben, in diesem Podcast zumindest mal kurz drüber zu sprechen, weil es ist ziemlich hart kritisiert worden, dieser Vorschlag, der von den Grünen kam. Und ich habe dann gar nicht drüber weiter nachgedacht und dachte, wie kann man das so hart diskutieren? Lass mich zu Ende führen. Ich habe dann nur so ganz leicht drüber nachgedacht, ohne in die Tiefe zu gehen, wo ich gesagt habe, naja, wie kann man das denn so hart diskutieren und oder so hart kritisieren, während ja eine Förderung für Autos in Höhe von 9.000 Euro keiner was sagt. Das war so mein Gedanke und habe aber dann auch nicht weiter drüber nachgedacht und habe dann gedacht, naja, also ob es jetzt das Richtige ist oder nicht und man kann immer streiten, wo Steuergelder ausgegeben werden und wer sie vielleicht nötiger hat und so weiter. Das ist ein ganz anderes Thema, das würde ich hier gar nicht komplett aufrollen wollen. Ich fand es nur krass, dass sich so viele aufgeregt haben und beim Auto 9.000 Euro Elektroautoförderung sagt keiner was. Das war so mein Punkt, wo ich gesagt habe, da hätten sie sich ja genauso aufregen müssen. Das war so das, wo ich es dann wieder in die Schublade gepackt habe, bis du es wieder ausgepackt hast für die Sendung jetzt.
Naja, das können wir ja ruhig mal hier kundtun, so ist die Welt nun mal. Und irgendwie wehre ich mich dagegen, irgendwie anders Sachen darzustellen, als sie denn passiert sind. Ingo hat genau den Satz gesagt, wie kann man das eigentlich negativ finden? Und
wie kann es so einen Aufruhr ergeben und für Autos nicht? Sagen wir mal so, dass man es negativ finden
das
kann.
Das hast du in dem ersten Satz aber nicht gesagt mit den Autos. Da sind wir dann nochmal später drauf.
Aber so hatte ich es im Kopf.
Ne? Also genau,
im Kopf.
Und dann war ich so, oh nein, bitte nicht wieder ein Podcast, wo ich sage, ich bin ja ganz anderer Meinung als Ingo. Das ist ja dann irgendwann auch ermüdend und habe auch einfach keinen Bock drauf gehabt. Ich wollte jetzt viel mehr über dieses geile Orbit-Festival reden, als über diese 1.000 Euro Lastenradförderung. Die steht mir komplett im Weg, denn meine Meinung ist ja 100% so ein Quatsch. Ja, und dann muss ich das ja irgendwie Ingo mitteilen, wenn Ingo da so ist. Wie kann man nur dagegen sein? Und dann, oh scheiße, jetzt bin ich einer davon, der dagegen ist.
Naja, aber es war ja so.
Wie bring ich es dir bei?
Es war ja so, dass ich es dann auch verstanden habe, wo ich gesagt habe, ja klar, eigentlich finde ich die Idee nicht doof, Radräder zu fördern, aber nachdem du mir erklärt hast, warum du es nicht gut findest und die Argumente kannst du ja nochmal hier darlegen und wie auch immer, da wäre es vielleicht tatsächlich auch nicht blöd, wenn da in den Kommentaren einer schreibt. Jetzt mal unabhängig, ob es die Grünen, die SPD oder sonst wer vorgeschlagen hätte. Ich würde es nicht politisch machen, sondern nein, warum findest du die Idee, ein Lastenrad zu fördern, nicht so gut?
Also einmal vorweg, ich kann nicht aus meiner Haut, das ist meine Meinung, die teile ich jetzt mit und die muss nicht jeder teilen. Ihr könnt aber auch gerne davon Abstand nehmen, ihr könnt auch den Podcast abschalten, aber ich kann meine Meinung jetzt ja, wenn ich danach gefragt werde, nicht verheimlichen. Ich finde, dass es ein ganz klares Klientel anspricht mit dieser Förderung, sehr auf die Stadt bezogen, auf gar nicht auf das Land bezogen. Diese Milliarde müssen ja alle Steuerzahler bezahlen, alle. Also auch die Bevölkerung, die auf dem Lande ist, die nicht das Thema hat, ich kaufe jetzt ein Lastenfahrrad, um meine Kinder in den nächsten Kindergarten zu geben. Nee, der nächste Kindergarten ist 20 Kilometer entfernt, da hilft mir das Lastenrad auch gar nicht. Sehr urban und auch meiner Meinung nach auch wirklich sehr hart nur die Besserverdiener bevorzugt. Das stört mich so ein bisschen. Und wenn ein Lastenfahrrad in der Preisklasse 4.000, 5.000 Euro kostet und ich kriege 1.000 Euro Förderung, sind das immer noch 3.000, 4.000 Euro, die jemand bezahlen muss. Das ist ganz klar das besser verdienende Klientel und nicht die, in Anführungsstrichen, muss aufpassen, dass ich die richtige, ich bin ja nicht geschulter Politiker hier, die Leute, die ja wirklich ein schwaches Einkommen haben, ich kann überhaupt nicht drüber nachdenken, ein 5.000 Euro Lastenrad zu haben, sondern eher ein 2.000 Euro Lastenrad wäre was. Für die wäre es dann was, diese 1.000 Euro Förderung zu haben, aber die sind da gar nicht so in der Hauptzielgruppe.
Und das ja, stört mich denn überhaupt, so ein bisschen. Ich meine so Lastenräder,
ja, 2.500 Euro geht es ja wahrscheinlich los.
Euro, okay, ja.
Und ich fand es jetzt so ein bisschen, um es ja so ein bisschen sehr Klientelpolitik, hat mich so ein bisschen sehr gestört. Und es ist wieder mal so ein Punkt, wo die ländliche Bevölkerung so, also in der City verstehe ich 100%, da müssen Autos weg, das kann ich ja auch unterschreiben, aber da wieder die ländliche Bevölkerung abzusägen, das hat so gleich den, also bei mir hat das so den, auch wieder den Unterton, ja natürlich müssen Benzinpreise hoch und all diese ganzen Sachen, ja, und dann wieder die ländliche Bevölkerung, die aber das echt hart trifft, die dann vielleicht auch noch ein niedriges Einkommen hat, irgendwie widerstrebt mir das und fand ich irgendwie nicht gut. Die Gutverdiener in der Stadt, die kriegen jetzt nochmal 1.000 Euro gefördert, den wieder alle Steuerzahler mitbezahlt haben, aber das, die könnten es auch bezahlen ohne diese 1.000 Euro Förderung. Das war so das, was bei mir sofort aufgepoppt ist. Und da kann ich nicht aus meiner Haut, dass das so meine ersten Gedanken waren. Hm.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, als Fahrradhändler müssen wir ja eigentlich dafür sein. Wir müssen ja, und ich war ja auch nicht so dagegen, also es ist ja am Ende so.
Wir haben zumindest einen Nenner gefunden, was wir beide viel cooler fanden. Und eigentlich wäre das der positive Punkt, wo wir uns wieder beide getroffen haben.
Naja, ich glaube auch, also ich bin ganz klar, also es wird ja vieles gefördert vom Staat und man kann ja generell gegen Subventionen sein. Egal, ob die Bauern Geld kriegen, ob die E-Autobesitzer Geld kriegen, die übrigens, glaube ich, wahrscheinlich auch eher die Besserverdiener angesprochen werden. Das weiß
ich. Das ist aber das gleiche Problem mit der E-Autoförderung, die finde ich ja auch nicht optimal. Ja.
Und diese Subventionsgeschichten sind immer strittig und da kann ich auch gar keine Meinung, kann ich keine Stellung zu beziehen, weil ich mich da gar nicht genug eingelesen habe. Genauso wie ich hier keine hundertprozentige Stellung zu nehmen kann. Ich finde es eigentlich, alles, was vielleicht ein Auto vermeidet, finde ich immer eine gute Sache.
Sind wir uns schon wieder einig.
Ob ein Lastenfahrrad wirklich das Erstauto vermeiden kann, sehe ich kritisch. Sehe ich auch im eigenen so. Bei uns hat es auch das Zweitauto nicht vermieden. Also ist tatsächlich was. Es ist ja doch noch Regen und Wetter und sonst wie und mal eine längere Strecke, die man machen muss und Kinder, die vielleicht auch mal älter werden und nicht mehr da reinpassen. Also es wird nicht immer das Auto vermeiden. Ich weiß es aber auch von vielen Kunden, die hier ankommen, wo du sagst, Besserverdienende, die Cargon oder jetzt Cargo Factory Beratung habe meistens ich persönlich gemacht, weil ich hier der Lastenfahrrad-Experte bin und das Rad auch fahre. Mittlerweile kennen das auch unsere anderen Kollegen auch ganz gut. Sehe ich nicht so, dass das so ein privilegiertes Ding ist. Ich sehe, dass einige, wir haben Handwerker gehabt als Kunden, wir haben auch natürlich viele Familien mit Kindern als Kunden und da waren auch welche dabei, die gesagt haben, mit ihrem alten Auto, dann brauchen wir kein neues zu kaufen, das muss jetzt sowieso weg, die auch wirklich ein Auto abgeschafft haben und die jetzt zumindest nicht, ja, will ich denen jetzt nicht auch auf die Füße treten, die hier rumgelaufen sind, aber die nicht den Eindruck machten. Das, da kann man aber natürlich auch nicht hinter die Kulisse gucken, als wären es jetzt die, die das Geld komplett locker sitzen hätten. Also ich glaube, da war auch ein Faktor dabei, wo man gesagt hat, ich kaufe mir ein Lastenrad statt ein Auto, um Geld zu sparen. Das kann man ja auch machen. Deswegen ist es zumindest, finde ich, nicht so eine doofe Sache zu sagen, naja, das ist ein Gefährt, was jemanden Mobilität erlaubt, was leider ein Lastenfahrrad gegenüber jedem anderen Fahrrad natürlich auch exorbitant teuer. Also du kannst, glaube ich, ein gutes Fahrrad für 500 Euro schon kaufen, wo du einen langlebigen Spaß mit hast. Aber ich glaube, drunter wird es schon schwierig. Dann kommt so die Baumarktklasse, die dann auch vielleicht mal schneller kaputt geht und schlechte Bremsen hat und sonst wie. Ein Lastenfahrrad, also ein wirklich einkaufen fahren, Kinder zum Kindergarten fahren, vielleicht als Handwerker sogar hier aber Sachen zu machen. Ich glaube, dass das schon ein Autoersatz ist. Und ich sehe auch meine Kundschaft, dass die so kommt. Da wird 5 Probefahrten gemacht, da wird ein bisschen konfiguriert, wird genau geguckt, was ist das passend. Das ist ein anderer Fahrradkauf als bei anderen Rädern. Deswegen, glaube ich, wurde das Lastenrad ausgewählt. Nicht zu Unrecht, meiner Meinung nach. Trotzdem ist es ganz klar, es ist eigentlich auch wie beim E-Auto so, es trifft wieder nur bestimmte Menschen. Also dann könnte man jetzt natürlich sagen, na warum macht man nicht das E-Bike generell förderungsfähig, um Autos von der Straße zu kommen? Witzige Anekdote, gleich darfst du, sorry.
Nein.
Witzige Anekdote, ich war beim Mercedes-Händler hier in Hannover, habe ein Auto abgegeben und dann sieht der Enjoy Your Bike, was machen Sie, Fahrräder und bla bla bla. Ja, ich wollte mir auch ein E-Bike kaufen und so, aber die kosten ja immer so viel Geld und ein gutes E-Bike bist ja locker bei 2000 Euro, geht das so los, dass die langsam interessant werden.
Eigentlich noch höher.
Ja, aber so mit Mittelmotor und so und das ist mal ein langlebig ausgelegtes, guter Akku und so weiter, bist ja so mindestens nur 2.500 Euro los, vielleicht 3 eher. Ja, da sage ich zu ihm, naja, ist doch... Wenn das alles nichts wird, warum machen Sie das denn nicht einfach als Bike-Leasing hier über die Firma, Dienstfahrrad? Ja, macht Mercedes nicht.
Hast du mir erzählt vor der Sendung, da sind wir uns das...
Da wäre ich ja fast ausgerastet, da habe ich gedacht, das ist ja eigentlich was, womit man an die Presse gehen müsste, ist ja ein Skandal. Dass ein Autohersteller, die einen auf grün machen und CO2 und sonst wie, es seinen Mitarbeitern nicht erlaubt, ein Fahrrad zu mieten. Das nur so als kleine Anekdote, aber du wolltest eben noch was dazu sagen und auf die Diensträder kommen wir ja gleich nochmal zurück.
Nee, aber das können wir auch wirklich kurz machen. Für die Handwerker Lastenfahrräder, damit der Handwerker, der im Prinzip, jetzt fällt mir jetzt der Schlüsseldienst ein, der kleine Malermeister hier in Hannover, der irgendwo mal zu in der Innenstadt sich bewegen muss, der sagt, ich brauche jetzt ja nicht das ganze Equipment dabei haben. Und für die gab es schon die Förderung, gibt es schon die Förderung. Da hat übrigens keiner gemeckert. Und da finde ich sie auch gut, weil das ist auch wirklich nochmal, wo ich sage, die Handwerker in der Innenstadt, das ist, glaube ich, auch noch was, wo ich sage, da kann ich vielleicht den Gewerbetreibenden ein bisschen locken mit der Prämie, dass er sagt, pass auf, das mache ich mal, ich nehme mal den einen Mitarbeiter, der kriegt mal so ein Lastenfahrrad, dass man die anteasert, da bin ich dabei, also das ist meine Meinung jetzt.
Ist aber witzig.
Ist aber meine Meinung und bei der Mercedes-Sache, als du das erzählt hattest, wir hatten das im Vorfeld besprochen, da habe ich sofort gesagt, mit dir zusammen übrigens, wo wir sofort d'accord waren, das ist genau, wie du sagst, eigentlich ein Skandal, dass eine Firma es nicht erlaubt, einen Dienstfahrer zu machen. Welchen Nachteil hat denn die Firma? Und ich hatte schon gesagt, da würde man ja schon fast auf die Idee kommen, dass man das als Arbeitnehmer mal einklagt bei seinem Chef. Das ist ja eine wirkliche Benachteiligung, wenn deine Firma dir das nicht anbietet. Es muss ja nicht jeder nehmen, aber der das gerne hätte, der muss doch die Möglichkeit haben, einen Dienstfahrer zu machen. Ich meine, es schadet ja der Firma Mercedes jetzt nicht.
Nee.
Es schadet der Firma ja gar nicht.
Du sparst ja Lohnnebenkosten, wenn du so
ein Fahrrad nimmst.
Ja.
Genau. Und da waren wir beide, das können wir ja immer teasern und dann müssen wir aufpassen, dass wir es nicht zu politisch halten, aber da waren wir zumindest beide der Meinung, das müsste man doch gesetzlich regeln. Es ist der Arbeitgeber muss, und du bist auch Arbeitgeber, und stellt sich das sowieso nicht als Frage, aber Arbeitgeber ist verpflichtet, jedem Mitarbeiter, der gerne ein Dienstfahrrad im Leasing haben will, das anzubieten.
Ja, würde ich auch sagen. Pflicht, dass man die Pflicht hat, das mit anzubieten. Die Kosten für das Unternehmen sind natürlich Verwaltungsaufwand am Ende. Ne? Du musst jeden blöden Antrag unterschreiben und so weiter. Das ist so das Einzige, was man noch zugutehalten kann. Aber am Ende sparst du tatsächlich paar Promille oder was auch immer, da kommt nicht viel bei raus, Lohnnebenkosten. Und das wäre ja auch der Punkt, wo man ansetzen könnte für eine Förderung, wo man sagen würde, die 0, ich glaube, jetzt sind es nur 0,5%.
Da kannst du schon teasern, das kannst du für mich auch sprechen. Zumindest wollen wir ja keine Politiker werden, aber wir haben eine Idee gehabt, wo man dann sagt, naja, wenn der Mitarbeiter XY ein Fahrradleasing macht, da kann dann ja der Staat einsteigen und sagen, daran beteiligen wir uns.
Ja, da eine Milliarde reinstecken, dann bist du bei, sagen wir mal, so gibst einem Mitarbeiter X, der nimmt jetzt, hat eine Leasingrate von 50 Euro für sein Fahrrad über 3 Jahre.
Gibst ihm 15 Euro dazu.
Da werden auf einmal aus einem 4.000 Euro Rad ein 2.500 bis 3.000 Euro Rad. Ne, das sind auch 1.000 Euro, die er spart. Also ähnliche Ersparnis sowieso schon wegen dem Brutto-Netto-Geschichte. Also 50 Euro brutto muss er zahlen, jeden Monat für die Leasingrate, was auf seinem Gehaltszettel aber ja nur 30 ausmacht, weil er 20 sowieso Steuern gezahlt hätte. So muss man es rechnen. Mehrwertsteuer fällt noch ein bisschen weg und so weiter. Da muss man wieder drauf rechnen, dass man am Ende der Leasinglaufzeit das Rad ja entweder verloren hat oder eben 18% des Neupreises bezahlt, um es zu bekommen. Für uns ist das tägliches Geschäft. Kann man mal bei bikeleasing.de auf die Webseite gehen.
Ich würde da kurz mal intervenieren, wo du das gerade sagst. Dann kann ich dir jetzt schon sagen, welchen Podcast wir definitiv auch mal machen müssen.
Ja, das Bikeleasen erklären, ne?
Eigentlich müssten wir einen Podcast machen, weil das hast du jetzt sehr kompakt rübergebracht und so. Aber ich bin mir, glaube ich, auch ziemlich sicher, dass das viele Leute mal gehört haben. Und ja, der Nachbar hat es vielleicht mal gemacht, vielleicht auch mal der Arbeitskollege, aber ich bin mir ganz sicher. Also was würde ich
jetzt leider wissen? Leider viele Arbeitgeber, die es nicht machen. Aber es ist am Ende ganz grob gesagt, man zahlt nicht die 50 Euro im Monat, sondern vielleicht so, man landet so bei 30, 35 all over the cost und hat einfach ein Rad für eine Ersparnis von 30-40% roundabout, je nachdem, was man für eine Gehaltsklasse hat, welches Rad man nimmt und so weiter.
Aber behalt das im Hinterkopf, ne? Da müssen wir mal einen Podcast drüber machen, oder?
Und das ist ja eine schöne Sache an sich schon, um Geld zu sparen. Das verpflichtend zu machen für jeden Arbeitgeber würde ja, da würde eine Förderung entstehen, die gar keiner bezahlen muss. Na gut, der Staat nimmt weniger Steuern ein, weil mehr Räder gekauft werden am Ende. Aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt auf einmal auf einen Schlag 1 Million Räder gekauft werden. So, das ist ja ein fließender Prozess. Das heißt, es würde am Ende keinen so richtig Geld kosten, zumindest nicht den Steuerzahler. Es wird vielleicht weniger auf Steuerseite eingenommen, aber es wird zumindest schon mal nichts ausgegeben. Und wenn man dann noch sagt, diese 0,5%-Regel, oder sind es jetzt 0,25 aktuell, ich steige da auch nicht mehr durch, die noch ganz wegstreichen und vielleicht sagen, na gut, wenn er so eine Leasingrate hat oder auf den Brutto-Listenpreis nochmal 5-10% Rabatt zu geben und fertig, dann hat man auch ein relativ faires Ding. Auch wenn das Rad nur 500 Euro kostet, sind 5% ja 5%.
Und wenn du da siehst, das kann, weil wir das nun beides bedienen, das ist ein gutes Beispiel. Wenn jemand sagt, ich möchte gerne ein sportives Fahrrad für meine Freizeit haben, jetzt nehmen wir mal so ein sehr, sehr sehr teures Gravelbike, das vielleicht zwischen 3.000 und 6.000 oder 7.000 Euro kosten kann, dann kann sich das vielleicht derjenige nur im Leasing leisten, Person XYZ, und sagt aber super, mit einer kleinen Leasingrate verteilt auf 3 Jahre kann ich auch so ein tolles Fahrrad nehmen. Dann holen wir den Kunden, der sagt, ich brauche kein Lastenfahrrad, ich nutze das für mein Sportgerät, was ich als wirklich Sportgerät nutze, nutzt er auch diese Förderung, meiner Meinung nach. Und die Familie, die sagt, aber wir haben jetzt gerade Nachwuchs bekommen und jetzt kommt diese Szene, wir müssen jetzt einen Kinderanhänger kaufen oder noch ein Auto
kaufen oder Lastenrad.
Und ein Lastenfahrrad liegt auch in einer vergleichbaren Preisklasse. Sag mal, zwischen 3.000 und 6.000 Euro ist das überhaupt kein Problem für ein Lastenfahrrad. Und wenn es dann noch einen E-Motor hat, sowieso nicht. Und die können dann auch sagen, das tut wirklich weh, dieses Lastenfahrrad anzuschaffen, aber der Arbeitgeber bietet es mir ja an. Dann kann ich auch ein Lastenfahrrad in ein Leasing reinnehmen. Das müsste wirklich... Da müsste eigentlich wirklich, sind wir uns einig, ne?
Also ja, beide Kunden sparen eventuell dem Staat irgendwelche Mühen oder Geld oder was auch immer, aber beides ist eine Investition wert. Einmal weniger CO2, weil kein Auto angeschafft wird eventuell.
Und es ist, glaube ich, ein bisschen fairer.
Und der Sportler, der macht Sport und liegt vielleicht der Krankenkasse später nicht so schnell auf der Kasse, weil er viel Sport macht. Was auch immer dabei rauskommt, es sei denn, er stürzt, kann auch umgekehrt sein. Aber es ist am Ende so, als Staat muss man ja eigentlich gucken, dass man irgendwie da, dass da die gesamtgesellschaftlich von profitiert. Und ich glaube, von so einer Aktion würde man gesamtgesellschaftlich profitieren. Ich glaube auch, dass man von einer Lastenradförderung profitieren kann, CO2-mäßig, muss man, aber das ist schwer im Voraus zu sagen. Tatsächlich finde ich es witzig, dass, oder finde ich es interessant, dass du da eine Grenze ziehst zwischen gewerblich und nicht gewerblich, weil da würde ich ja sagen, alle sind gleich, entweder 1.000 Euro für ein Lastenrad oder eben nicht. Nee, egal, wer du bist.
Na, ich glaube,
dass. Weil der Gewerbliche fährt, macht genauso viel CO2 mit seinem Auto wie der Nicht-Gewerbliche, der es vielleicht dann nicht mehr fahren müsste.
Ja,
der Nicht-Gewerbliche ist vielleicht sogar noch eher bereit zu sagen, naja, zum Einkaufen und diese kurzen Fahrten vor allem alle zu vermeiden.
Ja, aber ich glaube, wenn ich das, also vielleicht ein bisschen schwer zu verstehen, aber wenn ich jetzt die Bevölkerung so sehe, sie grundsätzlich dazu trennen, okay, das ist jemand, der nutzt das jetzt gewerblich jeden Tag, der fährt jetzt in der Großstadt, München, Hamburg, Berlin oder Hannover oder Düsseldorf.
Weil er mehr fährt.
Weil er mehr fährt und das, da müssen wir müssen Lieferfahrzeuge aus der Stadt rauskommen. Du fährst einmal zur Arbeit, jetzt sage ich mal, in die Stadt rein, dann bist du 8-9 Stunden auf der Arbeit und fährst dann wieder weg, aber ich sag mal, der Handwerker hat halt 6 Termine in der Innenstadt und so und ich glaube, Gewerbetreibende davon zu überzeugen, dass da weniger sind, ist vielleicht der erste Schritt, wo du auch mehr gleich, wo du ein bisschen mehr Fairness reinbringen kannst, wo du sagst, okay, wir können nicht Stadt und Landbevölkerung jetzt irgendwie fair trennen, immer profitiert die Stadtbevölkerung, immer die. Bei Gewerbetreibenden kann man da vielleicht nochmal so ein, damit es nicht zu unfair ist, fände ich zumindest gut. Über die Förderung bei E-Autos, da sind wir auch dabei. Eine E-Auto-Förderung für einen 100.000 Euro teuren Tesla, der das Auto kauft, kann auch noch die letzten 9.000 Euro bezahlen. Ist die gleiche Meinung für mich, aber ich muss aufpassen.
Wenn du jetzt in die Golfklasse da reingehst, ID3 und so weiter, ist die.
Da wird es vielleicht interessant, aber in der Luxus.
Ja, die Förderung hat natürlich den und wir wissen es, wir haben es damals gesehen, vor 5 Jahren Trondheim-Oslo, wie viele E-Autos da in Trondheim rumgefahren sind, in diesem kleinen Ort Trondheim. Und wie schön das war, dass Autos ohne Emissionen an einem vorbeigefahren sind, ohne viel Lärm. Und wie gesagt, da gibt es natürlich jetzt auch 5, die kommentieren, ja, das ist ja gar nicht viel besser als der Verbrenner und so weiter. Und in bestimmten Dingen gebe ich da auch recht. Ich fahre selber ein Elektroauto und bin der Meinung, dass das schon besser ist. Aber wir haben noch keine Lösung für die Autobahn. In der Stadt, im Urbanen, auch da wieder im Urbanen macht das ultra viel Sinn. Im Ländlichen nur dann, wenn man nicht irgendwie zu lange Fahrten hat jeden Tag. Und das ist so, wo natürlich durch die Akkutechnologie, die so teuer ist, einfach ein vergleichbares Auto auch tatsächlich 5, 6, 7 oder 9.000 Euro teurer ist, als wenn ich jetzt einen Dieselmotor bauen muss. Das ist halt einfach eine viel teurere Technologie. Deswegen ist das ja so eine Art Ausgleich, wo man sagt, okay, das gleichen wir jetzt dadurch aus, dass das Auto ähnlich teuer wird, als würdest du jetzt den Diesel kaufen. Keine Ahnung. Ob das gesamtgesellschaftlich gut ist oder nicht und mit den Akkus und Herstellungen und sonst wie, das wage ich, würde ich... Ist auch nichts, das müsste ich mir erstmal 3 Bücher durchlesen, um das zu schnallen, ob das gut ist oder nicht. Da will ich gar keine Meinung, oder kann ich mir keine Meinung zu bilden. Das Einzige, was ich wunderbar finde, auch selber, wenn ich fahre, dass ich halt keine Abgase mehr in die Stadt bringe. Aber da bin ich halt auch Stadtmensch. Da bin ich halt auch einer von denen, die da vielleicht von profitieren, indem ich in so einer Stadt auch lebe. Schwierig, ganz, ganz schwierig. Und politisch gesehen muss da jeder selber wissen, was er denkt. Und ich habe jetzt hier meine politische Meinung, glaube ich, gar nicht geäußert und das möchte ich auch in dem Sinne gar nicht. Interessant wäre tatsächlich, das Dienstrad nochmal attraktiver zu machen, also das Dienstfahrrad von Arbeitgeberseite aus,
das ist eigentlich
mit dem Arbeitnehmer. Und der Arbeitnehmer zahlt ja die Leasingrate selber, der kriegt einfach nur weniger Brutto aufs weniger Gehalt. Das ist eigentlich eine schöne Sache, wenn man das fördern würde. Ist ja schon ein bisschen gefördert, weil man die 1%-Regel jetzt halbiert hat. Da ist ja schon ein bisschen Förderung, ist da ja schon drin. Aber das verpflichtend zu machen, zu fördern, ist, glaube ich, ein guter Weg.
Wir haben es jetzt angesprochen, weil es natürlich auch in jeder
Zeitung, aber ein Bike-Thema.
Weil es auch hier ein Bike-Thema ist und in jeder Zeitung steht, ne? Und jetzt irgendwie keine Meinung haben sollen.
Ich glaube, andere Podcasts reden auch drüber, das werde ich mir auch mal anhören. Sowas wie heißt er denn jetzt? Gibt ja
Antritt
so
Antritt vielleicht?
Ja, Antritt meinte ich, genau. Die werden ja vielleicht auch drüber reden. Da bin ich mal gespannt, was die für Meinungen vertreten. Und das Schöne ist ja, Das ist auch das Schöne an der Diskussion beim letzten Mal. Man kann ja auch hier komplett falsch liegen und dann schreibt jemand in die Kommentare was, wo man sagt, ja, da habe ich ja noch gar nicht drüber nachgedacht.
Also auch hier wieder schreibt es in die Kommentare rein.
Wir wollen hier keinem was Böses und wollen keinen diffamieren und sonst wie. Wenn wir solche Meinungen äußern, können wir halt auch mal komplett daneben liegen. Und dann schreibe ich das aber in den Kommentaren auch und sage, Mensch, da hast du recht. Auf das Argument bin ich noch gar nicht gekommen, jetzt sehe ich das kritischer. Habe ich zum Beispiel beim letzten Podcast so gemacht. Alles klar, dann kommen wir zu unserem
Hauptthema.
Kleinen Hauptthema.
Was aber wirklich Spaß macht, glaube ich.
Und vor allem gute Laune-Thema, muss ich ganz, 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 ganz klar sagen. Orbit 360 Gravity Festival hat stattgefunden. Wir reden hier viel über den Orbit. Wir haben selber einen Orbit, ich mache mir ein anderes Hintergrundbild, ein schönes, You're Leaving Earth, Planet B. Wir haben ja selber Orbit gescoutet, dadurch sind wir natürlich auch ein bisschen in das Thema involviert. Im Übrigen nicht beteiligt an der Orbit GmbH, wie heißt die überhaupt, so eine GmbH? Es ist ja eine GmbH meines Wissens.
Ja, ne? Also ist ja wir haben nur gescoutet.
Also wir haben nur gescoutet.
Und sind Fans. Also ich bekenne mich als ganz großer Fan.
Wir sind große Fans und wir kriegen kein Geld oder sonst was, weswegen Nein. wir hier drüber sprechen.
Also
sonst
ganz, ganz.
Das wir finden es einfach geil, Teil dessen zu sein. Und das hat in Form dieser Strecken und auch in Form der Community, wo wir auch wirklich Kontakte geknüpft haben, wo wir selber mit Leuten schon gefahren sind im Deister vielleicht, die wir auch kennengelernt haben, jetzt auch auf dem Festival selber. Und natürlich ist das Schöne an so einem Festival jetzt mal, dass man aus dieser Anonymität des Self-Supported Orbit-Fahrens, wo vielleicht mal ein, zwei Leute, die sich kennen, zusammen gefahren sind und ab und zu mal jemanden auf der Strecke getroffen hat, da so ein Festival draus geworden ist, wo einfach ja, sich Menschen getroffen haben. Viele Scouter waren da, Teilnehmer waren da, die Orbits einfach gefahren sind, Fans waren da, die auch diese Community toll finden. Sponsoren waren natürlich auch da, Komoot,
C2 Summit,
Craft, glaube ich.
Profile Design,
also auch die ganzen Sponsoren, die auch, finde ich, genannt werden müssen. Wir waren übrigens in diesem Jahr nicht Sponsor, warum auch immer nicht. Das hat sich irgendwie. So im Nachhinein kann das sein, dass da vielleicht auch mal was kommt. Ja, wurden wir nicht gefragt, ne? haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Und die natürlich auch Raphael da die Chance geben, das überhaupt durchzuführen. Und ja, tolles Ding, mal die Community, nennen wir es Community, diese Menschen dort zu sehen, in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Lockerheit, also um das schon mal vorwegzunehmen, ich bin ja Samstag erst spät gekommen und Sonntag, ich habe ja gar nicht so viel mitbekommen, aber was ich mitbekommen habe, ihr kamt dann alle weg, wieder von eurer Schnitzeljagd. Ich stand da ja erstmal so alleine, musste erstmal gucken, wo ich parke und habe auch nicht gemerkt, dass ich mir den Reifen aufgeschlitzt habe beim Parken. Aber das kommt später. Vom Auto leider. Dann kamen die ganzen Leute und sonst wie, dann guckst du so und jeder irgendwie so seinen eigenen Style, ne? So ein bisschen, die einen ein bisschen hipper, die anderen ganz normal. Verschiedenste Räder von teuer bis was weiß ich, mit Gepäckträger, irgendwelche ganz normalen Räder, also die gar nicht nach sportlichem Fahrgerät aussahen. Und dieser Vibe, dass keiner irgendwie den anderen doof angeguckt hat. Also zum einen auf der einen Seite derjenige, der vielleicht da einfach nur mit seinem normalen Rad hingekommen ist und sonst wie fährt, wird nicht doof angeguckt. Mensch, warum hat denn der jetzt keinen Fahrraddress an und warum hat denn der jetzt so ein komisches Fahrrad? Umgekehrt aber auch, wenn ich da jetzt mit meinem Open ankomme, mit einem High-End-Rad oder auch andere High-End-Räder, die ich da gesehen habe, wo auch keiner sagt, Mensch, boah, was ist denn das für ein Rad und was ist denn das für einer, warum fährt der so ein teures Rad? Also in beide Richtungen. Und ich habe das in anderen Situationen schon anders erlebt. Und da möchte ich jetzt nicht so kritisch auf die Radsportszene sprechen oder sonst wie. Aber es gibt Situationen oder es gibt da immer so kleine schwarze Schafe, die da so rausstechen und sagen, Mensch, oh, was hat der denn? Der hat überhaupt keine rasierten Beine und oh, der, wie hat denn der seine Hose angezogen als Radsportler und so weiter. Ne? Also da kennst du auch. Ne? Gibt es ja so spukende Leute dazwischen, die immer was zu kritisieren haben. Beim Triathlon kennt man das auch und da war das, habe ich so noch nicht erlebt. Das war so ja, einfach
oder du kannst es auch
völlig, keiner hat es interessiert.
oder du kannst es auch wirklich andersrum drehen, noch nicht mal so, sondern dass Leute ja, ich hätte fast gesagt, Minderwertigkeitskomplexe haben, dass die sagen, oh, jetzt komme ich zu diesem Ironman-Triathlon. Ja,
die trauen sich da gar nicht
hin. Und ich habe nur so ein 1.000-Euro-Triathlon-Rad, ob ich überhaupt mein Rad in die Wechselzone schieben darf, das ist ja so ein elitärer Club. Das kannst du auch so sehen und die wurden gar nicht gedisst oder irgendwas. Und das ist halt mal wirklich schön, deckt sich, wir sind ja nicht immer einer Meinung, das deckt sich zu 100% unserer Meinung. Und ich komme gleich, ich habe mit Raphael ja auch noch telefoniert, bevor wir diese Sendung machen, wie er so fand. Deckt sich 100% mit meiner Erfahrung, shit egal. Es ist egal. Es ist
so unwichtig. So unterschiedliche Typen auf einem Haufen da gesehen.
Wie alt du bist, welche Figur du hast, welches Fahrrad du fährst, wie viel Geld du hast und ob du mit dem Wohnmobil kommst oder zeltest oder mit dem Fahrrad oder mit der Bahn oder mit dem Auto anreist oder ob Mann oder Frau, das dürfen wir auch noch sagen. Also es ist
viele Frauen
auch übrigens, was ich auch super krass positiv fand.
Das habe ich so bei anderen Events
auch noch nie erlebt. Noch
nie erlebt. Ja.
Und um die Runde noch zu machen, hatte ich den Raphael angerufen. Da hatte auch Raphael vorher so ein kleines bisschen Bauchschmerzen, hat er mir gesagt. Und er hat auch gesagt, ich darf es auch hier in dem Podcast sagen. Na, ob das mal so gut geht, dann sind da viele tätowierte Leute mit Flanellhemden und dann sind dann Leute mit Spandex, so wie du jetzt mit so knallhart Rennsportausrüstung und auch, wie du schon sagtest, da ist dann der knallhart Bikepacker, der 4000 Kilometer bis zum Nordkap fährt dabei und eben auch der, also es ist
die haben da Zigaretten und auch noch anderen Kram geraucht. Ne? Das ist auch krass. Also das ist egal. Ne?
Es war egal, hat jetzt keiner gesagt, was bist du denn für ein Sportler, weil du da jetzt was durchziehst. Oder wollen wir es mal vorsichtig sagen, was rauchst halt einfach mal. Ja. Also es ist, und ob du jetzt, also es war sehr, sehr positiv und das hat sofort dafür gesorgt, wenn ich jetzt ein Neueinsteiger wäre, also komplett Neueinsteiger, und das möchte ich gerne in dem Podcast sagen, eins ist mal ganz klar, in dieser Gabriel-Szene bist du willkommen.
Ja.
Ne? So richtig willkommen. Du bist ein Neueinsteiger und kommst du mit. Ja. Also und tatsächlich passt das auch, weil du das schon gesagt hast, es gab da so mehrere Events und eins davon war die Schnitzeljagd. Ist doch geil, die Leute kennen sich ja gar nicht. Und dann machen wir Schnitzeljagd.
Ja.
Ich bin jetzt auch mit 4 fremden Menschen in den Schnitzeljagd gefahren, habe mich einfach hinten rangehängt. Habe ja auch viel Spaß gehabt.
Ja, und ohne diesen Zwang. Also man hat viel Spaß gehabt und man hat, da gibt es auch, wird es ein kleines Video geben. Ich habe da schon ein bisschen vorgeschnitten, da fehlen noch so ein paar Sprechparts, die wir reinsprechen müssen. Das wird wahrscheinlich in 2 Wochen dann kommen. So ein bisschen Eindrücke und sonst wieder sieht man das auch, dann geht es halt nicht auf die letzte Sekunde und dann muss mal hier noch geguckt werden und da wird nochmal ein Foto gemacht und dann werden da Spiele gemacht und irgendwie cool.
Und mal als Beispiel mit der Schnitzeljagd, wenn die Schnitzeljagd um 10 Uhr losgehen soll, da, ne, und du kommst um 10 nach 10, na und?
Ja.
Es geht ja nicht darum, die Schnitzeljagd zu gewinnen, hier hast du nochmal ein Foto, ja, mit dem Zelten und so. Also lange Rede, kurzer Sinn, warum erwähnen wir so oft Orbit und Orbit on Orbit? Es hat angefangen mit dieser grandiosen Idee, schon letztes Jahr, wo ich sagte, auch da hatten wir ja auch schon drüber geredet, die Idee, sowas zu machen, mit diesen vielen Orten, die Leute für dich scouten, ob jetzt in Thüringen oder in Lüneburg oder in Heidelberg oder eben am Deister, einfach hinkommen. Es gibt eine gescoutete Strecke, ich weiß, die ist gut, ich kann die fahren. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich bin zwar ein Einzelkämpfer, aber ich gehöre doch zu einer Community, dass der Raphael diese Idee hatte, jetzt zum Abschluss, was sich auch übrigens ändern wird, das weißt du noch gar nicht, zum Abschluss dieser Serie, dieses Festival zu machen, also das ist ja fast, dass man sich überschlagen muss vor Begeisterung, fand ich super sensationell, klasse, mega klasse. Kann ich gar nicht, da fehlen mir die Worte, so gut finde ich das. War super, hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat sicherlich auch sehr viel Nerven gekostet, das vorzubereiten. Das kann man auch mal sagen, es war wirklich extrem viel Liebe zum Detail.
Mhm.
Also man muss sagen, es war auf so einem stillgelegten Sowjetflughafen.
Der war krass.
Mit so Hangars, wo du echt das Gefühl hast, du bist im Niemandsland. Warst auch im Niemandsland, was das Internet angeht und was das Handynetz angeht.
Kein Handynetz da. Ja,
was krass. Aber auch wieder cool war, keiner war am Handy, weil du hast ja eh keinen Empfang.
Ja, das war
keiner war so Instagram-mäßig abgelenkt, weil geht nichts.
Ja, ja.
Das war ziemlich cool und du konntest halt tun und lassen, was du wolltest auf dieser. Also wir haben ja da so ein Sprintrennen, was veranstaltet wurde. Einfach nur Ausscheidungsrennen, ne?
Der Verlierer, drei Leute nebeneinander, Vollsprint.
Oder zwei, ne? Ja. Nach Ausscheidung. War cool, dann kannst du da ein Lagerfeuer veranstalten, cool. Du kannst da so laut Musik machen, wie du willst und so lange, wie du willst. Und es kommt keiner. Du brauchst auch dein Fahrrad nicht wirklich abschließen, weil es ist auch auf diesem Militärgelände keiner da. Ja. Und war wirklich, wirklich klasse. Ja, Schnitzeljagd, hatten wir schon gesagt. Kam
ja,
dann
genau. Du hast ja, glaube ich, auch den ersten Tag, da war noch eine andere Ausfahrt. So eine 50-Kilometer-Ausfahrt, so ein bisschen durch die Gegend da, die hast du an dem Tag, die war an dem Tag, wo der Sprint abends auch war, die bist du nicht mitgefahren.
Die habe ich verpasst, da kam ich zu spät.
Und dann kam ja, das war Freitagabend, war dann euer Sprint, da war ich ja noch nicht da. Ja. Habe ich dann nur jetzt ein paar Videos gesehen von dir schon.
Genau, was auch sehr cool war, weil wir ja auch im Podcast sind, auch mal die Johanna zu treffen, die auch einen Podcast hat und irgendwie kam ich dann an und dann, ich habe sie ja noch nie gesehen, ja. Nur gehört. Das fand ich auch wirklich herzlich von ihr, dass sie sagte, Mensch, Dan, ich bin die Johanna und so. Und dann, du hast sie ja schon mal getroffen, aber ich nicht. Und muss ich auch sagen, Kompliment. Wie schön das ist, auch mal diese, also auch mal jemanden, der auch einen Podcast macht, zu treffen und dann sich mal so ein kleines bisschen von Podcaster zu unterhalten mit den unterschiedlichsten Meinungen und Ansichten, die man so hat, aber dann trotzdem merkt, Mann, du bist aber wirklich nett. Also kann ich über
Johanna sagen. Wundersame Fahrradwelt, wer das nicht weiß.
Johanna, genau, und dann macht es auch wirklich Spaß, muss ich auch wirklich sagen, genau wie mit diesem Festival-Gedanken, dass diese Rivalität nicht da ist. Das finde ich super positiv, dass zwischen Johannas Podcast und unserem Podcast einfach gar keine Rivalität ist, sondern eher, wie machst du denn das? Wie nimmst denn du das mit dem Mikrofon auf? Wie trimmst du? Wie interviewst du die? Und vielleicht machen wir mal zusammen eine Sendung. Und dann hatte sie einen Live-Podcast gemacht, fand ich halt richtig klasse. Und da konnte man Fragen stellen. Und dann habe ich ihr auch gesagt, Mensch, Johanna, der Podcast war spitze, den du da live gemacht hast. Und ich glaube, dass sie sich auch gefreut hat. Und auch das gehört dazu, dass man sagt, man ist irgendwie eins. Und nicht, man ist ihr Planet, unser Planet, man kämpft gegeneinander. Das ist so schön, wirklich, das nehme ich jetzt vielleicht auch noch viel zu viel Zeit in Anspruch in meiner Redezeit hier, aber wie schön das ist, dass nicht immer gegeneinander gekämpft wird, sondern ein Wir-Gefühl entsteht. Toll. Auch die Sponsoren, ne? Da war C2 Summit da, wir verkaufen gar nicht C2 Summit, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die waren ja so nett und die haben dann also so Ingwer-Bier mitgebracht und das Erste, was kam, fand ich jetzt auch so eine Kleinigkeit. Ne? Du kommst zu dieser Schnitzeljagd, zu diesem Sponsorenstand, C2 Summit, wir verkaufen gar kein C2 Summit. Ne? Aber das Erste war, nehmt euch doch erstmal eine Brause. Ne? Also bevor, nehmt euch doch erstmal, haben wir mitgebracht. Fand ich so klasse, wo ich sage, coole, also so müssen sich ja auch Sponsoren präsentieren.
Ja, ja.
Mach nicht so einen Stress.
Das war ja bei der Schnitzeljagd, wenn ich es richtig verstanden habe, dann Komoot hat einen Stand, wo man irgendwas raten musste oder machen musste. Dann
Helden.de hat einen Stand, Profildesign hat einen Stand.
Was macht Helden.de?
Das ist die Versicherung, wenn du jetzt dein Rad gegen Diebstahl und sowas versichern willst.
Okay.
Die hatten Sache und dann war Profildesign, da konntest du praktisch einen Handlebar gewinnen und so, aber eigentlich ging es nur darum,
ein bisschen Spaß zu haben
und einer muss ja auch da stehen. Und so eine kleine, bei der Schnitzeljagd ging es immer um kleine Übungen, die man dann auch machen muss, um die Punkte finden. Und einer muss ja da auch stehen und die Leute entertainen. Und deswegen Daumen hoch, dass die Sponsoren das mitgemacht hatten. Und bei C2 Summit musstest du um die Wette Luftmatratzen, also Isomatten aufpumpen,
ja, ja.
Ne? Und so eine Sachen. Und fand ich.
Ja, ich so Sandsäcke werfen habe ich gesehen und sowas in deinen Videos.
Jetzt überschlagen wir uns.
Aber diese Schnitzeljagd an sich. Ich habe ja nur das Video von dir gesehen, was ich jetzt versuche, noch fertig zu schneiden demnächst. Die Videoschnipsel, du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, fährst du erstmal los, bis es Netz gibt und dann kriegst du von Komoot irgendwie die Route runtergeladen, wo du dann überhaupt erst weißt, wo du hin musst.
Da,
ne?
Da muss man sagen, das ist tatsächlich ziemlich lustig und das ist jetzt vielleicht im Podcast zu viel, aber warum auch nicht? Es ist unser Podcast sowieso nicht kontrolliert. Also das Entscheidende ist ja, dass du erstmal ja kein Internet hast. Und das ist ja eigentlich auch schon besser, kannst du ja eine Schnitzeljagd gar nicht planen.
Ja, ja.
Sondern den ersten Checkpunkt, den musst du ja schon mal anfahren. Also ist jetzt auch nicht so versteckt gewesen, dass du es nicht hinkriegst. Und es ist ja auch klar, notfalls fährst du den hinterher.
Ja, aber der wurde euch sozusagen per Hand gesagt, da und da müsst ihr hin.
Da musst du hin.
Ohne Karte.
Auf so einer kleinen Postkarte.
Und dort konntet ihr dann per QR-Code die Strecke laden, oder wie?
Genau, und das war dann, hast du da, das ist ja auch so witzig, an der Stelle gab es dann auch mal LTE für alle.
Okay.
Also, aber auch nur an dem Spot.
Und dann ging es erstmal bling, 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 haben alle ihre Nachrichten gekriegt. Irgendeine Szene gab es, ich musste erstmal bei Mutti anrufen.
ja, das ist auch so klasse. Erstmal rufe ich Mutti an, ich habe mein Netz. Finde ich auch toll. Und dann gab es halt die Checkpoints, die du dann, also es war klar, wo die Checkpoints sind, aber dann musst du halt, ist doch klar, die Isabel war da, die war ja auch mal im Podcast von Komoot, dass du dann mit der Komoot-App erstmal eine Strecke planst, dann musst du die auf dein Gerät laden, na, wie man das so macht. Auch das, was wir den Leuten in unseren Videos immer versuchen beizubringen. Wie plane ich denn eine Strecke, wie kriege ich das drauf und wie mache ich denn das? Also du konntest ja nicht zu Hause, bevor du zu dem Festival...
Jemand, der kein Komoot hatte, musste sich jemand suchen, der Komoot hatte oder wie? Oder hatten die alle? Oder einen guten Orbitfahrer kennt das ja.
Genau.
Okay.
Und ansonsten war ja auch genug Hilfe da, um dir so ein bisschen... Und wer es bis dahin nicht konnte, konnte es dann danach. Nein, ist doch klar.
Ja, ja.
So, und dann hast du halt die Checkpoints angefahren. Überhaupt diese Idee zu machen, da kam ich auch schon auf die Idee, wenn wir irgendeine Möglichkeit haben, dass wir von der Company Enjoy Your Bike irgendwie das Haftungsrisiko ausschließen können, würde ich ja sofort eine Schnitzeljagd durch den Deister organisieren. Meinetwegen auch ein paar Sponsoren dazu holen, die dann was machen, aber immer als Firma dieses Haftungsrisiko zu haben, da muss ich ganz dringend nochmal mit Raphael reden, welche Möglichkeiten es da gibt. Weil das ist ja unser Problem, was wir als Geschäftsleute haben.
Hast du mitbekommen, dass es so einen Verein geben soll, Bikepacking, irgendwas, die, wo man dann sich in den Verein eintritt und das über den Verein dann
genau, darstellt. Das wäre jetzt auch nochmal hier in dem Podcast nochmal die Sache, ob man dafür dann auch wirklich einen Verein beitritt und sagt, wir machen halt einfach keine Veranstaltung, sondern eine Vereinsausfahrt. Finde ich interessant, den Ansatz. Aber da bin ich auch nicht safe mit der Aussage, da möchte ich nichts Falsches sagen, aber würde man das haben, dann wäre das für uns einfacher zu sagen, hey, es gibt eine riesengroße Schnitzeljagd, 80 Kilometer durch den Deister von Enjoy Your Bike organisiert. Hätte ich richtig Bock drauf.
Und ja, ist ja ganz einfach. Der Verein soll das durchführen und wir sind der Sponsor.
Ja, der Orbit 360 muss es durchführen.
Genau.
Der hat ja schon irgendwas.
Mal gucken. Okay. Nee, das ist ja, das fand ich ja auch zumindest, habe ich ja nur die Videos gesehen, witzigerweise, genau, also ich bin dann da angekommen, kein Mensch war da. Hab dann einfach gesagt, naja, ziehst du mal Fahrradklamotten an und fährst noch mit dem Fahrrad hier ein bisschen rum. Und genau kamt ihr dann, witzigerweise, genau als ihr kamt, bin ich dann da mit dem Fahrrad rumgegurkt. Und da habe ich schon gemerkt, krass, und da war ja mein erster Eindruck auch, Mensch, die kamen alle so locker an und entspannt. Und dann habe ich ein bisschen gequatscht, ein Stündchen da mit euch und habe tatsächlich zwei Mitfahrer gefunden, weil ich natürlich mir auch vorgenommen habe. Ich wusste, dass es kein Netz gibt von dir, haben gesagt, oder wussten wir vorher schon, da war ja eine E-Mail auch drin, dass habe ich mir diese ganzen Strecken, die ihr dann auch schon gefahren seid, Schnitzeljagd und Kram bei mir schon auf das Ding draufgeladen. Und habe dann auch noch zwei nette Mitfahrer gefunden, die mit mir nochmal diese 50-Kilometer-Tour gefahren sind, die du am Tag vorher auch nicht gefahren bist.
Und ganz spontan und einfach unproblematisch. Hat jemand Lust?
Grüße an Niklas und Sebastian. Sebastian aus Hannover übrigens. Der ist auch ein krasser Typ. Fährt den Orbit auch knapp unter 10 Stunden. Und so viel zum Thema Rad, ne? Der ist noch nicht mal mit Klickpedalen gefahren. Normales Cube Alu, irgendwas, Gravelbike und ohne Klickpedalen unter 10 Stunden in Orbit gefahren. Also
und
krass, was manche schon, Leute so in den Beinen haben.
Ja, und es ist schon fast beschämend, dass man sagen muss, wie sympathisch. Also
als
wenn Leute, die keine Klickpedalen fahren haben, nicht sympathisch sind.
Ja,
ultra sympathisch.
Ja, genauso wie Isabel dieses Verfolgungs-Sechstagerennen mit Birkenstock gewonnen hat.
Das verstehen die Hörer jetzt nicht. Also Sechstagerennen sieht so aus, dass du im Prinzip einen kleinen Rundkurs hast. Vielleicht hast du noch ein Bild.
Ja.
Da sieht man das mit den Autoreifen. Also für die Leute, die bei YouTube gucken, die können das noch sehen. Also ich beschreibe das mal, so ein kleiner Rundkurs.
Aber wirklich ein kleiner Rundkurs. Also da reden wir vom Durchmesser 20, 30 Meter vielleicht.
Genau, und dann mit Autoreifen.
Im Kreis fahren
und dann startet man wirklich wie auf der Bahn auf der gegenüberliegenden Seite. Und wenn man den gegnerischen Fahrer, kurz bevor man den gegnerischen Fahrer einholt, ist das Rennen zu Ende, damit es halt keinen Überholungssturz gibt und so. Hatte der Raphael auch richtig Sorge, ne, dass da was passiert.
wir hatten ja auch Sorge und sind deswegen damit nicht mit, haben da nicht mitgemacht. Aber das
muss ich auch sagen.
Das hört sich jetzt ja mit Sprint und 6-Tage-Rennen hört sich ja alles so competitive an. Aber es war ja am Ende eine Spaßveranstaltung, wo nicht jeder jetzt so verbissen gesagt hat, ich muss das jetzt unbedingt gewinnen.
Wie gesagt, Isabel von Komoot ist mit Birkenstock gefahren.
Auf ihren Klickpedalen, wenn ich es richtig sehe, oder sie zweiseitig, ich weiß es gar nicht.
Nee, auf ihren Klickpedalen.
So wie Turnschuh Olaf.
Also da merkt man ja schon, das ist jetzt wirklich
eher, geht um nichts.
Es geht um gar nichts. Es gibt auch keinen Blumentopf zu gewinnen.
Ja.
Und das machte sehr viel Spaß und es war einfach auch so befreiend, mal wieder Leute zu treffen ohne Maske und Musik und tanzen und mal zusammen sein, muss man natürlich sagen. Da merkt man auch, was einem gefehlt hat. Ne?
Naja.
Ja, man sieht das jetzt hier auch bei der Schnitzeljagd.
Alle auf ihr Handy am Gucken, weil sie wieder nichts hatten.
Nein, also weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. War ein extrem cooler Abschied von der ganzen Sache. Was es noch an Veranstaltungen gab, ich mache eigentlich schon Werbung fürs nächste Jahr. Es gab ein Ratequiz. Ich hatte einen Vortrag gemacht über Tubeless. Wie macht man die Tubeless-Montage? Wer hat da nochmal Fragen? Wo gibt es nochmal Probleme? Den hatte ich noch gehalten. Es gab jeden Abend heftig laute, lange Musik mit allem Halligalli, was dazugehört. Wollen wir nicht weiter in die Details gehen.
Es gab eine Gravel-Tanzfläche.
Unglaublich.
Na, auch Gravel-Tanzfläche. Wir haben auf Gravel getanzt, also es war tatsächlich draußen unter freiem Himmel dann natürlich alles, war ein bisschen steinig mit meinen Barfußschuhen tanzen, ging gar nicht so einfach, aber ganz witzig eigentlich, Gravel-Tanzfläche. Ich weiß gar nicht, ob das irgendeiner so überhaupt wahrgenommen hat.
Und muss man natürlich auch sagen, weil alles Open Air war, hätte es geregnet, wäre es nicht so cool geworden. Ist natürlich immer klar, mit Wetter steht und fällt so ein Ding. Ne? Ich glaube, jedes Festival lebt davon, wenn es Open Air ist und Outdoor ist, dass es halt vom Wetter
her. Ja, in dem Hangar hätte man sich schon so ein bisschen vergnügen können, aber das wäre schon kritisch, ja, das stimmt. Ja.
Genau.
Andererseits ist das aber auch eine Community, ist wetterfest. Ne? Die fahren ja trotzdem bei Wind und Wetter, ist das ja völlig wurscht.
Ja, ich hatte mit den kalten Duschen genug zu kämpfen. Das war für mich schon.
Ja, das war so eine Fußpumpe, wo dann irgendwie kaltes Wasser von oben kam, ne? Na, da bin ich nicht so empfindlich. Die Kälte hat mich gar nicht gestört, nur dieses Pumpen die ganze Zeit, da kam mir viel zu wenig Wasser raus.
Ja,
das also, Outdoor-Feeling gehört dazu.
Dann gab es perfekte Verpflegung, muss man sagen. Ganz tolles Frühstücksbuffet und auch abends. Mir fehlen eigentlich die Superlative. Besser konnte man es fast nicht organisieren. Und na klar, war vielleicht ein bisschen lange die laute Musik für den einen oder anderen. Ich habe auch nur 2 Stunden geschlafen.
Aber ja, weil man es auf dem Zeltplatz noch gehört hat.
Auf dem Zeltplatz hat es man halt noch gehört. Und, aber ich glaube, das musste auch wirklich sein. Also so, da waren auch wirklich, ich glaube, hatten auch ganz viele Leute das Bedürfnis, jetzt muss es auch mal sein. Und als Abschluss für die Serie war es richtig gut. Was natürlich jetzt, kann ich das ja spoilern, sich nächstes Jahr ändert.
Okay. Ja, sind wir denn schon durch, dass wir über nächstes Jahr reden können? Haben wir nicht irgendwas noch vergessen? Nee, ne? Tubeless-Vortrag? Nee, hatten wir.
Also, wir haben jetzt ja im
Prinzip. Ach so, ich habe noch eine Sache. Die Organisation, so wie sie stattgefunden hat. Also erstens, das hat man beim 6-Tage-Rennen gemerkt, da war es so, da waren erst, hier sieht man die noch, diese Baumstämme an der Seite, wo sie dann irgendwann gemerkt haben, die Baumstämme sind ja gar nicht so gut.
Ach so, an der du meinst, Seite. Dass die Leute mit angepackt haben.
Ja, und dann hat der Moderator gesagt, Mensch, wir haben jetzt uns gerade überlegt, dass das ja gar nicht so gut ist, wenn da Baumstämme an der Seite sind. Und bevor er aufgehört hat zu reden, waren die ganzen Baumstämme weg.
Ja,
also dass die Zuschauer nicht gesagt haben, ich lasse mich jetzt hier mal bedienen und sonst wie. Und dann war das 6-Tage-Rennen zu Ende und jeder hat irgendwie so einen Reifen in die Hand genommen und an die Seite gerollt.
Musste man ihm nicht erklären.
Und was ich auch noch ultra sympathisch fand, war das Familiäre von Raphaels Familie, die da auch sehr involviert war. Das hat ja jeder auch gesehen, der da vor Ort war. Die haben natürlich auch eine große Werbung für ihre Familie gemacht. Die Eltern waren mit dabei. Das sind 4 Geschwister, 4 Jungs. Einer noch im, würde ich mal 14, 15 schätzen oder sowas, der dann auch mitgefahren ist und so weiter.
Hat auch das 6-Tage-Rennen gegen seinen
Bruder gemacht. Der hat auch mal irgendwo hinter der Theke oder hinter der Frühstückstheke gestanden, ein bisschen mitgeholfen oder Pommes mitgemacht und solche Sachen. Also auch so von der Organisation so liebevoll. Da waren da wahrscheinlich auch noch andere Helfer, die vielleicht nicht zur Familie gehörten. Das konnte ich jetzt nicht so genau rausfinden, aber war halt irgendwie. Ja, alles sehr liebevoll gemacht und man hat auch gesehen mit viel, viel Herzblut und natürlich auch mit schmalen Budget am Ende, weil das war nicht so, wo man, ich glaube nicht, dass Raphael in der Lage gewesen wäre zu sagen, naja, jetzt buche ich mal für 30.000 Euro hier Catering das Wochenende und das, die machen das schon, sondern das mussten die, glaube ich, ziemlich aus eigener Tasche stemmen. Und weil es natürlich jetzt auch in dem Sinne ja das erste Mal war, da ist sowas ja immer noch viel, viel kleiner von den Leuten, die sich da anmelden und so weiter, die das Geld für bezahlen. Das fand ich noch sehr, sehr bemerkenswert und da nochmal schöne Grüße an alle, die uns da umsorgt haben und auf welche Art und Weise und was für tolles Essen es da gab und hier selbstgemachtes, ich habe immer das vergessen, dass einmal Chili con Carne vegan und noch irgendwas anderes, das war so ein...
Also das Rezept von diesen Schokobällen.
Diese Schokobälle, ja.
Das müssen wir nochmal Raphael irgendwo rausleiern. Das morgens, im nächsten Podcast will ich dieses Rezept
hier. Morgens selbstgemachte Schokobälle mit Datteln und sonst wie, aber super lecker.
Das wäre auch mal eine schöne Nahrung für unterwegs mal in Beutel mitnehmen.
Ne? Ja, ja, genau. Also das war wirklich herausragend. Und dann wollte ich noch als zweites sagen, bevor wir zum nächsten Jahr kommen. Wir haben jetzt alle das Privileg, und auch wenn ich nur einen Tag dabei war, beim ersten Mal dabei gewesen zu sein, weil so wird es wahrscheinlich nie wieder, weil ich kann mir vorstellen, dass das beim nächsten Mal sicherlich viel, viel mehr Leute anziehen wird. Und
soll es auch?
Hoffe ich auch für Raphael. Davon
muss ich auch mehr tragen.
Ne, damit er, weil ich glaube, sonst ist finanziell auch schwierig. Und aber bei diesem Pionier dazu dabei gewesen zu sein, fand ich schon krass. Das ist so ähnlich wie damals die Republika als Veranstaltung, das ist ja so eine Bloggermesse oder sowas gewesen. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast früher. Ich habe die noch mitgemacht, als die in so verwinkelten Haus drin war und mit so kleinen Sälen, wo man sich die Vorträge anhören konnte und wie das dann später größer geworden ist. Und so sehe ich sie auch. Es war natürlich ein Privileg, da jetzt mit dabei gewesen zu sein, wo das gerade entstanden ist und wo noch nicht 10.000 Leute da sind. Also so viel werden es wahrscheinlich auch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir nächstes Jahr hoffe es auch, dass da mehr stattfindet. Und das wird dann trotzdem geil. Aber so war es auch irgendwie cool, dabei gewesen zu sein, wie es jetzt war.
Zwei Sachen dazu.
Ja.
Aber ich kann nicht gut einstellen. Zu der ersten Sache möchte ich gerne hier auch wirklich über den Kanal nochmal sagen. Und das muss auch über den Kanal nochmal gesagt werden, weil es auch, glaube ich, jeden in dem Festival, jedem Teilnehmer aufgefallen ist, wie der Zusammenhalt in der Familie, was die geleistet haben. Also ich habe auch den Vater mal zur Seite genommen und gesagt, ich möchte ihm mal zu ihrer Familie, möchte ich ihm mal gratulieren. Und dann hinter mir stand eine Frau, die sagte, ja, es ist auch jedem aufgefallen hier. Also deswegen glaube ich schon, dir ist es auch aufgefallen, wir haben gar nicht drüber geredet. Wahnsinn, dass man sagt, wow, was für eine vorbildliche Leistung, ein Zusammenhalt, das ist auch wieder etwas, wo man sagt, deswegen hatten wir uns auch gefreut, das Thema zu machen, so viel positive Vibes und so viel positive Energie und das ist in heutiger Zeit vielleicht nicht selbstverständlich. Es ist bestimmt nicht selbstverständlich, dass eine Familie so zusammenhält und auch das Rennen, Raphael gegen seinen Bruder, wo man dann sagt, die fahren zwar ein Rennen gegeneinander, aber haben halt unheimlich viel Spaß und also das war das Thema dazu. Und zu dem ersten Mal dabei sein, ich habe ja mit dem Raphael telefoniert, kurz vor unserem Festival da, bei diesem Orbit-Festival, ja Techno-Festival da. Und da hat auch Raphaels Bruder aufgelegt und hat gesagt, das ist ja krass, dass mehr Leute auf der Tanzfläche hier sind, als da vorher beim Techno-Festival.
Ach.
Das heißt, die Tanzfläche war voller und heftiger im Einsatz, als eigentlich beim Checken. Das hätte er auch nicht gedacht.
Okay, krass.
Und muss ich ganz ehrlich sagen, war jetzt auch mal fällig, mal wieder ein bisschen tanzen und mal ein bisschen. Ja. Also fand ich auch eine bemerkenswerte Sache, wo man sagt, wow, ob man das nochmal so kopieren kann, wollen wir mal gucken, was nächstes Jahr wird. Denn da ändern sich jetzt ja ein paar Sachen. Und da kommen wir ja dann vielleicht dann zu.
Ja. Naja, also es wird sicherlich, die Community wird so sympathisch bleiben, wie sie ist. Und das wird sicherlich wieder ein geiles Event. Ich glaube, dass es diesmal vielleicht auch sich viele noch gar nicht rangetraut haben, um da hinzufahren und weil sie sagen, naja, ich bin ja jetzt gar nicht so sportlich und das sind alles diese schnellen Orbiter und da ist ja auch der Schnellste und der Beste war ja auch unterwegs.
Genau, ne? Auch super sympathisch.
Auch ein super sympathischer Kerl. Und das sind so Sachen, ich glaube, dass da diese, diese Hürde und dass wir vielleicht auch durch unseren schönen Film, den wir noch dann irgendwann veröffentlichen und jetzt auch durchs Gequatsche hier so ein bisschen den Leuten die Scheu nehmen müssen. Du kannst da als ganz normaler Mensch hingehen, selbst wenn du im Jahr nur, wenn du im Jahr nur 300 Kilometer fährst, fahr zu diesem Festival, du wirst viel Spaß haben und wirst da eine schöne Strecke fahren, du wirst da viele Radfahrer kennenlernen und es wird auch, quatscht auch jeder irgendwie mit jedem da.
Genau, finde ich auch gut.
Viele, viele Gespräche. Man hat nicht so dieses Gefühl, ah, den traue ich mich jetzt nicht anzusprechen. Nee, das kommt einfach. Es entstehen einfach Gespräche. Und ich glaube, man muss da überhaupt gar keine Scheu haben, da hinzufahren. Man muss nicht der Supersportler sein, um da hinzufahren. Im Gegenteil.
Nein.
Ganz normal. Da stehen Leute mit Zigarette und rauchen eine. Also es ist überhaupt gar kein Problem. Die kommen von der Schnitzeljagd und dann wird eine durchgezogen. Dann ist es halt so. Also es ist... Das ist vielleicht was, was man auch nochmal den Leuten mitgeben muss, dass man gar nicht so, das, da ist nichts Zwanghaftes dabei. Selbst ich als jemand, der nun Samstag nachgereist bin und nun gar nicht drin war und gar nicht mitbekommen habe, was die anderen Tage vorher war, ich war sofort drin. Also du bist sofort drin, auch wenn du zu spät kommst. Das ist ja ganz oft bei Veranstaltungen, wo das gar nicht geht. Du kommst zu spät und ja, alle haben sich schon in Grüppchen gebildet, du hast gar keine Chance mehr und das gibt's da nicht. Da gibt's auch noch nicht mal so eine Grüppchenbildung. Jeder mit jedem da ein bisschen gequatscht, also das... Die Angst muss man da nehmen, vielleicht nochmal.
Und dazu trägt ja dieser Podcast jetzt massiv bei.
Genau. Und nächstes Jahr findet die wo statt? Wieder da oder woanders?
Findet da nicht mehr statt, was das Internet angeht, schon fast traurig finde.
Ja.
Weil die Idee kannst du ja, das kannst du ja nicht.
Wo so einen Störsender aufstellen. Und nur dann, wenn Komoot gebraucht wird, abschalten und dann wieder anschalten.
Das war jetzt tatsächlich eigentlich so ein Running Gag, ne? Fluch und Segen zugleich.
Ja, ja.
Ich bin mir nicht sicher, ob es mehr Fluch oder mehr Segen ist. Da bin ich tatsächlich zwiegespalten.
Ja.
Und da findet es nicht statt. Es findet in Brandenburg statt. Wo genau, habe ich vergessen. Muss ich also mein Hirn durchlöchern. Es findet in Brandenburg statt, das kann ich schon sagen.
Und was für eine Location weißt du auch?
Das weiß ich auch noch nicht, welche Location. Aber was ich weiß, ist, wann es stattfindet. Und da ist so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob es eine gute Idee ist, aber ich hatte hatte ich erst die Bedenken, dass es keine gute Idee ist und dann aber nachdem ich mit Rafa telefoniert habe, bin ich der Meinung, ist eine gute Alternative, es mal anders zu machen. Jetzt war das Festival am Ende der Serie und nächstes Jahr wird es am Anfang als Kick-Off-Veranstaltung für die Serie sein. Das habe ich sehr kritisch gesehen. Bis zu dem Punkt, wo Rafa mir gesagt hat, ja, aber es findet Pfingsten statt, kann ich jetzt schon sagen.
Okay.
Also 3., 4., 5., 6. Juni muss das sein, wenn Pfingsten ist. Also immer erste Woche, Pfingsten ist ja meistens erste Woche Juni oder letzte Woche Mai. In dem Bereich muss, ich weiß jetzt nicht, wann Pfingsten nächstes Jahr ist, aber das soll es sein. Das hat den charmanten Vorteil. In Pfingsten gibt es ja auch nochmal so, dass die Leute sagen, da mache ich vielleicht einen kleinen Pfingsturlaub draus. Wie viele machen über Pfingsten nochmal so ein verlängertes Wochenende oder so?
Mhm.
Da könnte man auch viele Leute sagen, mal von der Arbeit nochmal sagen, ah, da hänge ich das nochmal dran. Das ist ziemlich clever.
Mhm.
Und es wird auch der erste Orbit gefahren.
Ach.
Und die Idee finde ich super. Wenn du 4 Tage auf ein Festival fährst und am 3. Tag fahren alle den Orbit. Wie geil ist das denn?
Mhm.
Also so einen richtigen, das muss ja vielleicht dann nicht ein 250 Kilometer Orbit sein, aber die Idee hat mich dann wieder begeistert. So den ersten Orbit fahren wir alle.
Mhm.
Oder eben.
Oder die, die wollen.
Oder die, die ne? wollen. Und du kannst die dann abends zu viel gefeiert haben und sagen, ich komme gar nicht mit den Augen aufs Rad.
Zumindest kannst du einen Teil der Strecke ja immer fahren.
Und du genau. Und du könntest ja auch sagen, ich fahre nicht den ganzen Orbit, ich fahre nur die ersten 20 mit.
Ja, ja.
Und die Idee muss ich auch wieder sagen, da bin ich jetzt wieder voll dabei.
Naja, und du hast tatsächlich, halte ich den Juni auch für den wetterstabileren Monat. August hast du viele Gewitter und Regen und wir haben jetzt Glück gehabt, dass sich der Regen irgendwie um einen halben Tag verschoben hätte, sonst hättest du deinen Tubeless-Vortrag da auch im Regen gehalten.
Ja, das wäre mal was geworden.
Und Juni ist eigentlich ein schöner Monat für sowas, finde ich auch.
Also,
wenn es jetzt irgendwie April irgendwas wäre, dann würde ich auch sagen, zu früh. Ne?
Wahrscheinlich, ne?
Aber so Juni und das muss man ja auch sagen, für die, die familiäre Verpflichtungen haben, kann es sein, dass es ein doofer Termin ist, wegen mit Kindern und langes Wochenende Urlaub machen.
Ja, aber da ist natürlich auch wieder, wir waren jetzt auch noch in den Schulferien. Also was sagst, da können auch Leute sagen.
Andererseits hast du Pfingsten natürlich auch wirklich die Chance, als jemand, der tätig ist, der sagt, naja, ich, und viele, die auch mit dem Rad anreisen und solche Sachen und so, die können sagen, naja, da habe ich dann eine Chance, auch eine Bikepacking-Tour draus zu machen, weil das genau. sind ja auch ganz viele jetzt auch zum aktuellen Event wirklich mit dem Fahrrad hingefahren und über mehrere Tage und haben das mit dem Urlaub verbunden. Und das sind natürlich Dinge, die gehen über Pfingsten wahrscheinlich auch ganz gut. Und muss man die Familie mitnehmen? Muss man einfach jeden auf so ein Gravel, also muss ja dann nur den Betrag bezahlen, ein Zelt mitnehmen und dann gibt's und die Kinder haben sowieso ein Mountainbike, die können ja auch ein bisschen damit graveln. Hast du ja gesehen, der Bruder von Raphael war jetzt ja auch 15 und ist damit gefahren.
Ja, das ist ja gar kein Problem. Mir gar keine Sorgen. Ja, das sind so Sache. Die Neuigkeiten. Und war es wirklich wert, dahin zu fahren? Jetzt hoffentlich haben wir euch den Mund wässrig gemacht und neugierig gemacht auf die Orbit-Serie. Vielleicht schaltet der ein oder andere immer noch hier als Neuling in unseren Podcast rein und sagt, wovon reden die überhaupt? Okay, ganz kurz abgehandelt unter orbit360.cc. Könnt ihr ja mal so reinstupseln, was ist das? Da gibt es halt von Scoutern bereitgestellte Strecken ganz in Deutschland. Die muss man nicht auf Zeit fahren, man kann sie auf Zeit fahren und an einem Ranking teilnehmen, aber vorwiegend steht der Spaß absolut im Vordergrund. Nächstes Jahr gibt es auch nicht mehr die Regelung, dass ihr die alleine oder im Team fahrt, das wird nächstes Jahr auch aufgehoben, finde ich auch
überflüssig. Ja, muss er ja machen, sonst funktioniert das ja mit dem genau. Dings nicht.
Ja, aber, aber damit kannst du es ja auch machen.
Ja.
Ne? Und geht dann auf die Seite, damit wir jetzt in dieser Podcast-Folge nicht nochmal aufrollen, was ist Orbit 360, aber gestern hatte ich auch einen Kunden, der wusste überhaupt nichts mit 360 anzufangen und dann habe ich ihm ein bisschen die Idee erklärt, der Reinhard, viele Grüße, falls er den Podcast jetzt hört, der war, das gibt es? Ja, das gibt es und deswegen die Komplimente, die ich jetzt am Anfang schon verschossen habe, es muss halt einer auf diese grandiose Idee kommen, Punkt. Und deswegen sind wir nicht bezahlt, sondern wirkliche Fans. Und die Strecke ist schon fast durchgescoutet fürs nächste Jahr, ich bin ganz stolz. Okay.
Na, da bin ich auch mal gespannt. Ich weiß es ja schon.
Du weißt es ja schon.
Darf nichts sagen hier. Ich habe hier so ein NDA unterschrieben bei Dan. Dann noch eine kleine Anekdote, weil das Festival war super, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich ja nicht auf mein Fahrrad geschwungen habe, um nach Hause zu fahren, sondern in mein Auto gesetzt habe. Kleine Anekdote noch am Rande, weil man sieht hier Dan schon, wie er an meinem Reifen rumfummelt und wie die Stance-Milch da vor dem Reifen sitzt. Tatsächlich muss ich mir bei der Anreise den Reifen kaputt gefahren haben, vorne links, Panzerplatten und rechts, da ist irgendwie die nächste Veranstaltung geplant worden auf dem Gelände und rechts stand ein Auto geparkt, sodass ich von der Panzerplatte, die war nur so einspurig, runter musste. Links runter ins Gras und rechts wieder und dann wieder drauf fahren.
Und die ist scharfkantig gewesen.
Ja, die ist erstens scharfkantig und eine relativ große Überhöhung, also mehr als zum Bordstein, was ich aber durch das Gras gar nicht so festgestellt habe. Ich da wieder hoch, wahrscheinlich auch zu schnell dran vorbei, weil hätte man wahrscheinlich in Zeitlupe fahren müssen, keine Ahnung. Habe mit offenem Fenster schon gehört. Habe aber gedacht, naja, wahrscheinlich habe ich jetzt ein bisschen Gras am Reifen, was so Geräusche macht. Stell mein Auto hin und parke. Mache anderthalb Tage Festival, komme an meinem Auto zurück, Reifen voll. Hab sogar noch mal geguckt, ob ich irgendwas sehe, weil ich hatte mich noch an das Geräusch erinnern konnte, dass da irgendwas war und habe noch geguckt, ob ich irgendwas sehe, was da geschliffen hat oder so oder ob ich aufgesetzt habe, was auch immer. Ne? Also ich habe schon die Stelle noch im Kopf, wo es passiert sein könnte oder auch passiert ist. Ne? Dann fahre ich los und ja, Mercedes V-Klasse zeigt einem dann im Display ja schon an, ja, so haben nur noch 190. Ich weiß nicht, ob das PSI sind, wahrscheinlich, ne? 190 PSI ist jedenfalls nicht in bar gerechnet.
Nee, kann ja nicht sein. 190 PSI wäre ja zu viel.
Na, zumindest hat er 190 und nicht 1,9 angezeigt. Wahrscheinlich meinte er 1,9 bar, schätze ich. Naja, 190 und das wurde dann immer weniger. Ich kurz angehalten, erstmal geguckt, was da unten passiert. Sehe schon wieder, dass der Reifen Luft verliert, während er steht, aber zum Glück nicht. Und das war aber auch immer war Zufall. Nur an einer bestimmten Stelle hat er keine Luft verloren. Ja, dann war an den Kofferraum gegangen und habe geguckt, wo das Tirefit ist, hatte das Auto gar nicht. Krass. Und wenn du nicht kostenfrei, hätte man sogar einen Ersatzreifen dazu bestellen können, habe ich jetzt festgestellt, aber auch nicht für jedes Auto. Das kommt immer auf die Konfiguration an, welche Felgen du fährst und so weiter, weil die da.
Ach, hätte noch nicht mal was gekostet.
Man hätte es dazu klicken können, aber ich habe ja, du hast ja normalerweise nie eine Reifenpanne, habe ich nie drüber nachgedacht. Und habe dann auch das nie geklickt und ging vielleicht auch gar nicht zu der Zeit, weil ich irgendwelche Alufelgen hatte, wo es nicht ging oder was auch immer. Dann habe ich jetzt auch, kann ich ja mal schon mal abschweifen, habe ich jetzt mit einem Verkäufer gesprochen und gesagt, ja, wenn das Leasing ausläuft, wenn ich das nächste Auto nehme, was kann ich das denn klicken und so weiter. Ja, weiß man gar nicht. Das kriegst du erst, du kannst es zwar im Konfigurator klicken und auch der Verkäufer kann es klicken, aber das Werk checkt dann nochmal, ob es überhaupt geht. Und zwar deswegen wegen der CO2-Bilanz des Autos. Wenn das Auto zu schwer wird oder da unten zu viel Luftwiderstand ist, kann es sein, dass die das Abwerk gar nicht anbieten können, um in der Norm zu bleiben. Das heißt, es wird für jedes Auto individuell geguckt und wenn du zu viel Extras drin hast, kriegst du die Option gar nicht. Und Nachrüsten bringt auch nichts, kostet irgendwie über 1.000 Euro, weil du hast zwar unten die Mulde, aber da müssen noch irgendwelche Stöpsel reingeschweißt werden und was weiß ich nicht alles.
Ja, ist ja
egal. Also ist eigentlich auch irgendwie ein bisschen blöd. Jedenfalls das nächste Auto muss mal so ein Ding haben, ne? So ein Ersatzrad. Das merkst du ja auch erst, wenn du einmal so einen Platten hattest. Ich glaube, ich habe 20 Jahre keinen Reifenplatten gehabt.
Erzähl ich dir gleich.
Naja, jedenfalls, und dann stehst du da und dann guckst du in die Bedienungsanleitung und guckst, wo könnte das Tirefit noch liegen. Ja, gibt's gar nicht. Da steht nur drin, wie man Ersatzreifen installiert, den ich nicht habe. Und dann habe ich ein Handy, wo ich kein Netz drauf habe. Und ich stehe an einem Standort. Ich war noch mitten auf diesem Flughafen, wo mich definitiv kein App-Schleppwagen je finden wird, wenn ich nicht irgendwie mit dem kommuniziere per Handy. Naja. Irgendwie mich daran erinnert, dass ja so die neuen Autos alle so einen SOS-Knopf drin haben. Das hat tatsächlich funktioniert, damit habe ich jemanden gekriegt. Ich bin mir nicht sicher, das konnte mir auch keiner sagen jetzt von den Leuten, die mich da abgeschleppt haben später auch, ob dieser SOS-Knopf sozusagen markenübergreifend funktioniert. Ob der jetzt Vodafone irgendwie E-Plus oder sonst wie, ob der sich das Netz nimmt, was er gerade kriegt, konnte ich jetzt noch nicht rausfinden, das muss ich nochmal googeln. Jedenfalls habe ich da jemanden gekriegt, mit dem gesprochen, der hatte wohl auch meinen Standort. Ich habe ihm gesagt, ich bin nicht anrufbar. Merken Sie sich den Standort. Ich versuche noch näher ran an die Straße zu kommen, ich bin aber nicht sicher. Und zack, war das Gespräch weg. Nochmal probiert, auch keins aufgebaut. Ich weitergerollt, geguckt, ob ich irgendwo wieder Netz habe. Wieder den SOS-Knopf und dann ging das auch. Hab mit der auch nochmal gesprochen, Telefonnummer zwar ausgetauscht. Ja, und dann hat sie den Auftrag auch alles aufnehmen können. Ja, ich schicke Ihnen dann eine SMS, da steht dann drin, was passiert. Ja, mal gucken, ob ich die kriege. Die SMS kam tatsächlich durch, weil ein bisschen Edge und GSM hatte man manchmal. Mit einem Link, wo ich draufklicken konnte, wie der Status meiner Bearbeitung ist.
Das geht schon mal nicht.
Das ging schon mal nicht, genau. Ich wusste aber, dass so an manchen Stellen ab und zu mal LTE war auf dem Gelände und habe dann tatsächlich eine gefunden, wo ich zumindest einmal kurz gucken konnte, aha, die haben meinen Auftrag. Ich weitergefahren mit Zeitlupentempo, um so nah wie möglich an diese Flughafeneinfahrt zu kommen. Die einzige Einfahrt zum Flughafen, um mich da sichtbar hinzustellen. Und da stammt jetzt auch das Foto davon, was man im Hintergrund sieht. Ich da hingefahren, das ist, glaube ich, bestimmt knappe 4-5 Kilometer schon wieder weg von, ja, oder 3 oder sowas.
3-4 Kilometer.
Mich da hingestellt mit Warnblinker, damit, falls der Abschleppwagen innerhalb von einer halben Stunde kommt, mich da schon mal sieht. Habe mich aber auf mein Rad geschwungen. Zurück, das ist eigentlich das Witzige an einer Anekdote, warum ich es überhaupt mache.
Das musst du auch wirklich erzählen, das ist wirklich, ja, wirklich,
das ist
wirklich
jetzt lustig.
Erzähl das mal richtig. Erzähl das mal richtig.
Ich fahre also mit meinem Gravelbike ohne Helm und ohne alles, ich hatte auf nichts mehr Bock, einfach zurück zur Stelle, wo du gerade noch immer noch deinen Tubeless-Vortrag gehalten hast, den ich mir angeguckt habe bis um 11, 12 rum, wo du dann aber irgendwann angefangen hast, so mit Einzelgesprächen und Räder umzubauen, habe ich gesagt, hier, ich muss jetzt los, weil ich hatte die Familie noch in Wolfsburg abzuholen. Das hat ja auch alles nicht hingehauen. Ich komme zurück zu dir.
Ich noch voll im
genau, Erklär installiert. Ich wusste ja, dass mein Reifen ein bisschen die Luft hält. Und dann war meine letzte Rettung Standpumpe holen. Ich wusste, dass du eine Standpumpe hast. Komme dann zu dem Tubeless-Vortrag, habe mich so von hinten so ein bisschen angeschummelt, habe gesagt, naja, was macht man denn, wenn bei dem Auto vorne links das Tubeless-Rad kaputt ist? Welche Chancen gibt es denn da? Und du mit solchen großen Augen? Nee, ne? Naja, und dann hast du deinen Vortrag weitergehalten. Ich glaube, ich bin ohne Luftpumpe wieder zurück und du hast sie mir dann irgendwie schnell gebracht.
Genau, ich habe erstmal jedem noch,
du hast seinen Vortrag weggemacht. Genau.
Und dann bin ich, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde später zu dir.
Genau, und mittlerweile, zwischenzeitlich habe ich noch den, wie hieß er denn jetzt?
mit Namen haben wir es ja nicht.
Nee. Jedenfalls auch noch einen getroffen, der mit seinem Wohnwagen vorbeifahren. Schöne Grüße, er weiß, wie er heißt.
Entschuldigung.
Jedenfalls hatte er so ein Xiaomi Kompressorteil dabei, was ich dann benutzt habe. Die Anzeige nimmt die Kamera nicht richtig auf, deswegen sieht das so komisch aus. Da stand dann 0,6 Bar, wo ich mit dem Kompress mehr konnte, die aber auch nicht. Mit der kann man Fahrradreifen aufpumpen, aber so ein Autoreifen, dafür hat es nicht gereicht. Mit der haben wir dann schon ein bisschen probiert, aber da haben wir schon ein bisschen Luft drauf gekriegt hier. Und du kamst dann tatsächlich mit der Stance-Milch, haben wir gedacht, naja, vielleicht kriegen wir den Reifen wieder dicht.
Also, da müssen wir eine Sache mal den Leuten erzählen. Wenn du so einen schönen professionellen Ausdreher hast, dann funktioniert der nicht nur für französische Sclavaron-Ventile, sondern funktioniert auch für Schrader-Autoventile. Das heißt, du konntest auch das Autoventil rausdrehen. Das war schön, dass du gedacht hast, das Autoventil kann man rausdrehen. Was hast du dir denn gedacht?
Ja, ja.
Also Autoventil rausgedreht, Dichtmilch in deinen Autoreifen reingefüllt, Ventil wieder rein. Und das Loch, was du hattest, war zu groß. Das ging dann nicht, aber...
Ja, vor allem war es an der Seitenwand, da kam die Milch ja gar nicht hin.
Genau. Ne? Und dann haben wir aber mit der Standpumpe da schon wirklich, ich würde sagen, fast 3 Bar draufgekriegt auf deinen Reifen.
Ja, 2,5, 3 Bar.
Und das ist auch mal eine schöne Sache, auch wenn wir jetzt hier abschweifen, aber dass man auf einen so einen tonnenschweren Mercedes auf dem Vorderrad mal locker 3 Bar mit der Standpumpe draufpumpen kann, geil.
Naja, vor allem mit einer Zeit... Sagen wir mal 3 Minuten, 2-3 Minuten.
Die annehmbar war.
Wo man nicht jetzt komplett.
Hast jetzt nicht eine Stunde gebraucht.
Ja.
Genau. Und das hat dir natürlich geholfen, jetzt mal vom Gelände runter zu rollen, erstmal, ja. Damit erstmal LTE-Empfang wieder da war und Handy-Empfang war. Dann konntest du deine Telefonate mit dem Abschleppdienst und so schon machen.
Genau,
und dann
du bist wieder zurück zum Tubeless, glaube ich, gefahren, hast da weitergemacht. Ich bin mit der.
Nee, da bin ich nicht mehr. Doch, genau. Da war ich nochmal, ich war nur zwischendurch bei dir, genau. Dann bin ich nochmal zurück, hab noch geguckt, ob noch jemand Hilfe braucht mit seinen Fahrrad-Tubeless-Reifen.
Genau, und die Luftpumpe hast du bei mir gelassen.
Genau.
Und ich bin dann losgerollt, links Richtung Altstädt, die nächste größere Stadt gefahren und habe irgendwann gehofft, dass ich Sichtkontakt zu dieser Stadt bekomme, um nochmal bei Mercedes anzurufen.
Und dann war es klar, dass
das. Genau, und dann habe ich eine Einfahrt gefunden, wo ich reingefahren bin. Und bin so mit 50 km/h und Warnblinker die Landstraße gefahren, hat es gemacht. Netterweise hast du ja immer dieses Display noch im Cockpit, wo dann steht, wie viel Bar du hast. Ich wusste, bei 50 muss ich dann, oder bei 90 muss ich dann langsam auf dem Parkplatz suchen. Und dann bist du ja auch nochmal gekommen. Dann haben wir noch versucht, den Reifen zu dichten. Wir wussten aber ja beide nicht, wo das Loch war. Das war hinter dem Reifen, in der Seitenwand. Hätten wir das gewusst, hätten wir auch gar nicht dieses Shishi mit der Milch machen brauchen.
Aber die Standluftpumpe, die hat dich gerettet.
Eins ist mal klar, die Standluftpumpe bleibt jetzt immer im Auto liegen. Die muss keine digitale Anzeige haben, ist mir egal. Aber eine Standluftpumpe mit Autoventil ist gar nicht doof dabei zu haben, weil du kannst dich zumindest zum nächsten Parkplatz retten oder ich bin dann noch weitergerollt Richtung Altstädt, habe mich dann da direkt auf den Marktplatz gestellt, da hatte ich dann auch wirklich Verbindung, habe bei Mercedes angerufen, dann hat der Abschlepper hat mich angerufen, ich konnte dem Abschlepper meinen Standort noch schicken und solche Sachen übers Handy. Dafür sowas ist ja so ein Smartphone auch echt nicht doof.
Da muss man sagen, man hat aber natürlich auch, wie du schon sagtest, eigentlich denkt keiner mehr daran, dass man eine Autopanne hat, dass man ein Loch in einem Reifen hat. Ne?
Nee.
Das ist ja so gut wie ausgeschlossen. Aber ich kann dir sagen, das wusstest du nicht. Bei unserer Norwegen-Tour mit Trondheim Oslo hatte ich ja auch den VW Touran dabei und der hat auch kein Reserverad. Und da habe ich für die Fahrt, das ist schön, dass du da gar nicht wusstest, hatte ich einen Winterreifen von mir mitgenommen.
Einfach, in der Dachbox,
Ja, genau, weil ich sagte, Alter, wenn da jetzt was schief geht.
Ja, irgendwo in Trondheim, zwischen Trondheim und Oslo auf der wilden.
Genau.
Ja, ja.
Und vor allen Dingen das Begleitfahrzeug, was wir da hatten, was uns ja wieder einsammeln muss nachher und so, das kann ja nicht einen Tag irgendwo in der Werkstatt stehen.
Ja.
Und da hatte ich schon ein Winterrad mitgenommen. Ja. Habe ich so in die Dachbox mit reingepackt.
Ja. Naja, aber großes Lob an die Mercedes-Geschichte. Also das war ja irgendwie auch über die Mobilität abgedeckt. Innerhalb von 2 Stunden war der Abschlepper denn da. Der kam aus Nordhausen, hat mich dann auch dahin geschleppt, weil er sagt, er hatte den Abschlepper zu Hause. Er meinte, er war irgendwo anders. Er hätte jetzt zur Werkstatt fahren, gucken können, ob da ein Reifen ist oder nicht und dann zu mir kommen und so weiter. Aber er meinte, es ist einfacher, ich schleppe sie da jetzt hin, gucken wir, ob er einen Reifen findet. Werkstatt Nordhausen wirklich super nett, der Notfallmechaniker, der auch da, wie auch immer sich das schimpft, der ist durch die ganzen Hallen durch und sonst wie und hat irgendwie versucht, mir irgendwie so einen Reifen zu finden. Hat bei den Altreifen noch geguckt und dann habe ich so eine blöde Größe, wo er halt keinen gefunden hatte, leider. Und dann wäre halt die Variante gewesen, das Auto stehen zu lassen, Mietwagen nach Hause und solche Sachen. Ich habe dann gesagt, naja, schleppt mich nach Hannover. Das konnte er dann nicht machen, das hat der ADAC dann gemacht. Da in die Werkstatt und auch großes Lob hier nach Hannover, nach Dören. Da habe ich das einfach abgestellt, das Auto. Dann kann man den Schlüssel einpacken und schreiben, was los ist. Habe draufgeschickt, zwei Reifen neu, also rechts und links. Wenn du eine Reifenpanne hast, ist es schon sinnvoll. Der war noch nicht kaputt, der rechte, aber die waren schon so weit abgefahren, dass du sonst...
Ach so, das wäre dann nicht mehr so.
War schon schlauer, beide zu wechseln. Hab das drauf, Kreuzchen angemacht und um 11 Uhr, also Sonntag war das, und Montag um 11 hatte ich den Anruf, ihr Auto ist fertig. Da war ich ja mal ziemlich begeistert von, nachdem ich mich über eine andere Werkstatt in Langenhagen eine Woche vorher ziemlich ärgern musste, wo das Auto war. Aber die haben es echt gut gemacht und... Gerne, also Dören ist jetzt auch gut, aber sonst würde ich in Nordhausen die Werkstatt bevorzugen für Nutzfahrzeuge. Die Nutzfahrzeuge-Werkstatt hier in Hannover, da will ich nicht zu weit abschweifen. Die haben mich ein bisschen geärgert eine Woche vorher. Aber am Ende, hier sieht man mich nochmal mit der Standpumpe, wie wieder Luft drauf war auf dem Reifen. Und ganz witzige Anekdote, weil es halt auch irgendwie passt, ne? Also ich habe dann auch, habe ich selbst bei Instagram gepostet, wo ich gesagt habe, ja, ich hatte beim Orbit Festival eine Reifenpanne. Dann glaubt ja keiner, dass es mit dem Auto ist. Aber einer hat auch geschrieben, ja, warum fährst du auch nicht mit dem Rad? Hat er ja auch ein bisschen recht. Aber so als mit wenig Zeit bedeckter Familienvater und so ging das halt auch nicht. Aber es war krass. Also da und dann... Familie musste dann auch irgendwie sehen, wie sie nach Hause kommt. Dann musste die Oma die noch nach Hause bringen und so. Das war alles nicht so wie geplant, aber ich bin trotzdem mit guter Laune nach Hause gekommen, als ich das dann alles organisiert hatte. Und das ist auch meine Erfahrung, mit einem Abschleppwagen mit 95 km/h nach Hause zu fahren auf der Autobahn. Die können tatsächlich nicht mehr fahren, ne?
Ja, aber ist ja trotzdem angekommen. War jetzt ja auch 260 Kilometer oder was waren es?
Nee, es ging am Ende alles und tatsächlich muss man ja sagen, die Infrastruktur, egal ob man nun ADAC oder ich jetzt über Mercedes da abgeschleppt wird, das ist ja schon ganz cool. Wobei mir der auch erzählt hat, er hatte einen Notruf aus Kroatien, da bist du natürlich auch schon doof dran, ne? Da ist nämlich nichts mit Infrastruktur und nächste Werkstatt und so weiter. War natürlich jetzt auch noch ein Sonntag, aber so einen speziellen Reifen dann in Kroatien zu kriegen, kannst du auch vergessen. Deswegen bin ich mindestens so weit, wenn das mit diesem Reserverad nicht klappt, dass ich mindestens für die langen Strecken zumindest so einen Reifen mir mal irgendwie.
Ja, aber jetzt hast du einen Fehler gemacht. Du hast ja jetzt vorne
den zwei. Vorne rechts
hättest du ja als angefahrenen Reifen sagen, geh da hin, ob sie den schon entsorgt haben.
Na, jetzt wo du es sagst. Stimmt. Den kann ich ja noch haben.
Ruf ich das mal ist ja dein Eigentum.
Naja.
Ob sie den noch haben, den willst du dir.
Wenn ich ihn nur für spezielle Fahrten mal in den Kofferraum reinpacke.
Sorgen, wenn du das Auto nicht mehr hast, kannst du dann immer noch.
Ja. Nee, kleine Anekdote. Wir reden ja, sind ja ein Fahrrad-Podcast, aber es ist ja trotzdem, sind ja da trotzdem auch viele mit dem Auto angereist und ja, tatsächlich dieser Tipp mit der Standpumpe mitnehmen ist echt nicht doof.
Aber es war schon auch wirklich witzig, dass ich gerade diesen Tubeless-Montagelehrgang gemacht habe oder diese kleine Erklärbär-Situation hatte und du kommst, was machen wir, wenn das Autoreifen platt ist? Da war ich doch ein bisschen, der will mich ja auf den Arm nehmen.
Ja. Naja, aber du musstest schon wissen, dass es ernst war, weil ich ja sonst wieder zurückkam und ich habe auf dem Rad gesessen.
Ja, alles okay.
Nee, da hatte ich auch schon, ich habe auch mit allem schon gerechnet. Ich habe ja ein Hochdach drin, als ich da noch übernachten muss oder sonst wie, hätte ich ja auch machen können im Notfall. Naja, so viel dazu. Kommen wir zu den Picks für diese Woche. Fang du mal an, oder? Sonst fange ich immer an.
Ja, dann mein Pick steht vor der Tür, dann hole ich es rein.
Ach. Das muss ich moderieren. Dan geht jetzt hier aus unserem Studio raus. So sehe das Studio aus, wenn ich jetzt alleine einen Podcast machen würde mit ohne Gesprächspartner. Ach, ein Kühlschrank. Wo wir schon beim Thema Campingauto sind.
Das muss ich als Pick nehmen. Muss ich nehmen. Ich bin so begeistert von diesem Fall.
Ja, vor allem sehe ich den jetzt mal live. Ich habe den ja in ganz klein.
Genau, und ich habe den in ganz groß. Also, die Leute wissen ja gar nicht, worum es geht. Aber du erinnerst dich an die Frage, bevor ich in den Sommerurlaub zum Camping abgereist bin. Ich habe zwar schon einen Campingkühlschrank, aber der ist nicht ausreichend.
Genau, und dann habe ich dir eine Marke genannt.
Nee, es war anders. Ich habe, und deswegen mache ich das hier mal in dem Podcast, das könnte die Leute vielleicht langweilen. Aber,
wo wir schon beim Thema Auto sind.
Ne? Beim Auto sind. Dann weiß ich, dass Ingo einen Kühlschrank drin hatte und ich hatte ein bisschen rumgegoogelt und geguckt, was wäre denn eigentlich ein guter Kühlschrank mit 12-Volt-Anschluss und Stromanschluss, so auch fürs Auto noch, der auch mal richtig Power macht. Mein Kühlschrank macht nicht so richtig viel Power, den ich hatte. Und ich wollte halt mal so ein richtig leistungsstarkes Gerät haben. Mir war schon bewusst, das wird ein nicht sehr günstiger Spaß werden, weil diese Geräte, die auch...
Ja, du, als ich dir meine Marke genannt habe, bist du hinten übergefallen, hast gesagt, kann ich im Leben nicht ausgeben, das Geld.
Es war anders. Ich habe geguckt, was die alle so kosten. Und dann ist ja zwischen 300 und 1100 Euro die ganze Bandbreite drin. Und da war diese Marke auch genannt.
Dometic.
Und die gehört in den ziemlich hochpreisigen Bereich rein. Und da war ich mir unsicher, ob ich das wirklich machen soll oder wie. Und dann hatte ich mal gefragt, Ingo, welche Marke hast du? Bumm, Volltreffer, Dometic. Dann dachte ich, okay. Und dann hatte ich dich gefragt, bist du damit zufrieden und all so eine ganzen Sachen. Und dann hast du gesagt, ja, aber ist gar nicht so teuer, weil ich nicht die große Größe hatte. Und so, aber bei mir wird es dann teuer, weil ich die große Größe brauche.
Ja, meiner ist ja ein Drittel von dem. Aber es reicht für mich auch für so einen Wettkampf, um da eine Hafermilch und einen Käse oder eine Käse nicht, aber irgendwie was Marmelade reinzupacken.
Und ich, wenn wir jetzt wirklich Camping machen zu dritt für 2 Wochen, da muss mehr Stauvolumen rein. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dann das Gerät gekauft mit wenig Schnickschnack. Es gibt es ja auch noch mit Fernbedienung und mit App-Verbindung, dass du es oft mit dem Telefon per App einstellen kannst.
Ja, das ist ja Quatsch.
Und mit USB-Ausgang und so. Das habe ich dann nicht genommen. Dann ist die immer noch sehr preisintensiv, sehr teuer. Und warum erzähle ich das hier? Ich habe mich selber nicht ganz wohl gefühlt, einen richtigen Review zu finden, dem ich so glauben konnte. Du findest ja auch so gefakte Reviews, wo dann Leute so irgendwie 8 verschiedene Kühlboxen vorstellen, dann weißt du nicht genau, von welcher Firma wurden die jetzt gesponsert. Ist das, also man hat da ja so ein gesundes Misstrauen und wird das auch noch verlinkt und die dann da, wo ich sage, okay, zum Beispiel sind unsere Reviews, die wir bei YouTube machen, anders. Also ich, wenn da irgendwas nicht passt, dann sind wir da, glaube ich, ziemlich direkt und sagen, du, wir sind jetzt nicht von Shimano oder SRAM gesponsert oder von Conti oder von Schwalbe und dann müssen wir schon so sagen, da ist der Conti-Reifen vielleicht mal nicht so gut und der Schwalbe besser oder umgekehrt. Und also wer unseren Kanal verfolgt, der kriegt schon relativ mit, dass wir relativ fair auch mit Garmin, Wahoo und solche Vergleiche machen. Aber bei den Kühlboxen habe ich das irgendwie nicht so wirklich gefunden. Und gerade in der Preisklasse ist das ja echt ärgerlich, wenn man einen Fehlkauf tut. Also den würde ich mir echt nicht verzeihen. Und liegt jetzt so bei 600 Euro, kann man ja mal sagen. Das ist schon, finde ich, für eine Kühlbox schon ziemlich...
Also du musst es dann doch nicht in die 1.000-Euro-Klasse einsteigen.
Genau, weil ich das Schnickschnack zum Beispiel weggelassen habe, ist deutlich teurer. Und das brauchte ich auch nicht. Aber warum sage ich das jetzt? Und wir sind mit der Firma ja gar nicht verheiratet, die sponsert uns kein Ding. Aber ich habe schon tatsächlich gesagt, ob ich über diese Kühlbox ein Review mache, wie geil die eigentlich ist.
Kannst du ja ein YouTube-Video drehen. Wir haben da so einen Kanal... Mit vielen Abonnenten, die sehen das denn auch.
Weil, und das, deswegen nehme ich es auch für den Podcast mit dem Festival, ist natürlich perfekt für so ein Festival. Ne? Ist ja auch einfach der Knaller. Hast du alles schön gekühlt. Und
hattest du den mit jetzt?
Hatte ich jetzt nicht mit fürs Festival, weil ich wusste, es war da alles umsorgt.
Ja, ja.
Aber wenn du jetzt sagst, du gehst irgendwo hin, wo das nicht so ist, dann hätte ich sie mitgenommen. Und waren ja auch viele Leute, die so einen umgebauten Bus hatten und so. Und das Gute an dieser Box ist, dass du, guck mal.
Ach, du kannst von rechts und von links öffnen.
Ja, ja. Das ist natürlich jetzt für die Leute, die jetzt nicht, die nur zuhören, die sehen das jetzt nicht. Also richtig gut.
Und auch ganz abnehmen wahrscheinlich.
Kannst du abnehmen.
Okay.
Na? Und macht auch bis minus 18 Grad. Also richtig tief gefrorene Sachen
kannst du
auch
machen. Aber du hast jetzt nur gekühlt wahrscheinlich.
Ich habe nur gekühlt, aber das ist natürlich auch das totale, wenn du mal den Kühlschrank, wenn du das mal abtauen musst, dann hast du auch noch mal was, wo du sagen, dann packe ich es eben da rein für den Tag, wo ich mal was abtaue.
Ja, man kann den ja zu Hause, ist ja nicht verboten, den zu Hause auch mal zu benutzen. Ne?
Nee, und vor allen Dingen, wenn du jetzt mal
oder sagst, im Garten mal eine Feier oder sowas.
Genau. Wenn der Kühlschrank schon überschwillt, weil du ja noch die Salatschale drin hast und dies noch, und ja, wir wollten doch aber auch noch Getränke kühlen. Ist hammermäßig schwer, ist nicht zum Tragen geeignet.
Na, geht aber.
Ja, aber wiegt jetzt bestimmt 20 Kilo.
Ja, wenn mit Inhalt ist halt ein Problem.
Naja, und eigentlich mache ich dieses, wenn jemand auf der Suche ist und auch sich sehr unsicher ist, in den Preisklassen was zu kaufen, was ich auch wirklich selber als Privatperson war. Du kriegst da so fängt es bei 200, 300 Euro an und es hört auch gern mal bei 1200 Euro auf. Da ist ja eine relativ große Spanne. Fand ich es jetzt eigentlich gut, als Pick zu nehmen, weil ich, und ihr merkt das schon, schwer begeistert. Also stellst halt ein, 3 Grad, macht er 3 Grad und zwar schnell.
Ja. Ich also,
das ist auch noch eine wichtige Funktion, dann bin ich schon mit meiner Euphorie hier am Ende. Dass es auch schnell geht, ist ja auch der Knaller.
Ja, was heißt denn schnell? 10 Minuten oder was?
Nee, 10 Minuten nicht, aber jetzt in 2 Stunden hast du das alles runtergekühlt.
Okay.
So.
Und das geht bei meinem schneller.
Ja?
Ja, klar, der hat ja ein ganz viel kleineres
Kühlfach. Ach so, ja, okay.
Na, ich habe damals die kleinere Variante davon gekauft, weil ich halt V-Klasse mit Bett und so weiter ging es ja. Und für mein Wochenende zu zweit, zu dritt, zu viert mit Familie reicht das auch völlig, um da ein bisschen die ganzen Sachen, die gekühlt werden müssen, reinzupacken. Und wir haben ja jetzt auch nicht riesen Getränke da drin gehabt.
Da könntest du ja mal ein bisschen schräg drehen.
Witzigerweise ist es so, dass selbst der Kleine, obwohl er so klein ist, da passt dann am Ende doch viel mehr rein, als man denkt. Und ich habe den damals hauptsächlich aus dem Grund gekauft, weil der eine große Kühlleistung hat, ohne viel Strom zu verbrauchen. Das heißt, den konnte ich am Zigarettenanzünder, ja, für eine Woche kannst du den anschließen, ohne dass er dir die Batterie leer saugt. Auch wenn ich habe noch gar keinen externen Stromanschluss für meinen Bus, würde ich beim nächsten Mal, mache ich das anders. Und da ist die Frage, wie hast du den betrieben? Jetzt an der Steckdose oder auch am Zigarettenanzünder?
Beides. Während ich fahre am Zigarettenanzünder, nun ist es bei mir total safe. Wenn ich den Schlüssel umdrehe und abziehe, ist kein Strom mehr auf dem Zigarettenanzünder. Das heißt, er kann auch gar nicht das leersaugen, die Batterie.
Naja, du willst, also ich als Busbesitzer, ich will ja, dass er drei Tage an ist, obwohl ich das Auto aus habe. Ne? Also das muss, genau. Der muss so wenig Strom verbrauchen, dass die Batterie nicht kaputt, genau, geht.
Und da gibt es dann auch eine Automatik, dass er dir die Batterie nicht leersaugt, falls das bei dir dann also genau umgekehrt der Fall ist. Ach,
der merkt, wenn die Spannung abfällt. Genau. Oder wie?
Okay. Und auf dem Campingplatz habe ich dann mit 230 Volt betrieben. Ja. Und was auch, letzte Sache der Euphorie hier, ist halt auch nicht zu laut, dass du nicht schlafen kannst.
Also genau, die Dinger müssen ja im leise Bus sein. Die müssen ja im schlimmsten Fall im Bus, so wie meiner auch, im Bus laufen, ohne dass ich wach werde, weil er da, genau, rumrödelt.
Ja, und weil das gar nicht so einfach war, von mir da mal so einen guten Test zu sagen, glaube ich, ist so eine persönliche Sache, mit dem habe ich gute Erfahrungen gemacht, kaufe ich den auch.
Ja, dann stellen wir meinen Dometic noch dazu, meinen kleinen, für die nur mit ihrem Bus. Also das ist ja tatsächlich für die, viele habe ich da ja auch gesehen mit Wohnwagen und sonst wie, die alleine zu zweit unterwegs sind, kann man den kleinen ja vielleicht auch nochmal zeigen.
Ist natürlich jetzt irgendwie auf dem Bike-Channel vielleicht ein bisschen befremdlich, wenn man da ein Review macht, aber naja, eigentlich löst es ein Problem in Anführungsstrichen, im Hochsommer gekühlte Sachen zu haben und eben auch mal Joghurt und Milch, auch mal solche Sachen, die ja auch empfindlich sind, da, ja, das kannst du ja nicht einen Tag stehen lassen, das ist ja verdorben.
Naja, aber im Bike-Bereich kenne ich ja viele, also sehen, haben wir ja auch beim Orbit und beim Deister Orbit gesehen, sind ja viele, die mit ihrem Camper da pennen und sonst wie diese. Das Problem haben ja viele und ganz viele haben ja auch diese einfache Variante, die kaufen sich einfach in Anführungsstrichen einen billigen Kastenwagen, bauen hinten mit Holz, genau, ein schönes Bett rein und fertig.
Genau. Ja, das muss da ja muss ja auch immer, ein Kühlschrank her.
Muss ja nicht immer schickimicki V-Klasse Marco Polo sein.
Nee, gar nicht.
Und deswegen, also da, ja, coole Sache.
Also ich habe es jetzt als Pick genommen, weil wenn man mit irgendwas jetzt nicht enttäuscht wurde und es war ein Euro teurer, dann ist es doch gut.
Ja, vor allem, der kommt ja vielleicht auch unterjährig ohne Urlaub mal zum Einsatz.
Ja,
zu Hause
Griffe kann man komplett abschrauben, wenn man den Platz nicht hat.
Ja. Ne?
Man sagt, ich muss es jetzt nur einmal irgendwo hinbauen.
Ja, Deckel zu beiden Seiten ist natürlich auch gut, weil man es hin und her schieben kann, je nachdem, wo er gerade steht.
Genau.
Ja, coole Sache.
Habe ich mir sonst schon viel Mühe gemacht, das jetzt hier hochzuschleppen.
Vorher musst du es ja hierher bringen und alles. Ja,
aber ich habe mir gedacht, es passt wirklich zu der Sendung mit Festival.
Ja,
und ich habe, ja, Punkt.
Machen wir hier mal wieder ein schöneres Bild als immer nur dieses Aufgepumpe. You're leaving Earth. Ja, ich habe was mitgebracht, wo ich auch lange überlegt habe, ob ich das überhaupt picken soll oder nicht. Weil jeder ja irgendwie, jeder YouTuber auch, irgendwie irgendein Wallet in die Kamera hält und sagt, ich habe jetzt hier den neuesten heißen Scheiß.
Hattest du auch schon gepickt?
Welches
Wallet.
Denn? Welches denn?
Das mit den Schiebekarten.
Das iClip.
Das hast du mal als Pick gehabt, oder nicht?
Hatte ich das als Pick? Das wollte ich nämlich sagen, dass das der Folge. Also das wollte ich heute picken als mein Vorgänger. Nein, ich habe bisher immer den iClip benutzt. Kann sein, dass ich das hier mal gemacht habe, erinnere ich gar nicht. Jedenfalls bin ich von dem immer noch überzeugt und nach wie vor finde ich den gut. Und dann hatte ich ja irgendwann, oh, wie hießen jetzt die Tracker, bevor es AirTags gab? Die
Teil.
Teil, genau. Und dann gab es von Teil
Eine
Scheckkarte. Die habe ich hier auch mal gepickt, mit der man ja seine Brieftasche wiederfinden kann. Und dann war ich aber irgendwann so begeistert von den AirTags, die gekommen sind, weil man da ja noch genauer taggen kann und andere iPhones das vielleicht finden können und so weiter. Hier geht es jetzt nicht darum, dass mir das Wallet geklaut wird, weil wenn es geklaut wird, nimmt einer den AirTag raus und dann findet sowieso keiner mehr, sondern darum, ich lasse es irgendwo liegen oder mir fällt es irgendwo aus der Tasche. Mir fällt es zu Hause auf dem Sofa aus der Tasche und ich muss es suchen. Dann habe ich halt über das AirTag eine Chance, das zu finden. Und statt dem iClip habe ich jetzt, ich weiß nicht, wie ich darauf aufmerksam geworden bin, die Firma nennt sich Frenchy, nicht in Deutschland erhältlich. Vielleicht gibt es auch noch jetzt Wallets, die in Deutschland erhältlich sind, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich meine, das habe ich aus den USA tatsächlich bekommen mit Zollen und
allem. Kannst du dich noch nicht mal erinnern, wo du das gekauft hast?
Doch, ich meine, ich weiß nicht, ob es USA war, auf jeden Fall war es mit Zoll. Kann aber auch sein, dass es irgendwo anders herkam. Es ist auf jeden Fall eine deutsche Webseite,
die man anklicken kann. Du musst jetzt aber mal beschreiben, um was es geht, die Leute, die nur zuhören.
Ja, also Frenchy, thefrenchy.co ist die Webseite und ich glaube nicht .com, sondern .co tatsächlich. Was ist ein CO? Weißt du das noch?
Nee.
Welches Land das ist? Kanada ist es nicht, das ist CA, ne?
Ja.
Naja, egal. TheFrenchy.co. Die haben ein Wallet hergestellt, was ich ziemlich cool finde, also eine Geldbörse, wo man hier mit, ich zeige es so ein bisschen in die Kamera, sieht man sowieso nicht, weil es viel zu klein ist, gibt es so kleine Schlaufen. Es gibt zwei Fächer, eins für 6 Kreditkarten, eins für 3 oder 4 Kreditkarten oder was weiß ich, Karten, Personalausweis, was auch immer man so hat. Also relativ viel Karten. Und trotzdem maximal für die Karten habe ich jetzt hier so einen Zentimeter vielleicht Dicke. Also es ist trotzdem noch super dünn und hat hinten eine kleine Aussparung, wo man den AirTag reinmachen kann. Da ist das Wichtige, ich picke das jetzt, habe das aber schon irgendwie 1,5 Monate hier in der Tasche rumgetragen. Das AirTag fällt auch nicht raus und es stört auch nicht. Im Gegenteil, es sieht auch irgendwie so ganz schick aus, dass hier so glänzend was rausguckt. Es steht natürlich ein bisschen hoch, sagen wir mal 3-4 Millimeter, weil das AirTag ein bisschen Gewicht annimmt. Dafür spare ich mir aber die 2-3 Millimeter dicke Checkkarte, die ich sonst hier drin hatte. Also es geht ungefähr plus minus auf. Es ist vielleicht gegenüber dem iClip, würde ich mal sagen, 3-4 Millimeter dicker insgesamt, weil das hier so ein Ledermaterial ist. Und der AirTag selber, guckt, steht so ein bisschen hoch, finde ich aber so handschmeichlermäßig, fühlt sich zumindest noch gut an und in der Tasche merke ich es auch kaum. Was tatsächlich ich wirklich super gerne mag, ich habe jetzt extra mal ein paar mehr Scheine hier reingepackt, man hat tatsächlich hier so eine schönes Fach, wo man die Geldscheine reinpacken kann, ohne dass die Geldscheine ausfransen. Beim iClip packe ich auch die Geldscheine rein, aber die sind immer an Rand irgendwie kaputt, ne? Und irgendwann wird mich der deutsche Staat verklagen, dass ich alle seine Geldscheine am Rand kaputt gemacht habe. Die gehören einem ja nicht.
Ingo ist es.
Oder gehören die einem? Ist das eigentlich, oder ist das auch, ist nicht Staatseigentum, der Perso ist Staatseigentum, glaube ich, ne?
Du stellst hier Fragen.
Wie auch immer, jedenfalls.
Also der Ausweis gehört dir nicht, das weiß ich.
Genau, ja, das Geld gehört mir wahrscheinlich. Ich glaube, das
bin ich gar nicht sicher.
Hat man eine Fürsorgepflicht für das Geld? Ich weiß es nicht.
Ich kann das, also jetzt, das ist mir viel zu blöd.
Jedenfalls ist das Schöne, dass das Geld ist tatsächlich nie zerknittert und man kann, wenn man dann mehrere Scheine hat, die auch relativ gut durchsortieren, den brauche ich jetzt und fertig. Man muss, während ich beim iClip immer von klein nach groß sortiert habe, weil du kamst an die kleinen und so weiter, hast nicht gesehen, hinter dem großen versteckt sich noch ein kleiner, ist halt viel übersichtlicher. Ja, also mit diesem AirTag drin und so hat sich bewährt. Und wer da was auf der Suche nach was ist. Und ich habe immer noch dieses Quäntchen Sicherheit, Du bist beim Orbit Festival, tanzt abends, hast es vielleicht irgendwo unter der Bierbank verloren. Du hast noch eine Chance, das mit dem Handy aufzuspüren. Das ist so diese letzte Sicherheit, die ich hier habe. Wenn es dir einer klaut, klaut es einer, klar.
Ja, ist jetzt da zum selber finden, ist es ja, natürlich.
Aber wirklich, das irgendwie bin ich mit diesen AirTags, mache ich an vielen Kram dran. Ich habe es jetzt auch im Urlaub. Ich hatte noch so einen AirTag extra an diesen Schlüssel für den Fahrradträger hinten gemacht.
Wenn jemand mal den AirTag in so einer Verpackung sieht, wo so eine 3M-Klebefolie drunter ist, das wäre nochmal was, wo ich es gebrauchen kann.
Ja, habe ich gekauft schon.
Ja?
Die picke ich aber erst nächstes Mal.
Also, wenn ihr irgendwas wissen wollt über AirTag, fragt den Quendler.
Ja, das kann ich gucken, ob ich hier den Link finde. Kann ich das jetzt gleich noch mitpicken? Es gibt so kleine Silikondinger, da fummelst du den AirTag rein.
Die habe ich bestellt, aber da ist nicht auf der anderen Seite ein 3M drauf.
Naja, bei mir ist irgendein Aufkleber drauf. Ob das jetzt 3M ist, weiß ich nicht,
aber auf jeden Fall eine Klebefolie. Dinger, die nie wieder runtergehen, als wenn du eine GoPro auf den Helm klebst.
Also du willst explizit 3M drauf haben?
Naja, das richtig festes Zeug.
Wofür denn?
Na, ich würde das zum Beispiel an meine Hardwallet dran kleben. Diese Funktion, die du hast, die kann ich ja auch bei meinem Hardwallet machen.
Ach, weil du hast dieses Döschen, was du hier schon mal gezeigt hast. Stimmt, du hast schon mal ein Döschen gepickt hier. Du hast ein Wallet gepickt.
Ja, ist ja schon gut. Dann habe ich das vergessen.
Wie oft wir hier schon Wallet gepickt haben.
Ja, aber
iClip, du dieses.
So, Metall-Ding. Und jetzt hätte ich hier die Idee, dass ich den. Ich kaufe mir auf gar keinen Fall ein anderes Telefon. Ich bin mit dem Portemonnaie, da bin ich sehr zufrieden. Aber den AirTag würde ich vielleicht draufkleben.
Ja, würde ich halt mal testen. Die du hast, die haben gar keine Klebefolie oder eine, der du nicht vertraust?
Nee, ich habe jetzt diese Silikondinger, die du an deinen Schlüsselbund machen kannst oder an deinen Rucksack.
Ach so, du hast noch keine zweiseitig Klebe. Also ich habe welche gekauft, wo auf jeden Fall ein Kleber dran ist. Ob der jetzt explizit von 3M ist, weiß ich nicht.
Aber der muss ja vernünftig halten.
Nicht ja, das nur kann so ich noch nicht sagen, weil die habe ich da liegen und wollte sie immer kleben, habe es noch nicht benutzt. Ich habe 6 Stück, kann ich dir mal einen mitbringen.
Das ist doch gut.
Hast du überhaupt schon einen AirTag?
Ja, Also der Witz an der Sache ist, das ist ja wirklich echt ein cleveres Ding.
Ja, ne?
Super. Ja. Da traue ich mich gar nicht so, weil das wieder so Apple-Fanboy-mäßig ist, ne? Aber die tun, was sie sollen.
Ja. Nee, bringe ich dir mit. Versuche ich zu verlinken, wenn ich es finde. Ich habe da einfach so Silikondinger zum Aufkleben gekauft. Und wenn es kein 3M ist, ist es ja so, du merkst es ja, wenn es abfällt nach 3 Wochen,
ja,
dann kaufst du
aber
und klebst es nochmal
anders also dran. Es muss jetzt nicht 3M sein, aber unter diesen GoPro-Haltern ist ja auch immer so ein Ding, was auch bei 240 auf dem Motorrad nicht abfliegt.
Ja.
Finde ich ja schon geil.
Du hast natürlich das Problem bei den Silikondingern an deinem Hardcase in der Hosentasche, dass es wirklich absteht
und wirklich richtig,
also es ist wirklich wahrscheinlich 5 mm hoch. Und es kann sein, durch das Rein- und Rausmachen, dass es dann wirklich irgendwann sich wieder löst, weiß man nicht. Die Wärme natürlich auch.
Ich habe ja auch diese Teilkarte, die bringt ja schon mal viel.
Ja.
Na gut.
Ansonsten musst du auch so eins aus den USA bestellen. Ja, aber das ist ja auch tatsächlich deswegen dieser Pick, ja, ist ja vielleicht interessant für Leute, also das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was mir über Instagram angeworben wurde. Manchmal fällt man da drauf ein, aber dann stehst du aber auch davor und sagst, lohnt sich das jetzt, so ein Ding aus den USA einzeln zu bestellen oder nicht? Und ich habe es dann irgendwie riskiert. Ist auch nicht ganz billig, das Ding. Ich weiß gar nicht, was es jetzt gekostet hat genau, aber ich glaube 80 oder 90, also ist nicht billig. Aber habe dann auch nach anderen recherchiert, habe aber in Deutschland auch nichts gefunden. Und dann ist es ja vielleicht für den einen oder anderen Hörer vielleicht ein Tipp wert, dass es sich zumindest lohnt. Vielleicht muss man eine Sammelbestellung machen, das wäre dann vielleicht noch ein bisschen besser. Müssen wir ein Sortiment aufnehmen. Wallets. Wenn wir so oft Wallets picken, brauchen wir mal gar keine Wallets im Sortiment.
Ja, wir picken auch mal Kühltruhen.
Ja, aber es sind so viele Situationen, auch Schlüssel und so. Das ist diese. Man braucht es ja so gut wie nie, aber auch der Autoschlüssel oder jetzt gerade beim Campen wurde dann oder du fährst mit dem Auto am Deister lang und sonst. Ich habe den Autoschlüssel schon bei mir im Auto gesucht, weil ich nicht wusste, wo habe ich ihn jetzt hingelegt.
Unsere Picks sind aber gar nicht überflüssig. Auf dem Orbit Festival hat mich einer gelobt für den Pick Kapelle Petra.
Ah.
Also was einem Leute so entgegenwerfen. Danke für den Tipp.
Ich hoffe es. Und wenn nicht, ignoriert den Tipp einfach. Gut, dann haben wir es für heute. Dann fahren wir jetzt erstmal zur Eurobike. Hoffen, dass wir nach der Eurobike viel zu erzählen haben für die nächste Podcast-Folge. Ihr bleibt am Ball und vielleicht sehen wir uns live am Dienstag, ansonsten am Donnerstag aufgezeichnet oder Mittwoch aufgezeichnet. Also wenn das live alles nicht hinhaut, die Aufnahme wird trotzdem stattfinden und dann laden wir es halt Mittwoch früh hoch, im schlimmsten Fall. Also das kriegen wir auch irgendwie noch hin. Ja, und dann wird das eine anstrengende Woche, weil ich tatsächlich am Samstag ja dann schon wieder bei der Hölle von Kur bin. Muss ich jetzt sehen, dass ich mein Zeitfahrrad mitnehme und während der Eurobike noch mal ein bisschen trainiere da drauf. Das wird es wahrscheinlich nicht geben. Wie ist das mit dem Tapering? Eine Woche nichts machen und nur in der Messe, in der Messehalle rumlaufen, ist perfekt für einen Wettkampf.
Ja,
ne?
Das ist das perfekte Tapering. Also gerade so 8 Stunden am Tag und nur doof rumlatschen ist perfektes Tapering.
Ja, da habe ich auch schon die Befürchtung. Na gut, macht's gut, danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.